Hallo Leute, herzlich willkommen zur neuen Folge von Fide Gastro. Aber bevor wir zur neuen Folge kommen und rausfinden, warum Tim krasses Messer hat, was er damit vorhat und in welchem UFO der Gast gelandet ist, möchte ich euch erstmal den Fide YouTube-Channel vorstellen, auf dem ich ASMR mache. Ich esse jetzt eine Gurke. Abonniert den Channel und lasst einen Kommentar da, damit der Algorithmus hochgeht. Viel Spaß bei der neuen Folge Fide Gastro.
Herzlich willkommen, lieber Herr Merget.
Na Tim?
Na?
Erzähl, wie geht's dir? Hast du was mit deiner Stimme?
Ja, aber jetzt schon seit einer Woche.
Ist ja sexy.
Ist es so?
Ja, schlecht ist das nicht.
Ja, ich weiß noch nicht.
Aber hast
ja,
du eine Idee, was das ist?
Nö. Stimmband?
Ich weiß, fragst du denn nicht irgendwie? Gehst nicht zum Arzt dann?
Nee, tut ja nichts weh.
Naja, aber stell mal vor, deine Stimme wäre weg.
Und dann? Da kriege ich Geldspenden von so vielen Leuten aus Dank. Das ist ja auch endlich.
Meinst
müssen
du?
Wir sein, ja, endlich müssen wir sein Gelaber nicht mehr ertragen. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
Das würde mich ja schon interessieren, woher das käme, wenn meine Stimme ein bisschen anders klingt als sonst.
Warum?
Kann ja, vielleicht
wenn das jetzt nachhaltig ist, dann mache ich mal was. Ist auch ein bisschen angespannter im Rachen. Aber ich habe mir da jetzt noch keinen.
Aber krass, ist richtig anders.
Aber auch ein bisschen geil.
Ja, sag ich ja gerade. Ist auch ein bisschen geil.
Ich mich mal kurz über Kopf heran. Frag mich mal was.
Tim, was mit deiner Stimme?
Du, ich kann es dir nicht sagen, aber ich merke, dass ich so ein bisschen knorrig bin am Kehlkopf.
Können wir den Melzer bitte jetzt Hörspiele einsprechen lassen?
Ich merke aber, dass wenn ich den Kehlkopf, da merke ich, glaube ich, jetzt Stimmtraining.
Kehlkopfentzündung.
Wenn ich da jetzt sowas mitspiele, dass meine Stimme sich verändert. Oh. Ich klinge momentan etwas höher, weil ich so ein bisschen angestrengt bin, eine klare Stimme zu haben.
Kennst du dich in Ottensen aus, Hamburg-Ottensen?
Das kommt drauf an, was du meinst.
Die Zeissstraße, wo das Honkerhaus war. So. Und die
das war Gaustraße.
Nee, war es nicht.
Sicher?
Ja. Und
sicher?
Ganz sicher. Und da würde ich dich bitten, mal
das
lang...
Das google ich kurz.
Ja. Da würde ich dich mal bitten, lang zu fahren.
Ja.
Und da ist, glaube ich, genau der Kopfsteinpflasterboden, den du dir für deine Terrasse wünschst. Mhm. Der ist perfekt. Dann machst du da ein Foto und dann sagst du zum Handwerker... Das.
Hast du ein Foto gemacht?
Nein, ich habe
vorhin,
weil ich vorhin erst gehört habe, dass du Bock auf so einen Boden hast. Und dann dachte ich mir, den gibt es in Hamburg-Ottensen in der Zeissstraße. Mhm. Da, wo das Haus vom Honker ist.
Jetzt gucke ich gerade.
Und, was steht da?
Die Entdeckung ist freie Zeissstraße in der Tat.
Na, fuck, wie ich gesagt habe.
Ja, ja.
So.
Ja, ja.
Also, dir geht's einigermaßen gut oder
ja,
geht's
mir
richtig
geht's
gut?
Nein, mir geht's mental sehr gut. Ja, wenige Tage noch, dann fahre ich in den
Tim, stimmt, das sind richtig Fails, habe ich gehört. Und wie lange bist du weg?
2 Wochen.
So richtig?
Ja.
Boah,
ja.
Ankommen, 2 Tage runterkommen und dann Urlaub.
Boah, herrlich, du. Das wird ein Traum.
Mach AirTags in deinen...
Was ist das?
Ja, wenn dein Gepäck verloren ist, dass du wenigstens siehst, wo
es ist. Ich brauche nur Badehose, ist mir egal. Soll das Gepäck doch verrecken.
Du hast eine kurze Hose angehabt, habe ich gesehen, in der Kitchen Impossible-Folge.
Das war so heiß. Das war so heiß und es war mir auch so peinlich.
Nee, ich überlege gerade, ach doch, die ist dann schon ausgestrahlt, wenn wir hier versendet werden. Ja, aber es sah gut aus.
Ja,
war es deine Idee?
Nö, musste ja, ich habe sie ja selber angezogen.
War das deine Idee mit dem Stuhl im Meer?
Ja.
Ein schönes Bild.
Oder?
Ja, ein schönes Bild.
Oh, das war so geil. Ich meine, das war, nachdem ich gekocht habe und dann diese leichte Wellenbewegung am Hodensack mit der perfekten Temperatur
dazu. Und jetzt noch mit der Stimme. Getränk. Red nochmal über Hodensäcke,
bitte.
Das
war so bitte. Herrlich. Das war richtig mit schön. Der Stimme, du. Richtig schön. Links von mir, da sind die jungen Dinger da alle ins Wasser gehüpft, da die muskulösen jungen Männer in ihren engen Badehosen. Klingt jetzt gerade ein
die
bisschen affin.
Mal bekommen,
klingt gerade ein bisschen affin, aber ich meinte einfach nur halt so die italienischen Gigolos da, die da sich präsentiert haben.
Ja, also fand ich gut. Dankeschön. Wirklich, vor allem mit dem Plastikstuhl. Gefiel mir sehr gut.
Ja.
Das sah aber auch scheiße heiß aus.
Das war heiß. Das war wirklich
wo war das noch? Costa Rica? Nee.
Ja, am Gardasee.
Ach, das war am Gardasee?
Ja.
Oh, ist auch schön.
Ja, war sehr schön.
Oh, hier, Herr Neuer, schönen Feierabend. Ich schieb noch eine Extraschicht. Hat den natürlich gar nicht beeindruckt, ne?
Naja, darf man jetzt nicht überbewerten. Insgesamt war das, die Jungs waren...
Das Gesicht war schon, wer bist du, was willst du denn?
Aber das wirklich, ich mache da überhaupt keinen Fass drauf und das nervt mich genauso, wenn das über mich selber geschrieben wird irgendwie. Herr Neuer war sehr höflich und sehr freundlich zu mir im Hotel, als wir uns gesehen haben. Ja. Ist er mir auch auf Augenhöhe begegnet und hat sich auch ganz normal mit mir unterhalten. Da war nur die Kamera nicht an. Und in der Situation bin ich natürlich auch eiskalt, weil ich plapper sowieso da ja schon die ganze Zeit. Er kommt von hinten ins Bild, er kriegt doch gar nicht mit, worum es geht. Und als er an mir, er hat mich ja nur beobachtet. Und wenn ich jemanden beobachte, was ich da für einen Gesichtsausdruck habe. Und als er an mir dann vorbeiging, habe ich da nur hinterhergerufen, Herr Neuer, ich mache noch eine Extraschicht. Was soll er denn da? Er weiß doch gar nicht, worum es geht.
Die Kunst des Schnittes, ne?
Es ist die Kunst des Schnittes, die Kunst des Momentes, des Timings, was ich auch wirklich an den Tag gelegt habe. Aber bei aller Liebe, die Spieler haben keine Arroganz an den Tag gelegt. Ich wäre auch gnadenlos mit mir überfordert.
Ey,
wenn ich spontan und eine Vorankündigung da auf einmal.
Ey, und vor allem, das sind ja im Vergleich zu dir sind es ja Kinder, ne?
Ja.
Das ist ja wirklich irre.
Ja, die sind 20, 25.
Das gibt's ja überhaupt nicht.
Ich könnte deren Vater sein.
Da gab's 100 pro jemand, der im Briefing nicht wusste, wer du bist.
Natürlich.
Dem es erklärt werden musste, bin ich mir ganz sicher.
Natürlich. Also ich würde sogar sagen, 80%. Warum sollten die auch wissen, wer ich bin? Die leben in ganz anderen Sphären.
Das finde ich schon geil. Ja, das finde ich einfach geil.
Ich bin ja nicht Generation Joko.
Nee, stimmt. Aber der ist ja gut. Ne? Ja. Der ist ja auch zu alt.
Nö, aber der bedient die ja schon durch Viva. Also ich mache Kochfernsehen. Warum sollte sich ein Fußballer Kochfernsehen angucken? Also jetzt mal, ne, muss man echt die Kirche im Dorf. Die waren freundlich, das hat Spaß gemacht. Irgendwie, es war für mich eine große Ehre, das machen zu dürfen. Dichter werde ich nie wieder an die Nationalmannschaft rankommen, glaube ich zumindest auch nach meinem Auftreten, sowieso nicht.
Aber war ein ganz guter Bang, muss ich schon sagen. Also bei der Nationalmannschaft.
Cool. Ich fand mich auch super lässig und souverän, wie ich da. Nur Hansi wollte sich mit mir taktisch nicht weiter auseinandersetzen. Ich habe doch die Geschichte erzählt, dass ich irgendwann mal meinen Jugendtrainer, nach vielen Jahren haben wir ein Turnier für ihn gemacht. Und ich habe ja mal Fußball gespielt beim SC Egenbüttel in der E-Jugend.
Ja.
Und dann habe ich, glaube ich, auch schon aufgehört, bin zum Tischtennis, ich bin erst zum Bodenturnen gegangen.
Und Handball
dann zum Tischtennis, Bodenturnen und Handball. Mhm. Und dann habe ich meinen damaligen Jugendtrainer nach sehr vielen Jahren wieder getroffen im Rahmen eines Turniers, was wir für ihn ausgestattet haben. Und dann hat er gesagt, also das talentfreiste Wesen, was er jemals trainiert hat, war ich. Und er hat mich immer nur aufgestellt, weil er meine Mutter so scharf fand. Er wollte was mit meiner Mutter anfangen, dass sie mich dann irgendwie da zu den Spielen bringt und zum Training abholt und so.
Ja.
Manchmal hat er mich auch vom Training zu Hause abgeholt, ist mir dann später aufgefallen und war schon da. Das ist mir aber erst letztes Jahr so. Ich habe die Geschichte tausendmal erzählt und ich dachte mir, der war so nett. Und dann merke ich, wie ich ja diese Geschichte erzähle, dass er eigentlich scharf auf meine Mutter war.
Der Grosch ist spät gefallen.
Und dann, dass er mich zum Training abholt, dann bin ich nach Hause gekommen, da war mein Trainer da und er wollte mich zum Training abholen. Und das machte eigentlich gar keinen Sinn, aber ich dachte, was für ein netter Kerl.
Ja, auch die Aufwärmübung. Hier, apropos nette Kerle. Ja. Weil du beim letzten Mal dich so über den Kaffee hier beschwert hast.
Ja.
Du hast jetzt zu deiner rechten einen Filterkaffee.
Ja, das ist sehr gut.
Zu deiner linken Americano.
Ja, ja, aber der Filterkaffee ist sehr gut.
Aber den hast du letztes Mal gehatet.
Mhm. Hat auch nicht geschmeckt.
Ja, und jetzt?
Jetzt schmeckt er.
Und der Americano?
Bei Kaffee hat ja auch was mit der Röstung zu tun. Ne? Der wirkt relativ trüb, wenn ich ehrlich bin.
Ja, der ist mir umgeschwappt, da war Crema drauf.
Ja.
Hier, lass mal die Folge Kitchen Impossible abhaken und zwar mit einer Sache.
Ach so.
Mir hat einer geschrieben, das finde ich sehr lustig. Vielleicht solltest du Unterhosenfirma machen und den nennt man dann Tim the String. Das finde ich gar nicht schlecht. Das Bild war wirklich, also
Boxershorts, nur mein Arsch.
Ich weiß, aber zum String und deswegen müsstest du hast ja wirklich einen schönen Hintern.
Den habe ich wirklich, ne?
Ja, hast du eben schon wieder gezeigt. Hm. Wie immer. Eigentlich auch schon sexuelle Belästigung, rein theoretisch. Stell dir mal vor, du kriegst...
Also wenn du meinen Arsch siehst und an Sex denkst, dann hast du echt ein Problem. Also sexuelle das ist so weit weg von sexueller Belästigung. Belästigung lasse ich durchgehen, aber sexuell, nein.
Aber er ist schon schön.
Der ist richtig schön und kein Haar, ne?
Ja, das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht.
Sein, dass du kein einziges Haar im Arsch hast.
Nee, sind alle im. Keine Ahnung. Aber ich glaube ja, deshalb bin ich auch so sensibel, weil ich muss das mal messen lassen, aber wie viel Östrogene ich habe. Also, weil insgesamt mein Hautbild ist sehr weiblich, ist sehr weich. Also, das ist so, mhm. So und ich finde auch, dass mein Hinterteil sehr weich und sehr weiblich ist. Mhm. Und da sind auch keine Haare dran. Und ich habe ja auch keine Haare auf dem Rücken oder auf der Brust. Alles, was ich an Haaren habe, ist bei mir auf dem Kopf.
Vielleicht bist du gar kein Mann.
Vielleicht bin ich es nicht.
Und deswegen auch das String. Also, ich muss mich entschuldigen bei, mache ich trotzdem bei Dennis vom Dim Sum House. Mir ist das rausgerutscht in der Folge mit Ingo C. Peters. Im Zusammenhang mit dem Dim Sum House habe ich von Glutamat gesprochen. Mhm. Wirklich, ist nur ein Milli, aber so ein paar Hörern und Hörerinnen ist es aufgefallen. Ich habe mich bei Dennis auch schon persönlich entschuldigt. Der hat gesagt, er hört gleich mal rein, aber es ist natürlich schon rausgeschnitten. Er wird davon nichts mitbekommen. Mhm. Trotzdem, er hat gesagt, du entschuldigst dich dafür öffentlich. Das mache ich hiermit.
Ups, Entschuldigung. Wo ist denn der gekommen?
Wer war denn das? Hm? Warst du das?
Nee. Ricky. Rickard, sag mal, ich würde gerne einmal endgültig wissen, warum ist Glutamat so schlecht? Ich verstehe die Diskussion wirklich nicht. Ich verstehe sie wirklich nicht. Ich verstehe sie in dem Kontext, wenn mangelhafte Ware auf billige Art und Weise verschönert wird. Ja, also dass man praktisch Fehler kaschiert, dann finde ich, ist Glutamat nicht angemessen. Aber was genau ist an Glutamat schlecht? Weil, ich sag mal so, gibt ja nun einen großen Teil, und da ist das ja mehr als ein Kontinent, ganz Asien sozusagen, arbeitet ja zum Teil mit Glutamat. Das kann doch nicht per se alles schlecht sein.
Also Glutamat ist per se was? Eine Geschmacksverstärker, der dir auch den Appetit sozusagen
anricht. So, und der Sachen etwas vollmundiger, präsenter machen lässt, der diesen Speichelfluss herstellt. Und ich weiß, dass das jetzt gerade eine sehr provozierende Frage ist, aber nochmal, was ist wirklich schlecht grundsätzlich Einsatz von Glutamat?
Also man sagt auch, es hätte eine neurotoxische Wirkung.
Das bedeutet was?
Dass du zum Beispiel Krankheiten wie Alzheimer oder Parkinson damit förderst.
Ist das wirklich so?
Naja, das sagt man. Ich habe da jetzt keine
medizinischen... Das glaube ich dir, das würde ich dir glauben, das nehme ich sofort mit. Wenn du sagst, dass die Chinesen, die nehme ich jetzt mal als Proto-Bevölkerung, dass die einen höheren Prozentsatz an Parkinson- und Alzheimer-Erkrankungen haben. Wenn das so ist, dann mag da ein Kontext vorhanden sein. Das ist jetzt aber, was du so in den Raum reinschmeißt.
Ja, warte, ich gucke jetzt nochmal ins Internet. Da steht jetzt zum Beispiel, es bringt nicht nur die Körperfunktion durcheinander, sondern führt darüber hinaus zu Übergewicht und diversen Krankheiten. Am gefährlichsten ist Glutamat aber, dass die Nervensynapsen regelrecht überschwemmt werden und der Zusatzstoff die Hirnzellen zerstört.
Ah, okay.
Es tötet die Neuronen ab.
Okay.
Also wir hätten jetzt schon so ein paar Sachen, wo man sagen könnte...
Nö, dann macht das Sinn. Vielen Dank für die Antwort. Hätte ich selber recherchieren können, war jetzt nicht so kompliziert.
Melzer schreibt gerade in die Bullereigruppe Glutamat raus.
Nein, weil es gibt ja oft diese Diskussion um das Umami. Ja. Und Umami schlussendlich ist ja die Wahrnehmung von Glutamat, nämlich was Vollmundiges. Das gibt es in der natürlichen Variante, eben in Meersalzen, in Tomaten, in Pilzen. In Parmesankäse ist sehr viel Glutamat drin. Und das so, da, ja, und da muss man halt wirklich fragen, wenn das so ist, gibt es nachweislich eine Anhäufung oder, also ich sag mal so, in Thailand ist der Anteil an Lungenkrebs relativ gering.
Mhm.
Ja. Mhm. Dafür sehr hoch an Darmkrebs. So. das sagt man dem scharfen Essen nach, dass das schlussendlich zu Darmkrebs führen kann.
Glaube ich aber sofort.
Ja, aber hören wir jetzt das aber auf, thailändisch zu essen?
Nee.
Richtig, ist und darum geht's. Die Verhältnismäßigkeit.
Ja, ja, wobei das Glutamat wäre jetzt ja eine Sache, von der man wüsste, dieser Zusatz macht das. Scharf ist ja mehr als nur eine einzige Sache, die scharf ist. Im thailändischen Essen gibt es ja höchstwahrscheinlich 70 verschiedene Dinge, die Essen scharf machen können.
Ja, ich glaube, die Diskussion dreht sich im Kreise. Ich wollte nur noch mal einmal in Frage stellen, was daran denn wirklich so schlimm ist und gibt es nicht ähnlich, weil Muskatnuss ist ja auch giftig, wenn du zu viel davon
nimmst. Ist das so?
Ja, ja, da kannst du richtig dämlich in der Birne werden.
Du stirbst davon, oder? Ja? Wenn du einen ganzen Löffel isst, stirbst du.
Ja, ist nicht gut.
Das kannst du frei kaufen, das ist schon krass.
Ja, also du kannst niemanden damit unauffällig vergiften, weil vorher hat er die Kotze im Hals, bevor er einen Teelöffel von dem Muskatnuss. Und es hat ja auch berauschende Wirkung.
Genau.
Das Gleiche hat man ja früher auch mit Heroin gemacht. Heroin mikrodosiert war gar nicht so dreist, hatte medizinischen Verwendungszweck.
In den 20ern war es noch nicht mal illegal.
Eben, das meine ich ja. So, und so, das irgendwann überwiegen halt die negativen.
Also 1920. So,
und wenn ich mir jetzt Glutamat spritzen würde, dann bin ich mir relativ sicher, dass das nicht gesund ist. Aber eine kleine Prise, um es lecker zu machen, was soll denn da sein?
Frag mal den ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Der hat es jetzt bestimmt auch mal gespritzt. Glutamat gespritzt, finde ich gut. Jetzt irgendwas wollte ich daraufhin sagen. Glutamat.
Irgendjemand sitzt gerade zu Hause.
Ach so, genau. Das wollte ich sagen.
Da fahre
ich
nochmal kurz in die Apotheke und hol mir frisches Besteck.
Wir können das doch heute mal so machen, falls irgendjemand wirklich etwas hat, was man vorlesen kann, was den Glutamat das hier angeht, der kann gerne mal.
Und bitte nicht werten, ich frage.
Genau.
Ich frage nochmal die Frage, was ist da?
Genau.
Ist wie Butter, Cholesterin, all die ganzen Sachen. In der Überdosierung bin ich 100% sicher, dass es nicht gesund
die
ist.
Die Menge macht das Gift.
Aber per se, das ist der Satz.
So nämlich. Hallo, ihr Lieben, zum Thema Fettrennen. Bei Soßen gibt es noch einen Trick, ohne die Kanne zu kaufen. Kennst du ihn? Du vorlautes Ding.
Ich habe dir diverse Tricks genannt und du wolltest aber keinen einzigen hören.
Man füllt die Soße in einen Gefrierbeutel, wartet, bis sich das Fett oben abgesetzt hat und schneidet mit einer Schere eine kleine Ecke des Beutels ab. Jetzt fließt die Soße in eine Schüssel und sobald das Fett kommt, zu einer anderen Schüssel schwenken und da das Fett dann einlassen. Okay.
So macht man übrigens gute Kräuteröle.
Ja?
Ja. Also wenn du Kräuteröle, so Petersilienöl, Basilikumöl machst, pürierst du und dann packst du es in eine Spritztüte, in einen Spritzbeutel und hängst das auf im Regal, dass das schön prall ist und dann setzt sich unten das Öl ab und die Trübstoffe sozusagen setzen sich oben ab.
Ja.
Dann schneidest du unten rein, dann läuft das Öl sauber raus und oben hast du dann nur die sozusagen die Trübstoffe, es sackt dann langsam runter und wenn es dann fertig ist, dann ziehst du es ab und dann hast du ein schönes, kräftig grünes, klares Gewürzöl.
Oh, das ist gut. Das ist schön.
Das war umsonst.
Ich bin mir so sicher, dass du unseren heutigen Gast nicht kennst. Mhm. Deswegen sage ich auch, Frederik Fieger-Vierhof ist heute bei uns.
Wer ist da?
Frederik Fieger-Vierhof.
Der heißt wirklich so. Frederik Fieger-Vierhof.
Ja, der heißt wirklich so. Der hat 24.898 Follower auf Facebook.
24.000.
Und der hat 771.137.000 Follower auf Twitter und Followerinnen natürlich.
Auf Twitter?
Mhm. Dann hat er 352.
Warte mal ganz kurz. Wenig bei Facebook, viel auf Twitter. Klugscheißer. Also positiv gemeint. Also der
guckst du überhaupt noch bei Facebook?
Ich weiß nicht mehr, was Twitter ist.
Alter, nach wie
ich weiß, und Facebook war ich jetzt, glaube ich, auch schon.
Ewig nicht mehr, oder?
Ich weiß gar nicht, ob ich einen Zugangscode habe.
Geht ja alles mit Auge mittlerweile.
Was?
Mit Gesichtserkennung.
Ich gebe dir gleich Gesichtserkennung.
Das geht mit Gesichtserkennung.
Ja, ich gebe dir gleich Gesichtserkennung.
Ja, jetzt. Also, 352.
Wie heißt der? Philipp?
Nein, Frederik. Fieger-Vierhof.
Wenig bei Facebook, viel bei Twitter.
Ja, genau. Dann hat er 389.700 Follower bei TikTok.
TikTok ist Video, ne?
Was heißt TikTok? Also bewegtes Bild.
Ja, das ist Video.
Ja, genau. Ja. In Kanada und Amerika übrigens, in Kanada und Amerika darfst du mittlerweile in den meisten Firmen auf deinen Firmenhandys kein TikTok mehr haben.
Wegen der Chinesen.
Spionage.
Ist das nicht ein bisschen rassistisch?
Tja, und jetzt kommst du mit Glutamat.
Mhm.
971.942 Instagram-Follower.
Wie viel?
942.000.
wie Steffen Hensler und ich zusammen.
Da verstehe ich eh nicht, warum du so wenig hast.
Und weil ich nichts mache.
Das ist keine Persönlichkeit bei dir. Das ist einfach das Problem.
Ja, aber ich halte mein Privatleben raus.
Ja, aber du kannst ja trotzdem, man kann ja mal nicht immer so gestellte Bilder von dir machen, sondern wenn du mal in der Bollerei oder mal irgendwie ein bisschen...
Ja, wenn ich lustige Sachen mache, also, aber ich will ja nicht auf Kommando lustige Sachen machen, weil das meiste finde ich langweilig.
Warum muss jemand mit dir laufen und einfach mal Sachen filmen? So wie du hier aus dem Fahrstuhl rauskommst und dir fast in die Hose scheißt.
Du hast doch die Kamera in der Hand.
Ja, ich versuche es ja
auch. Dann kannst du mir die Sachen rübergeben. Für was brauche ich das?
Für was du willst, fürs Familienabo oder Instagram?
Instagram, so.
Also, pass auf.
Das geht weiter. Was abgeben von dem. Du hast doch den ganzen Kasten da, den Schrank voll mit Datenmüll über mich.
Es geht weiter, pass auf. 1.880.000 Abonnenten seines YouTube-Kanals. Und weil er so geil ist, hat er noch einen Zweitkanal und der hat 82.600 Abonnenten. Das finde ich auch gut.
Ist er bei OnlyFans?
Hä?
Ist er auch bei OnlyFans?
Bei OnlyFans hat er 2 Abonnenten, Tim Melzer und Steffen Hensler.
Das war jetzt nicht witzig.
Nee, das habe ich auch gemerkt. Das war überhaupt nicht witzig. Das muss ich jetzt auch an der Stelle mal sagen.
Das war so nicht witzig gerade.
Das war so nicht witzig gerade, stimmt wirklich. Aber das lassen wir drin. Aber es war unsagbar nicht witzig.
Ja. Also hat er OnlyFans?
Wo kam das denn
her? Was, OnlyFans?
Nee, das eben. Nee, also nicht, dass ich wüsste.
Okay, können wir mal fragen. Ja, dann ist das so ein Do-it-yourself-Heini irgendwie, der Dinge macht im Internet.
Der Do-it-yourself wäre ja doch wieder OnlyFans. Er testet in 11 Minuten 3 Restaurants. Das ist so ein bisschen sein Job. In 11 Minuten testet er 3 Restaurants. Der wird dich heute so belabern, dein Restaurant zu testen. Das sage ich dir jetzt schon.
Ein Restaurant-Tester,
ja,
ist das?
Ja. Du hattest letzte Woche einen. Da.
Hatte ich?
Natürlich, der auf YouTube das gezeigt hat. Der war zur Mittagszeit da, hat aber im großen Saal gespeist. Die komplette Speisekarte, dieses geile Hähnchen. Oh, ich liebe das so.
Ich hatte gestern was.
Du hattest so einen Restaurant-Tester bei dir, so einen YouTuber.
Ja, da weiß ich nichts von.
Max heißt er, glaube ich.
Und die Leute haben mir vorbeigeschmuggelt. Hatte ich wirklich?
Ja, hattest du.
Ja, komm mal an.
Ja, der hat sich einmal alles geben lassen.
Ja.
Ja, war doch ganz gut. Hat ganz gut getestet.
Okay. Also einen Restaurant-Tester haben wir jetzt hier. Frederik Ficker.
Nein, nicht Frederik Ficker. Ich wusste es so. Fieger Viehhof.
Frederik Ficker Viehhof.
Ja, du kannst ihn auch Viehhof Ficker nennen.
Mach dich nicht lustig über meinen Sprachfehler.
Tue ich überhaupt nicht.
Ja, ich habe einen Sprachfehler.
Deine Authentizität schlägt alles. Jetzt habe ich es auch noch richtig gesagt. Er hat den 70. deutschen YouTube-Kanal, der die 1 Million Abonnenten geknackt hat.
Das ist krass. Krieg ich mal Geld für Abonnenten?
Nein, du kriegst Geld für YouTube, für Werbung, die da geschaltet wird. Also unter dem Strich ja. Nein, darum geht's ja, ne?
Worum?
Naja, dass du ein YouTube-Video hast, was, bevor es losgeht, erstmal 2 Werbungen zeigt,
das kriegt
die du nach 5 Sekunden...
Das kriegt derjenige, der das Video da gemacht hat?
Ja, das kann er, glaube ich, mal erklären. Wir sind ja zu alt dafür, wir wissen das nicht, das musst du uns erzählen.
Geil.
Das ist heute...
Fieger Viehhof.
Heute gibt...
Frederik Fieger Viehhof.
Ja, jetzt, wo du was willst, sagst du den Namen richtig.
Natürlich.
Ja.
Das super, ist heute, den finde ich geil. Das, wollte ich schon immer mal als Gast haben. Habe ich wirklich... Nee, wirklich toll. Nein, das sind, weißt du, ich gucke ja oft über den Tellerrand hinaus und dann gibt es manchmal so Momente, wo ich sage, boah, da würde ich ganz gerne mal auch lernen. Also ich würde gerne mal zuhören und diese Welten für mich entdecken.
Und an wen denkst du da so speziell?
Naja, also es gibt viele andere Namen, aber als allererstes habe ich immer den Frederik. Also wie ich ihn nenne, immer so in der kleinen internen Runde, den Freddy.
Ja.
Oder auch Figi. Manchmal auch Freddy Figi.
Ja, ja,
Viehhof. Ja, toll.
Ja, also.
Ich glaube, den kenne ich noch wirklich. Den kenne ich wirklich ein bisschen.
Also, pass mal.
Warte, das ist der. Boah, aber der ist auch nicht mehr ganz knusprig.
Nee, ganz sauber ist der nicht.
Nein, knusprig meine ich mir das jetzt. Der ist keine 20. Der ist schon auch älter.
Ach so. Das war. Nee.
Doch, der
ist
älter.
Nein, der ist jung.
Der ist über 40.
Also, unter den 5 besten Koch-YouTube-Kanälen ist er nicht dabei.
Wer wäre das denn?
Habe ich gegoogelt gestern noch, habe ich vergessen.
Ja.
Ist er jedenfalls nicht.
Welche sind denn das?
Sally bestimmt.
Oder? Nee, Sally war nicht dabei.
Sally tanzt jetzt, ne?
Was? Ja, und wie? Wobei, bei der wurde heute eingebrochen, habe ich gelesen.
Ach, die war das.
Ja? Du hast es doch bestimmt auch gelesen. Jedes Mal, wenn ich Bild-Zeitung lese, denke ich mir, das weiß Tim 100%.
Ich weiß, dass da bei einer von Let's Dance eingebrochen wurde.
Ja, das ist sie.
Ja.
Ja.
Weiter?
Was weiter?
Ja, vielleicht kann er uns das beantworten.
Ja, pass mal auf. Ich sag dir jetzt mal erst, wer die Besten sind.
Wo bin ich denn mit meinem YouTube-Kanal?
Sekunde, ich muss runterscrollen. Das beschleunigen wir jetzt.
Hollo, ist das ein Kochkanal?
Hollo.
Hallo?
Hallo.
Ist das ein Kochkanal oder ist das ein Gamer? Nein. Ich weiß es nicht.
Nein, der war doch bei dir auch im Restaurant.
Ja, ich weiß, aber der hat getestet. Der was ist der? Ist der Koch oder was ist der?
Nein.
Der ist Knossi, was ist der?
Streamer. Der ist gar nichts eigentlich.
Twitcher.
Der Streamer.
Aber der ist auch bei Let's Dance.
Ja. Der ist auch bei Let's Dance, ja. Das stimmt. Ja. Und ich, ja, also pass auf, Tim, die fünf besten Videos. Ist das erste ist, Achtung, Let's Cook. Einfache Rezepte von Julian Lange.
Geil.
Dann kommt Mina Romé. Mhm. Die Veganerin Amira teilt auf ihrem YouTube-Kanal Mina Romé leckere Rezepte.
Ja, ja, du brauchst es.
Dann kommt Felicitas Ten, die kennt man, oder Ten. Dann kommt Sallys Welt. Tim scheint Glutamat gegessen zu haben. Dann kommt Sallys Welt. Und dann kommt Chef's Stuff.
Ich würde und wenn er sagt, die Besten, das heißt nicht die meisten, die erfolgreichsten, sondern die Besten kriegen was?
Schreib dir diese Fragen auf, das musst du heute alles, Tim, hey, heute.
Nee, wirklich,
heute basteln wir eine neue Karriere für dich.
Freddy ist in der Haus.
Freddy ist in der Haus. Wir basteln heute eine neue Karriere.
Freddy Fieger Vierhof ist in der Haus.
Frederik Fieger Vierhof. Frederik mit C am Ende geschrieben. Es gibt noch so viele Sachen, die ich dir erzählen könnte, aber weißt du was? Wir holen den jetzt einfach rein und dann erzählt er das alles selber. Und ach so, übrigens, der heißt, der hat einen Künstlernamen.
Ja.
Da kommst du nie drauf. Du hast drei Rater, wie sein Künstlername. Er ist ein YouTube-Kocher.
Ja.
Er ist ein Streamer. Noch nicht rein. Er soll noch nicht rein.
Hau ab!
Weg!
Hau ab!
Sind hier nicht bei YouTube, du Schwein.
Kann hier nicht jeder machen, was er will.
So, also, du hast drei Rater.
Drei?
Ja. Wie sein Spitzname, also sein Künstlername sein könnte. Eins?
Fritz.
Nein, zwei?
Ficker.
Tim.
Was? Ficker, das ist so naheliegend.
So kindisch.
Wieso?
Kochen. Jetzt sag nicht Kock.
Chef,
okay, alles klar. Also jetzt kann er reinkommen. Es ist Frederik Fieger Vierhof, a.k.a. Sturmwaffel.
Hä?
Sturmwaffel. Tada!
Hab ich doch gesagt, der ist nicht mehr ganz jung. Ja. Hab ich doch gesagt.
Warte ganz kurz.
Hab ich nicht gesagt.
Ich habe 40 gehört.
Hab ich gehört.
Das macht der
Mann.
Schön, dich
kennenzulernen. 40? Wer hat das gesagt?
Schön, dich zu sehen.
Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe euch einiges an Geschenken mitgebracht.
Ey, das jetzt schon?
Dich. Ja. Geil.
Für dich. Ich hoffe, es wird genossen. Frohe Weihnachten. Ich habe es natürlich eingepackt und ich habe dir auch was mitgebracht.
Boah, weil du weißt, dass Tim kein Champagner trinkt. Das ist aber nett.
Richtig. Deswegen habe ich das nur für dich mitgebracht.
Ist das der Moment, wo du im Regal standst, weil wenn du ein YouTuber bist...
Im Regal?
Halt dir mal die Schnauze.
Jetzt stell dir das doch mal bildlich vor. Im Regal. Warum soll er im Regal stehen?
Mann, ich habe mich versprochen. Vor dem Regal standst irgendwie und du bist ein YouTuber.
Ja.
Du bist ein Twitterer, habe ich gehört.
Ja.
Du bist ein Instagrammer.
Ja.
Twitter.
Und, habe ich schon gesagt?
Achso.
TikTok?
Also TikToker.
Richtig.
Also du bist Influencer.
Yes,
würde man. Allgemein heutzutage Influencer.
Genau, ja.
Und die kriegen ja viele Werbegeschenke, mit denen man irgendwann nichts mehr anfangen kann. Und dann so 5:05, ich muss irgendwo hin, ich bringe eine Kleinigkeit mit.
Ja.
Und dann ist es der Champagner.
Nee, also der Champagner ist tatsächlich aus eher so den kindlichen Themen entstanden. Ich hatte Panik und habe zu meiner Mutter gesagt, da geht's viel um Kulinarik und die ist ja schon ein paar Strecken weiter als ich. Und dann habe ich gesagt, hast du hier was? Und dann meinte sie so, ja, das gefällt so Leuten immer. Und dann meinte ich so, auch geil. Dann.
Das war das?
Nein, da habe ich mir voll Gedanken drüber gemacht. Ja, war der. Ja.
Nee, aber es gibt ja manchmal so selbstgegossene Schokolade,
nee, die da also schon so ein bisschen rumschwebt. Ich würde nie irgendwelche Sachen wieder verschenken. Das finde ich mega asozial. Das finde ich mega asozial. Ich verkaufe die dann auf eBay. Ich bin ja schon Schwabe in mir drin immer noch, weißt du? Das ist dann.
Ja, aber ich habe so ein schlechtes Gewissen. Geschenke zu entledigen, die ich vielleicht nicht ganz so gutiere.
Ja.
So, weil da hat sich jemand, wenn ich auch noch das Gefühl habe, da hat sich sogar jemand wirklich Gedanken gemacht, ne? Mhm. Sei es Bücher, sei es vielleicht irgendein irgendwas mit einem Namen drauf oder vielleicht auch eine kleine kulinarische Spezialität, dann heb ich das oft so lange auf, bis ich es wegschmeißen muss, weil es schlecht ist.
Also
ich habe neulich Bier von 2008 entsorgt.
Ja, ich kenne das Gefühl, ich finde das auch gut, aber jetzt mache ich mir natürlich noch mehr Sorgen, weil ich habe mir bei dir wirklich einen richtigen Kopf gemacht. Ist also wirklich krass. Also, weil ich habe halt ein bisschen reingehört in die Folgen. Ich verfolge ja, was du machst, auch schon jetzt ein bisschen.
Ja.
Und ich weiß ja, dass du eine Sache immer ganz gut findest. Und das, damit du das Paket natürlich...
Wir haben übrigens dasselbe Geschenkband.
Ja, ja. Das kommt auch aus der Kategorie Panik, scheiße, muss in 5 Minuten los, aber ist mit Liebe gemacht.
Aber mit Nutella schmeckt Crepe gut.
Hm? Genau, musst du vorsichtig reingehen. Ich weiß, du hast geübte Hände, aber ich habe dir extra was machen lassen.
Das hast du mir wirklich machen lassen und das lag nicht im Regal.
Nein, das habe ich dir tatsächlich machen lassen. Ich habe durch unsere Arbeit einen sehr netten vor den Toren Hamburgs Messerschmied kennengelernt, der alles in Handarbeit macht und ein großer... Dankeschön für die 2 Euro. Das freut mich, das mache ich immer intern mit Wetten. Jetzt kann ich bald wieder wetten gegen meine
Mutter. Nee, weißt du nicht warum?
Nee, 2 Euro verstehe ich nicht.
Niemals Schuhe, niemals Messer verschenken.
Ah.
Verkaufen kannst du für einen sehr guten Kurs, weil... Ja. Aus dem Aberglauben heraus würde ein Messer verschenken, die Freundschaft zerschneiden.
Okay.
Durch einen Deal, sauberer Deal, passiert nicht.
So, finde ich das, gut, nehme ich
deshalb,
mit, packe ich mir
deshalb
so
immer sofort Geld.
Und Geld lassen. Geben. Die Schuhe, sonst läuft sie dir weg.
Richtig.
Genau, und der macht alles in seiner Scheune per Handarbeit, ist eigentlich ITler, hatte aber keinen Bock mehr auf Großstadt, ist dann wieder raus aufs Land. Und sein großer Traum war immer, Tim Melzer ein Messer
zu machen. Ist das so? Wie heißt der denn?
Tom Voss, also V-O-S-S.
Und wo kommt der her?
Vor den Toren Hamburgs, in der Nähe von, ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber
Pinneberg, Voss. Pinneberg, Uetersen, Morege.
Nicht so tief drin. Also ist ein Stündchen von Hamburg, von der Innenstadt jetzt hier so.
Schleswig-Holstein oder andere Richtung?
Richtung Mitte wieder. Also näher an Bremen als an Hamburg.
Findet man wo drunter unter Tom Voss?
Also Voss Knives.
Google mal kurz.
V-O-S-S und dann Knives. Also
wenn ich der wäre, hätte ich als Domain unfassbargutemesser.com.
Ja, ich habe ein paar Folgen gehört. Ich merke, was du sagst, Tim. Das ist wirklich, das wird schön, dass du einen Kai Pflaume auch selber hier hast.
Sag mal. Geht's noch?
Oh, das wird gut heute. Jetzt
wirklich mal. Ihr Ficker. Was? Das gibt's ja überhaupt nicht.
Wenn man mit Geist sich dem Sebastian öffnet, dann kommt ihr Ficker. Eine Rede.
Ah, mit V.
Genau.
Handgefertigte Messer von Voss Knives.
Genau, das ist also der Fuchs. Deswegen auch der Fuchs drin.
Die ja. Dings ist Voss Knives, Tim. Knife ist Englisch für Messer.
Da sehe ich ihn, ja. Wunderschön. Es liegt wahnsinnig gut in der Hand.
Ja, und er hat den Stiel, also oder da oben den Griff, der wurde auch von einem Kollegen, der auch handwerklich viel schnitzt, alles gemacht, sodass die wirklich zusammen, also er teamt dann immer mit anderen kleinen Unternehmern, die irgendwie eine Idee haben und irgendwie was machen wollen, rupft er sich da zusammen und macht immer wieder neue individuelle Messer. Du kannst halt alles Mögliche bei ihm bestellen, er ist auf Instagram immer erreichbar. Ich liebe Tom, ich war gar nicht vereinbart, den jetzt so tot zu bewerben, auch um das vielleicht vorwegzunehmen.
Kann man
einfach so ein, genau,
schöne Sachen kann man
aber ich bewerben. Liebe halt Handwerk. Ich finde es einfach nur geil.
Dass ich richtig scheiße finde, das haben wir ja auch schon.
Nee.
Tue ich mich schwer.
Warum machst du das jetzt?
Ich will einmal nur gucken, wie oxidant das ist. Also das ist so ein bisschen, wie sehr man das pflegen muss. Es gibt Messer, die oxidieren nach 2 Tagen offen an der Luft und dann ist es ein bisschen poröser. Hm. Die Feuchtigkeit setzt sich an und das tut's nicht. Und dann britzelt das ein bisschen auf der Zunge.
Hm.
Das ist immer so ein bisschen, weil ich bin ja jemand, ich bin relativ rabiat auch mit schönen Dingen. Ich habe wenn ich ein Auto habe, dann ist das niemals in der Garage, um es Sonntag auszufahren. Dann hat es Glück, wenn es Sonntag mal in die Garage kommt. Aber generell ist alles zum Benutzen da. Auch die schönsten Dinge sind nicht nur dafür da, um angeguckt zu werden, sondern gerade Werkzeug. Ich liebe schönes Werkzeug. Aber man muss es benutzen.
Richtig.
Und ein Auto muss man benutzen. Und alle so, ich sammle nichts zum Lagern. Bilder an der Wand. Wenn ich sie nicht mehr hinhängen kann, muss ich mich irgendwie davon trennen, um da vielleicht wieder, so denke ich halt. Und deshalb, wunderschön. Ich habe mir mal eins machen lassen in Japan.
Mhm.
Für ein unfassbar teures Geld. Das war damals der Stolz, es erwerben zu dürfen. Also von einem ganz besonderen Messermacher mit einer ganz besonderen Geschichte. Lag über ein Jahr in Japan beim Zoll, ob es japanische Kulturgeschichte ist, die überhaupt ausgeführt werden darf. Okay. Soweit ich weiß, gibt es einen einzigen Menschen außerhalb Japans, der noch von demselben Meister ein Messer hat. Das ist der Sultan von Brunei, der das auch hat oder auch von ihm ein Messer gefertigt bekommen hat, was denn ausgeführt worden ist. Ich bin der Zweite, soweit ich es weiß, war mit einer ganz großen Nummer und ich will es gerne benutzen.
Mach doch.
Ja, so.
Mach doch.
Ja, ich will es so gerne benutzen.
Ja.
Ich warte immer noch auf den ganz besonders, ich habe extra ein Kochmesser machen lassen. Mhm. Ich warte auf das ganz besondere Produkt, was ich damit schneiden möchte.
Ach, wirklich? Ja. Weil so bist du dann doch?
Ja.
Ach, das hätte
ich. Nein, ich warte jetzt, ich will nicht irgendwas damit schneiden, weil dieses Messer ist so besonders, dass ich sage, irgendwann kaufe ich mir vielleicht mal den Thunfisch.
So nicht so ein Serrano-Schinken von Aldi so.
Nee, nein, aber wirklich den, ich sag mal, den Jahrtausend-Serrano-Schinken. Der dürfte damit geschnitten werden, nur die Klinge ist so dick. Aber das ist so ein. Ich weiß schon, wie sich das anfühlen wird, in meiner Fantasie.
Voll, ja.
Ich weiß schon, wie das in das Produkt reingehen wird und mit einem Schnitt, das ist ja das Schönste, ich weiß nicht, das ist meine Ästhetik beim Arbeiten, schneiden finde ich gar nicht so schön. Was ich schön finde, ist, wenn du so mit einem Schnitt durch Sachen durchkommst und das auch so eine schöne Flüssigkeit hat, also einen flüssigen Ablauf, nicht Flüssigkeit, sondern so einen flüssigen Ablauf hat und dann fällt es auseinander und du siehst die Schnittstelle und da ist nichts gerissen, das ist einfach so, das glänzt und das ist wie Samt, also das sowas finde ich geil. Schön. Und dafür warte ich mit dem Messer drauf. Das ist wie eine Maracuja. Kennst du das? Eine Passionsfrucht
oder Maracuja. Hab ich schon mal
gehört. Und wenn man die durchschneidet und dann hängt da so ein bisschen Spinngewebe mit drei Dingern dran, dann denkst du...
Bisschen Fleischwunde, ja.
So, und dann gibt es genau das Gegenteil. Dann machst du die auf und die ist fast prall gefüllt, aber hält sich, weil das ist ja so ein bisschen gallertartig.
Ja.
Und dann läuft langsam der Saft raus, wie bei einer geilen Tomate. Wenn du eine richtig schöne, so eine Platte hast, die ist auch schön von der Kamera.
Richtig.
Dann machst du dann den... Oh, ist geil. Liebe ich. Ganz toll. Ja, vielen Dank. Ganz tolles Geschenk.
Gerne.
Tom Voss.
Richtig? Tom Voss, toller Typ. Ja, kann ich
Dankeschön.
Nur empfehlen.
Guckt euch das an. Ich habe es in der Hand. Es hält sich wahnsinnig schön in der Hand. Der Ordnung halber, ich habe auch fantastische Messer mit keinem Messer zusammen.
Sehr gut.
Alles gut. Es gibt auch viele andere. Ja, gibt auch viele andere, kann ich komplett nachvollziehen. Tom habe ich einfach nur.
Ich bin auch ein Riesenfan von, und ich stehe schon wieder auf dem Schlauch.
Na?
Anderen
Messern?
Ja. Die
Zwilling.
Zwilling finde ich toll.
Ja, super. Dick finde ich auch.
Vielleicht was von Fackelmann, ja.
Nein. Ja. Nee, aber hier, sag doch mal, die 500-Euro-Dinger, wunderschön. Ganz leicht, ganz dünne Klinge.
Ich weiß es nicht.
Ich komme nicht drauf.
So, wir sagen erstmal.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Chuck, Digga,
Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht dicke Mucke, schicke Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Freunde, unser heutiger Gast nennt sich so, wie er sich nennt, weil er einst betrunken bei Rock am Ring war. Da stürmte es sehr und weil es stürmte, flogen auch Waffeln. Also die von Aldi, die Waffeln jedenfalls, und zwar durch die Luft. Gleichzeitig sucht er nach einem Synonym für sich im Internet und zack, Sturmwaffel. Sturmwaffel ist eigentlich Frederik Fieger-Viehhof und macht das im Internet, was ich hier versuche schriftlich hinzubekommen. Echte Informationen auf eine möglichst extravagante und ungesehene, in diesem Fall ungehörte, nicht zu verwechseln mit unerhört, naja, also jedenfalls auf eine ungewöhnliche Art an den Zuschauer, die Zuschauerin, respektive Zuhörer oder Zuhörerin zu bringen. Puh, sounds irgendwie complicated, aber wenn ich ehrlich bin, auch irgendwie cool. Und das ist der Typ mit eigener Produktionsfirma, Kochprodukten, 14 Angestellten, Videoblog, Podcast und Kochkanal, allemal. Schwer cool sogar, denn zu all dem streamt er auch noch, jeden Tag. Aber wer ist das? Wer kann das? Einer, der im Sommer 2018 mit 1,4 Millionen Abos unter den Top 15 der deutschen Gaming-YouTube-Bestenliste stand. Einer, der Videos im Web veröffentlicht, die sich rund ums Essen drehen und in denen er entweder seine Lieblingsrezepte kocht oder die anderer YouTube-Prominenten oder Zuschauenden nachkocht. Alles andere rund um dieses Millionen-Sassa, so ehrlich möchte ich sein, verstehe oder kenne ich nicht. Und das macht es umso schöner zu sagen, herzlich willkommen bei Fiete Gastro, schön, dass du da bist. Frederik Fieger-Viehhof, jetzt habe ich es wirklich verkackt.
War aber gut bis hierhin. Sollen wir nochmal ansetzen?
Wir sind hier authentisch. Also known as Sturmwaffel.
Danke für die Einladung.
Ganz toll, während ich habe dir nicht zugehört, aber jetzt nicht, weil ich mich gelangweilt gefühlt habe, sondern weil ich in der Tat...
Ha? Du hast da nochmal reingegoogelt.
Nicht google gerade. Also ich guck mir das gerade an, was du da machst, weil ich...
Tim, ich dachte mir, das ist der Gast, mit dem du nicht rechnest und den du brauchst. Ich glaube wirklich, du wirst sehr viel Spaß haben.
Ich habe die letzten Folgen reingehört. Ich habe da auch immer mal so leichte Tendenzen mitbekommen. Natürlich habe ich ein bisschen Arsch auf Grundeis, weil ich nicht immer das Verhältnis kenne von gerade, ich sag mal, den...
Humor?
Nee, Humor, glaube ich, sind wir relativ auf einer Wellenlänge, aber bei mir ist es so ein bisschen die Leute, die jetzt so mit der Fernsehkultur und mit der, aus meiner Sicht ist es ja dann schon wieder die alte Medienwelt, ne, was dann so ist, wie der Umgang mit den neuen Kids ist, weil ich sag mal, wir sind ja 1000 Sasser, sagt man so, wir können nichts richtig gut, aber dafür dann ganz schön viel autodidaktisch unterwegs und ich weiß halt, dass der Umgang immer mal wieder auch in den letzten 4 Jahren, als ich umgesattelt bin von Gaming auf Kochen, echt komplex ist, weil ich habe halt immer darauf geachtet und tue es heute noch nie zu sagen, ich wäre ein Koch, weil das ist halt ein Handwerk, was ich nicht beherrsche und das bin ich nicht und das will ich auch nicht sein. Ich bin auch kein Restaurantkritiker, ne, sondern irgendwas halt in der Mitte dazwischen, was halt ehrlich probiert zu berichten, was jetzt los ist. Also ich mache gerade zum Beispiel auch, ich hatte vor 2 Wochen Corona, habe voll die Möhre Geruchs- und Geschmackssinn verloren und teste aber trotzdem gerade Essen und habe jetzt immer meine Leute noch mit dabei, sei es denn meine Redakteurin oder mein Kameramann, die dann ab irgendeinem Punkt aushelfen müssen, weil ich dann sage, ich raff's gerade nicht, in welche Richtung es geht. Aber Show must go on, ne? Weil,
ja, aber das geht den meisten Testern von Gummio auch so ohne Corona, dass sie keinen Geschmackssinn haben.
Aber nur also, in Deutschland. Ja? Gummio in Österreich, ja, ja, da lassen wir nichts aufkommen.
Und deswegen wusste ich nicht, wie die Laune heute ist, weil ich habe mal so ein bisschen durchgescrollt bei euch, wie in welche Richtung es vorher ging, so von Bettina Rust bis Frank Elstner. Mhm. Auch wenn das, glaube ich, eine schlechte Von-Bis-Skala ist, war ja schon viel hier. Nein, Quatsch, mal. Ist ja, ich sag mal, das Spektrum auch Fernsehen, Radio und alles drumherum. Mhm. Aber ich dachte mir so, bei mir aus der Ecke so, mit Knossi gab es, glaube ich, mal in einem anderen OMR-Kontext einen Podcast von uns beide, mit Jens so. Aber ansonsten war ja jetzt noch nicht so viel aus der, ich sag mal, Lebensmittel-Influencer-Bubble hier an diesem Tisch. Und das zu eröffnen, da fühle ich mich auch sehr geehrt, dass ich da...
Und was glaubst du, was meine Haltung dazu ist?
Also ich weiß, dass ich dreimal das Bild kreiere. Ich kann dir sagen, wo es herkommt, also eine Unsicherheit zumindest. Also ich gehe jetzt hier nicht verängstigt wie ein Häschen rein, aber zumindest eine Unsicherheit, dass ich nicht genau einschätzen kann. Ist halt, ich habe vor ein paar Jahren angefangen mit dem Format das Lieblingsessen von. Super simpel. Also eine sehr intime Information von dir in Form von einem Lieblingsessen interessiert viele Leute. Aber wenn ich jetzt googeln würde, bin ich so in irgendeinem Rabbit Hole von irgendwelchen Blogleuten, die mal in einem Fernsehbeitrag von dir gehört haben, was dein Lieblingsessen ist und wie es genau gemacht wird, weiß nicht unbedingt jeder. Dann dachte ich mir, ich vereinfache das für die Leute und ich suche Lieblingsessen. Tim Melzer ist ein Koch, ne? Interessant. Dann mache ich das in einem Video und moderiere das sozusagen durch, kann nicht kochen, das heißt immer ein bisschen Chaos, manchmal auch Leute, die es viel besser können, manchmal Leute, die es noch schlechter können als ich, Rezo zum Beispiel, mit dem habe ich 2 Wochen geschrieben, bis der mir...
Für einen Koch?
Nee, aber einfach Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, um halt solche...
Das ist auch der mit der Strähne, ne?
Genau, das ist der große, beste Freund von Philipp Amthors. Ja. Nee, und da habe ich dann damals in dieser Reihe auch, da hatten wir jetzt über 120 Leute, also von Gülşah'ın Kams bis Rezo, das ist, glaube ich, eine bessere von bis, weil sie überhaupt Sinn ergibt, aber alles Mögliche weg und irgendwann wollte ich dann
schön
auch...
Schön wäre gewesen, wenn du gesagt hättest, von Frank Elstner bis Bettina Rust.
Das war ein Callback, das war lustig, ja.
Musst du nicht machen.
Nee, aber ich gebe mir Mühe. Also,
nee, musst du nicht.
Willst gleich mit singen. Aber da habe ich auch dich angefragt.
Ja.
Oder dein Management viel eher, weil wir beide kannten uns nicht, noch nie über den Weg gelaufen, wir waren recht frisch, auch was das ganze Thema Kochen angeht. Und dann kam immer, also von dir sowieso nie was, deswegen auch diese Verunsicherung, wie es jetzt läuft, aber es kam immer so, es klang durch in so ein paar Mails vom Management, nö, der Tim hat da nicht so Bock drauf, so paraphrasiert, aber guck doch dir mal diese jungen Fernsehköche an. Und dann haben wir immer neue Listen mit Leuten bekommen, höchstwahrscheinlich aus dem Managementbereich, und dann haben wir jetzt zurückgeschrieben, ja, also... ist absolut nicht böse gemeint, aber nee, also es macht im Kontext keinen Sinn. Sollen ja schon Leute sein, die auch Wiedererkennungswert haben. Und wie gesagt, wir haben jetzt ja nicht bei Tim angefangen. Also wir haben auch mit Peter Ludolf seinen berühmten Nudelsalat gemacht.
Den
also
feier ich, ja.
Ich man liebe Peter. Den ganzen Tag mit dem verbracht. Also besser ging's nicht. Und dann hatten wir halt immer eigentlich von allen ausnahmslos positives Feedback, außer immer von Köchen, Fernsehköchen vor allem. Das ging nie. Da war kein Zugang, bis vor einem Jahr Johann Lafer sich tatsächlich dazu bereit erklärt hat, bei einem Projekt mitzuwirken. Da waren wir auch nur beide drin und wir haben uns so gut verstanden. Und dann war ich sehr schockiert, muss ich ehrlich zugeben, als Feedback auch an dich zurück, dass gerade du, der in meiner Welt das... diverse Schimpfwörter zurück zu Vox gebracht hat und das Ganze sehr erträglich gestaltet mit Kitchen Impossible, was ich verehrt habe, gerade am Anfang und da versunken bin und mir dachte, endlich auf die Fresse Koch-Content, dass gerade du so jemand bist oder auch der Herr Hensler, die sich da so extrem scheuen und sehr langsam adaptieren, was ich gar nicht erwartet hätte, dass ich hätte euch progressiver eingeschätzt, sage ich mal so ganz ehrlich. Und da war ich dann schon irritiert, dass ich mit Johann Lafer am Tisch sitze, der Johann, ne? Also der dann da in allem, was Johann Lafer ist, dann ne, einfach ne, also der ist ja nochmal einen Schritt weiter. Also ich würde sagen, wenn es generationsmäßig betrachtet ist, so ein Johann Lafer und dann kommst du dahinter als nächste Generation Fernsehstar-Koch. Mhm. So. Also so von Zeitabstand, nicht unbedingt von allem drumherum. Mhm. Und das hat mich dann einfach irritiert, weil ich dachte, nach hinten raus, wenn es näher zu mir geht in die Richtung, wird's ein bisschen entspannter, nicht unbedingt. Nee.
Also ich hatte ja relativ klar und deutlich erstmal deine Anfrage auf dein Lieblingsessen. Das ist eine Frage, die mir seit 20 Jahren gestellt wird in unterschiedlichen Fraktionen. Deshalb reagiere ich da überhaupt nicht mehr drauf und finde es auch wahnsinnig langweilig. Weil ich diesen Kontext dann nicht sehe. Wenn es um eine wirkliche Geschichte geht, um wo es man sich wirklich inhaltlich dafür interessiert, warum es mein Lieblingsessen ist, dann bin ich gerne bereit davon zu erzählen. Ich kenne es nur aus die schnellen 10 Fragen. So, Lieblingsessen, was nimmst du mit auf eine Einsel, wo ich sage, denke, ey, das wirklich, die Sprache hat so viele Wörter und wenn wir die durcheinander drehen, können wir so viele verschiedene Fragen stellen. Es sind sehr oft die gleichen Fragen und manchmal erfinde ich schon was Neues, damit es einfach irgendwas passiert bei mir beim Beantworten.
Ich hätte keine. Nee. Also.
Und das Management ist nicht immer schlau. So, das kann ich deutlich sagen. Das gibt, das meine ich jetzt nicht mit meinem Management, aber generell hat das Management ein Bild von einem, was man selber vielleicht gar nicht hat und was man gar nicht in sich trägt. Es gibt schon Gründe, warum diese Welt noch nicht von uns bespielt wird. Das liegt unter einem, dass wir, und ich glaube, das ist zumindest bei mir ein sehr großes Problem, ich bin relativ bekannt. Und dieser Ruhm ist nicht nur schön, sondern der Ruhm bringt eben Opfer mit sich in Bereichen und das hat was mit Privatsphäre zu tun. Und jetzt ist gerade insbesondere Social Media, und das ist ja in den vergangenen 10 Jahren, da warst du gerade 21 Jahre alt, da warst du blutjung, da war ich schon 44, 42. Das heißt, da war ich schon alt, da war ich schon etabliert, da war ich schon festgefahren in bestimmten Dingen. Und natürlich bin ich an diese Welt langsam rangegangen, weil wenn ich mir eins geschworen habe, dass ich in Würde alt werde und dass ich nicht zu den knorrigen alten Männern gehöre, die auf Krampf versuchen, irgendwie jugendlich frisch daherzukommen, um mit irgendwelchen jungen Menschen mitzugehen, nur damit deren Glanz auf mich abfärbt.
Also ja, grüße Johann, ne, an der Stelle.
Johann ist zum Beispiel jemand, mit dem ich wirklich gut befreundet und er ist einer der Menschen, vor denen ich sehr viel Respekt und auch sehr viel Zuneigung empfinde. Weil Johann das immer wieder geschafft hat, sich zu modernisieren und frisch in der Birne zu bleiben. Voll. Und der hat mal pausiert zwischendrin, aber Johann war einer der ersten, der mir die Tür geöffnet hat, der mich auch anerkannt hat. Und damals war ich ja nun wirklich ähnlich wie du oder wahrscheinlich zu den Anfangszeiten kahl rasiert, eben keine Pigmente in der Haut, weil ich nur in der Küche gestanden habe, die Arme verbrannt wie so ein Ritzer, Ränder unter den Augen, gut, die habe ich bis heute noch irgendwie, weil ich hier hoch die Tassen gemacht habe. Und immer mein Mundwerk ist mein Mundwerk. Das war für das analoge Fernsehen, wie ich es jetzt heutzutage nenne, schon eine Revolution. Es gab viele Leute, die haben gesagt, der Typ hat im Fernsehen nichts zu suchen. Der gehört in den Knast. Und dann gab es andere Leute, der kann ja in den Knast gehen, aber von dort aus soll er eine Kochsendung machen, weil wie er über Kochen redet, das berührt mich. Das war alles. Ich bin ja kein besonders kompetenter Koch im Sinne von Johann Lafer oder den großen Köchen, Tim Raue und solchen Menschen. Da bin ich inhaltlich schon eher schwach aufgestellt. Aber ich habe meine Talente, ich habe meine Fähigkeiten und auch die haben ihre Berechtigung in der Unterhaltung des Kochfernsehens.
Ja, Emotionen und so Liebe dafür, was du machst, ne? Das merkt man ja dann.
Ja. Und dann gab es eine Diskussion, die mich sehr oft sehr gestört hat. Ich bin immer inhaltsgetrieben. Und das, was ich qualitativ im Netz teilweise gesehen habe, fand ich grottig. Hat mich einfach nicht berührt. Ich fand es einfach nicht geil. Das fand es aber, ja, Handykamera draufgehalten, hier ein bisschen Schnippschnapp. So, und diese liebevolle und diese wirklich, und das meine ich jetzt gar nicht so ernst zu nehmen, ist schon wieder so eine Einschränkung, aber dieses, wo ich auch wirklich hingucke. Und ich habe bei Holle, wie er seine Kritik, der hat eine Kritik über Steffen Hensler und mich gemacht, über den Burger. Und die war richtig gut gemacht. Das hatte richtig geile Energie. Das hatte Humor. Der war straight. Der war sauber. Das war keine Arschkriecherei.
Und sehr authentisch.
Sehr authentisch in der ganzen Art. Hat es dann komplett verkackt am Ende, weil er hat gesagt, mein Burger schmeckt geil, sieht gut aus, bla, 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 ist frisch. Das ist beim Hensler nicht so. Aber irgendwie schmeckt ihm der Hensler Burger besser. Wo ich ihn angerufen habe oder anrufen habe lassen, in Anführungszeichen, fick dich, wenn du mal wirklich was lernen willst, dann machen wir mal einen Test zusammen, damit ich dir erkläre, worum es geht beim Essen. Weil er offensichtlich in dem Moment technisch keine Ahnung hatte. Was er aber hatte, Geschmack. Und das war sein Geschmack. Und dann hatten wir ein bisschen Kontakt miteinander und ich bewundere das sehr, wie er das macht. Das wird nicht zwangsläufig meine Welt, weil ich finde das jetzt auch teilweise sehr schäbig, wenn etablierte analoge Fernsehmenschen gerade versuchen, YouTube zu kopieren, weil sie sich eine Agentur holen. Das ist ein bisschen wie, als wenn du jetzt, wenn ich einen Stylisten kriege, der mir den Hemdkragen frech aufstellt. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe das total.
Und ich bin voll beschäftigt. Das ist mein anderes Problem.
Richtig, ja.
Ich bin voll beschäftigt.
Das ist irgendwann
keine Zeit mehr.
Das wollte ich auch gerade fragen. Ist es vielleicht für Tim schon fast zu spät jetzt,
einen YouTube-Channel
zu machen?
Nein. Absolut nicht. Nee.
Nein.
Nee.
Nein.
Nee. Aber er sollte die Bullerei an Holle verkaufen, damit er mal richtige Burger
hat. Der hatte doch die Oliven, dachte ich, so abgehatet.
Nee, das war ja das andere. Aber das war ja auch okay. Danach hat er alles gefeiert. Da hat er 11 von 12 Punkten gegeben.
Ja.
Oder 12 von 11, meine ich eigentlich. Eigentlich meine ich 11 von 10, aber ich habe mich versabbelt. Du hast doch mal,
war das für Essen und Trinken, das Facebook-Ding täglich? Wie hieß das noch?
Ich habe kein Facebook gemacht für Essen und Trinken. Ich habe eine Zeitschrift mit Inhalt gefüllt, aber nicht alleine, sondern in dieser Kooperation mit Essen und Trinken und den tollen Leuten, mit denen ich da gearbeitet habe. Und die fing dann auch irgendwann mal an, wir müssen mal Facebook live machen.
So. Und das war ja wirklich nicht schlecht. Das war ja eigentlich so ein bisschen YouTube-mäßig, weil es war ja live, dementsprechend ein One-Take. Und es war in Anführungszeichen relativ chaotisch und ehrlich und echt. Im Prinzip.
Es war einfach billig. Entschuldigung, wenn ich das so sage.
Ja, also das Problem ist halt, glaube ich, einfach so ein bisschen diese Zeitachse immer, auf der das betrachtet wird. Ich würde halt immer, und ich glaube, wir hatten ein ganz kurzes Vorgespräch mal und da sind wir auch schon, du hast es so sehr liebevoll umschrieben. Du hast dann gesagt, also Max und ich, wir haben wirklich angefangen zu zocken und waren zwei Gaming-Kanäle und sind jetzt beide in dieses Kochenthema gedriftet. Mhm. Also ich liebe ihn sehr. Und dann hast du gesagt, ja, ich habe ja das Review-Ding von Max angeguckt. Und das ist ja sehr... du hast im Prinzip sehr lange probiert zu umschiffen, dass irgendwie geht's schon geiler, ne? Also das war so am Ende so ein bisschen die Grundmessage, die du probier das liebevoll.
Du bist ein arroganter Sack.
Nein.
Sekunde.
Das ist das Wichtige. Und da sind wir dann auch nochmal ein bisschen, also wir beide hatten schon auch spannende Vorgespräche, muss man sagen. Wir sind ein paar Rabbit Holes schon angefangen so runterzustiegen, haben uns dann immer gebremst, weil ich auch gesagt habe, ich glaube, was man immer wirklich in diesen Kontext von so einem YouTube-Video mit reinmachen muss oder reinmachen sollte, und das ist das, was dich, glaube ich, mehr abfuckt, als das, was am Ende rauskommt, ist halt die Zeitschiene, ne?
Genau.
Also Max macht halt zwei Videos die Woche, zweimal was komplett Neues, ohne ein Format dabei festzuhaben. Ich glaube, er hat jetzt eins angefangen. Ich mache jeden zweiten Tag ein Video auf dem Hauptkanal und in den Lücken dazwischen machen wir Vertikalvideos, auch separat produziert. Das heißt, es sind 7 die Woche und dann 30, 31 im Monat, je nachdem, was dann da läuft. Also wir sind voll versorgt und das ist nur ein Kanal. Wir spiegeln auch noch auf den anderen und wir haben ja mega viel Zeug, was wir da bewältigen müssen, weil wir sind selber die sich ausdenken, die Verantwortung tragen, dass es in irgendeiner Form läuft, und da musst du notgedrungen ab irgendeinem Punkt einfach an Qualität ein bisschen schrauben, damit du zurechtkommst, weil wir haben auch Leute, die wir jetzt im Team haben oder bauen gerade Teams auf, und dann ist Reduktion von Inhalten nicht immer, also kann funktionieren, aber ist auf jeden Fall der deutlich steinigere Weg, als einfach einen kontinuierlichen Qualitätsstream weiter langsam zu verbessern, indem das Team größer wird, aber die Prozesse nicht verkompliziert werden.
Okay, wie ernst,
ganz
Tim?
Ganz kurz, wo kann ich sehen, wie oft ein Ding abgerufen worden ist?
Steht unten drunter, ja.
Wo denn?
Bei YouTube.
So, was ist jetzt, wie oft ist das die Zahl, die es abgerufen worden ist?
Nee, das ist, wie oft es gefällt. 13.525 Aufrufe.
Wo steht das?
Ist vor einer Stunde aber hochgeladen.
Das steht hier. Dann steht dort, also 13.525 Aufrufe.
Lass mir das so formulieren. Also wie gesagt, ich glaube, ich bin überhaupt nicht negativ eingestellt. Gar nicht. Nur überhaupt nicht negativ eingestellt. Aber ich habe dieselben Qualitätsparameter wie in meiner normalen Welt, in der ich Ahnung habe. Wenn mir was gefällt, gefällt es mir gut. Wenn mir es nicht gefällt, halte ich es auch für Quatsch. Wenn ich merke, es ist inhaltsleeres Geblubbere, dann bin ich raus. So. Und dann scheiße ich mir auch gar nichts, das zu sagen. Und das ist egal, ob es TV ist, ob es bub ist oder, was ich auch oft genug sage über unseren Podcast, wo ich sage, ja, kann man machen, aber muss man wirklich nicht. So, da gibt es bestimmt spannendere, geilere Sachen im Podcast-Segment. Aber ich mag das, dass wir es machen. Und mehr Anspruch habe ich jetzt an der Stelle nicht. Ich versuche nicht, irgendwo nach vorne zu kommen. Ich habe gerade bei dir eine Zahl gelesen, dass du ein Video oder insgesamt hast du 575 Millionen Abrufe.
Genau, über eine halbe Milliarde, ja.
Dafür, dass du nichts kannst.
Unterhalten ist, glaube ich, das Keyword dann hier.
Ja, jetzt mal mit analogen Welt versehen. Jetzt Jokos Show macht 2,2 Millionen. Mhm. Macht 2,2 Millionen am Sonntag mit einer Premiere. Ich weiß nicht, was denn noch im Online-Bereich nachher abgeht, aber erstmal das Analoge.
Ja.
Dann lass nochmal 200.000 Leute sein, die die Wiederholung sich angucken und dann wahrscheinlich die Zweitwiederholung auch nochmal 1,8 Millionen. Das ist bei 4 Millionen Leuten.
Und wichtig, hat eine sehr gute Quote.
Hat eine sehr gute Quote. Das sind ja die Kontakte, die man so in der analogen Welt hat. Richtig?
Korrekt, ja.
Jetzt hast du 575 Millionen Abrufe mit über die ganzen Jahre oder ist das?
10. Also im April sind es 10 Jahre mit dem Kanal, ja.
Gut, Joko macht ungefähr 15 Sendungen im Jahr, kommt es hin?
Mhm. Nur dafür?
Ja, so?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
So, ist er bei 60?
Also nur von der Show weniger.
Aber dann ist er bei 60, werden auf 10 auch ungefähr 600 Millionen Kontakte.
Mhm.
Und das finde ich erstmal krass. Das finde ich erstmal wirklich.
Aber wichtig, wenn du jetzt sagst Kontakte, da trifft man ja schon bei uns in der Welt dann die erste Unterscheidung, weil wir sind dann nämlich bei Impressionen und Impressionen sind ja weitaus höher als ein Aufruf. Ein Aufruf wird ja erst nach ein paar Sekunden gezählt. Eine Impression, wenn das Thumbnail zum Beispiel, also das Titelbild von einem Video rechts in der Leiste erscheint, sodass jemand mal nur drüber guckt, das ist ja noch weitaus höher. Also wenn ich 1 Million Klicks in einem Monat hätte beispielsweise, habe ich dann aber vielleicht 30 Millionen Impressionen gehabt, ne? Und es haben sich halt nur von 30 Millionen Leuten, die es gesehen haben, 1 Million entschieden, was eine mega gute Quote wäre.
Ja, wollte ich gerade sagen. Jetzt kostet aber eine Sendung von Joko 300.000 Euro.
Hm.
Und dann geht irgendeine Bumsbacke, und das meine ich jetzt, ich habe da hier gerade ein Beispiel aufgemacht, wir nennen keine Namen.
Ja, okay.
Aber ich habe die Kotze im Hals bei sowas.
Okay, okay, okay.
Qualitativ.
Die sind zusammen, ne?
Hä?
Die beiden.
Nee. Sind sie?
Na, jetzt trau dich mal.
Ja, okay, dann. dann haben wir jetzt Krieg. Dann haben wir jetzt Krieg. So, warte. Ich zeige dir das gleich. Du wirst.
Ja, sag doch. Also, ich habe da keinen Stress mit. Also, nee,
aber Claudia und ich haben nie von dir gehört.
Nein, wir sagen das auch überhaupt nicht. Wir können das nicht sagen, weil da trete ich nach unten und das mag ich
nicht. Nein, das machen wir überhaupt
nicht. Ja, aber du kannst es ja bei mir später machen.
Dich würde ich nachher so, wenn du rausgehst.
Ja, hau einfach in die Fresse nochmal und dann habe ich wenigstens gutes Titelbild.
Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Das ist manchmal, ist es mir zu billig gemacht und das ist auch in meiner medialen Karriere habe ich versucht, alles gut zu machen. Sehr, sehr gut zu machen.
Hast du auch.
Und nicht aufzugeben, nicht zu einfach. Ich habe eine Zeit lang eine Sendung gemacht, wo ich sage, ja, aber atmosphärisch, wir müssen da Gas geben, das ist zu bieder, das ist zu langweilig. Und das war eine Zeit, wo, glaube ich, auch eure Welt mich wahnsinnig inspiriert hat, weil es gibt interessante Dinge.
An welcher
Dinge.
Stelle inspiriert?
Naja, Schnittfolge, Mechaniken, Spontanität. Mhm. Meine Stärke ist Spontanität. Gib mir was und ich mach was draus. Und das analoge Fernsehen ist oft so 3 Kameras. Eine Pumpe, eine Hand, ein Ding. Und dann musst du danach nochmal was wiederholen, weil der Zuschauer zu dumm ist. Vermeintlich, das sag nicht ich, das sagen denn die Gewerke drumherum, ja, das hat er so noch nicht verstanden, dann musst du nochmal sagen, dass das Petersilie ist da drum und ich sage, ach, es ist was Grünes, Petersilie spielt keine Rolle.
Und ist es nicht so auch das Nervige, dass da jemand steht und dir sagt, das kannst du mal sagen, dass es Petersilie ist?
Das war so nervig und das hat dazu auch geführt, dass ich gesagt habe, ich will das nicht mehr, ich möchte dieses nicht mehr in dieser Form machen. Am Ende des Tages werde ich dabei gefilmt, wie ich Tomatensalat und Bratkartoffeln mache, in einer Kochsendung, in einer klassischen Sendung, da drum waren 40 Leute. Die was gemacht haben, was kein Leben hatte. Was keine Lebendigkeit mehr hatte. Und dagegen habe ich immer angekämpft, immer angepumpt. Und deshalb, ich war da schon sehr, sehr stark in dieser Welt unterwegs. Jetzt kommt aber eine Sache. Und das ist das Schlimmste bei mir. Ich bin überhaupt kein Kaufmann.
Ja, aber das sind wir ja alle nicht. Dann wären wir ja viel erfolgreicher. Sie ist Sally. Also wenn man mal einen Kaufmann um sich rum hat mit Murat oder so, dann ist aber...
Naja, aber ich will da jetzt gerade mal ein doppeltes Veto reinwerfen. Sowohl du, Tim, als auch du, Freddy, ihr seid natürlich Verkäufer.
Ja, aber guck mal, ich habe auf Instagram sind, das habe ich jetzt gerade geguckt, 526.000 Follower. Mhm. Was glaubst du, wie viel Umsatz ich mit meinem Instagram mache? Das kann man, glaube ich, ne? Man kann Geld verdienen.
Nee. Ja, ich glaube aber nicht, dass du Geld damit verdienst.
Keinen Cent, noch nie gemacht.
Ich glaube,
geht
nicht. Nein.
Warum geht nicht? Ich kann doch was posen. Ich kann doch ein Produkt in die Hand hochhalten.
Also, das musst du dann ja mit der Firma abklären. Das hat ja nichts mit Instagram zu tun. Die kaufen dann deine Reichweite. Aber ich bin dann lit was so.
Ja, das meine ich ja. Aber ich habe es noch nie gemacht, weil es mich nicht interessiert.
Ja,
im ersten Moment. Was mich interessieren würde, ist sowas wie Chef's Table. Oder was auch Herr Raue jetzt gerade macht, Herr Raue reist, ne? Das ist ja eigentlich auch eine finanzierte Veranstaltung über Magenta, zu sagen, wenn ich jetzt aber inhaltlich geile Kameraleute, also jemand, der das Bild schön hat, einen guten Geschichtenerzähler, du erzählst gerade, dass du, ich habe eine Frage die ganze Zeit im Kopf, irgendwie gib mir mal ein paar Tipps, was ich bei Kitchen Impossible meinen Kandidaten wieder antun kann, weil ich glaube, dass du einen anderen Blick auf Kulinarik hast als ich, der aber wahnsinnig spannend für unsere Welt sein kann. Weil es eine frische, weil es eine junge, weil es eine andere Welt ist, wo ich an der einen oder anderen Stelle schon mal Ciao Kakao sage.
Aber glaubst du nicht, dass das Teil deines Erfolges ist, dass du eben nicht auf jeden vermeintlichen Zug aufspringst, der da vorbeikommt, und das genau die Art von Authentizität ist, die deine Follower und deine Zuschauer...
Würde ich auch sagen. Also ich hätte auch bei dir direkt immer ein absolut also geiles Format, was ich mir bei dir immer vorstellen könnte, wäre zum Beispiel auch in dem Internetbereich absolut was nicht 100% Fokus Kochen hat. Aber einen geilen Anspruch.
Der Roadtrip.
Würde es auch gehen, aber ich würde immer so ein, ach, ich habe seinen Namen vergessen, der nette Belgier, Mann, der hier auch immer die Videos macht.
Unser Pusher.
Ja, genau.
Ja, Rickard.
So, also wenn du dir so einen Ricky, ne? Ja. So, dabei hast du, der noch so einen kecken Namen hat, aber auch loses Mundwerk, weißt du, der dir auch ein bisschen Kontra gibt.
Ja.
Und der begleitet dich einfach einen ganzen Tag und du hast aber die Verfügungsgewalt und das ist ja die schöne Welt, in der wir dann leben. Keiner, der dir sagt, film mal die Petersilie, sondern du hast dann nur ihn. That's it. Der kann das alles, weiß ich. Der ist hier super unterbezahlt. Er hat die ganze Zeit gemeckert. 5 Minuten kennengelernt, hat gesagt, ich verdiene hier nichts, bitte helf mir. Aber Mönchengladbach so scheiße, ich will nicht von hier weg, aber kannst du mir trotzdem Geld geben? War wirklich super anstrengend gerade. Ich habe 5 Minuten kennengelernt und gesagt, hey, schön, ich kenne dich. Hey, was geht? Wie geht's dir? Na, nee, ist sehr glücklich hier. Wow. Ja. OMR. Wow. Wo ist der Philipp an? Sehr gut. Also er sucht bald einen neuen Arbeitgeber fürs Digitale. Nein, Quatsch. Aber weißt du, wenn du so jemanden mal mit dir mit hast, ne, der hat so ein Bauchtäschchen an, das weiß schon, das so ein, also der war so in Belgien, hatte irgendwie es nicht zurechtgekommen, ist dann vor 10 Jahren nach Deutschland, spricht super Deutsch, toll, wir verstehen alles, kommen wir aus dem französischen Teil, also ist auch noch international sehr begabt, aber so jemand, der Bock hat und der auch noch ein bisschen Bock hat auf Kulinarik und weiß, wie man inszeniert, wie du inszenieren willst vor allem, dann gibt es genügend solche, nicht böse gemeint, ich probiere das jetzt alles ein bisschen zu entmenschlichen, aber dann gibt es genügend Hybridmodelle in unserem Bereich, wie ihn zum Beispiel, der dir geile Bilder machen kann, der ein mega guter Videograf ist. Ich mache das übrigens nur an deinem Style fest. Ich habe noch nie was von dir im Bewegtbild gesehen. Also ich schätze dich gerade sehr wert. Ich muss mal gucken, jetzt muss er abliefern. Also die Folge, geile Schnittbilder. Kannst du schön Motion Array mal ein paar Presets rüberpumpen oder so. So.
Nerd Talk.
Nee, und dann, weißt du, was ich meine? Aber so jemand, der dir folgt und der dann halt so ein bisschen einfach den Tag begleitet und du hast immer die finale Verfügungsgewalt. Keine festen Upload-Termine, sondern mich interessiert Tim Melzer, mich juckt nicht sein Tomatensalat oder sonst was. Aber es kann halt mittendrin so ein Ding sein, dass du sagst so, boah, Bullerei, fuck mich jetzt ab, wir machen alle jedes Quartal eine neue Karte und dann ist er dabei und nimmt diesen Prozess mit.
Und das ist ein sehr junger Blick auf dieses Leben, weil das hat eine Arroganz in sich drin, die
an welcher Stelle?
Die so krass ist, weil meine Generation, und das meine ich nicht so, wie es jetzt gerade rüberkommt, aber trotzdem muss es gesagt werden.
Bitte.
Ich muss was können. Das, was du sagst, ich muss nur sein. Und das halte ich in vielen Bereichen, auch in der YouTube etc. Welt, für manchmal nicht ausreichend. Und mir fehlt die Filterkompetenz innerhalb YouTubes. Also wenn ich was ich gucke, sind wirklich so hier die Best ofs American und Britain und Deutschland Got Talent, The Voice, die emotionalen Momente, wo auf einmal
alle heulen,
der zahnlose alte Mann auf die Bühne kommt und auf einmal da die Opern schmettert und alle so, oh krass, Gänsehaut-Moment und dann, wo ich sage, geil, das ist das, was ich noch gucke. Das kann ich mir merken. Wenn ich jetzt Food Channels sehe und ich gucke jetzt mal irgendwie, du sagtest gerade von die 5 bekanntesten Dinger.
Guck dir mal Sally an.
Sally habe ich mir auch schon angeguckt. Ich finde, die macht das sehr nett. Also auch ganz.
Ist educational, ist für Mummies.
Punkt. Ja, genau. Und spricht mich jetzt nicht an, weil der Inhalt nicht gut ist.
Nee, du sollst nicht angesprochen werden. Das ist was ganz anderes.
Ja, aber ich sehe auch nicht den Kampf. Also, guck mal, als ich angetreten bin mit der Kochsendung, bin ich nicht angetreten, weil ich ein besonders geiler Koch bin, sondern weil mich die Darstellung von Kochen gelangweilt hat. Hm. Im deutschen Fernsehen. Hm. So, das war, ich bin mit Jamie Oliver befreundet, ich war bei ihm zu Gast in einer Sendung. Hm. Da sieht man mich hochrot rumlaufen, weil ich noch vorher da irgendwie um die Sonnenbank gegangen bin, 40 Minuten, weil ich nicht wusste, dass Sonneneinstrahlung anders ist als echte Sonneneinstrahlung. Und das hat ein bisschen übertrieben. Konnte auch nicht sitzen, weil ich Blasen am Arsch hatte. Also wirklich so das volle Dummbatzenprogramm. Und wovon ich fasziniert war, war von seiner Energie. Hm. Da habe ich gedacht, krass, wie geil man Kochen eigentlich präsentieren kann. Hm. Hab die Bilder gesehen, dachte, oh, ich werde total abgeholt. Das ist was für mich, das will ich sehen. Hm. Da bin ich als junger Mensch, das ist genau meine Didaktik. Bin damit nach Deutschland, habe Jamie empfohlen. Alle haben gesagt, das ist nichts für den deutschen Markt, das funktioniert hier nicht. Krass. Bin sogar so weit gegangen, dass ich mit Freunden die gecastet habe, dass wir Köche gesucht haben. Hm. Köche, die ich eigentlich lässig fand, die eigentlich ganz cool waren. Und die haben wir vor die Kamera gezerrt und alles, was passiert ist, die haben Stock in den Arsch gekriegt. Hm. Die waren nicht, die haben ihre Persönlichkeit verloren. Und dann habe ich das irgendwann mal so nebenbei gemacht, habe gesagt, ich stelle mir das so vor, dann müsst ihr einfach hier ein bisschen und das und das. Und dann sagte der Kollege, dem, mach du das doch, das ist doch einfach viel entspannter. Ich sage, ich will das gar nicht. Ich habe gar keinen Ehrgeiz, so, weil mein Kochen ist nicht spannend genug. Was ich sagen will, ist, dass bis die ersten Schritte, dazu wurde ich nahezu genötigt. Nicht mit physischer Gewalt, ich hatte schon eine Eitelkeit in mir drin und wollte es machen. Aber es war ein sehr schwieriger, ein sehr, sehr anstrengender Weg, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Mhm. Mit der Souveränität, mit Kameras umzugehen, mit Drucksituationen umzugehen, mit die Fähigkeit, sich auch in schwachen Momenten zu zeigen und dafür abzufeiern. Das ist ja ein langer Weg. Wenn ich jetzt nur mich filmen lassen würde, ich finde mich nicht interessant. Ganz simpel.
Aber dann habe ich es falsch kommuniziert, weil ist ja alles das, was du jetzt geil findest, genau diese Vision, die du drin hast, du verfügst ja darüber, ne? Das ist ja einfach so dieser andere Zugang zu Medien. Also alles das, was du bei anderen nicht findest und was du dir wünschen würdest oder womit du auch an den Weg gegangen bist, den du jetzt gegangen bist, das sind ja die Sachen, die mit jemandem in einer wirklich intensiven Phase dann umgesetzt werden müssen. Also jeder Blickwinkel, um was spannend zu machen, jeder neue Blickwinkel vielleicht aus unserer Perspektive, aus Leuten, die du im Ausland triffst oder unterwegs bist, der kann ja damit auch übersetzt werden. Es hat ja kein zeitliches Limit. Also ich persönlich als Zuschauer von Tim Melzer, wenn du YouTube machen würdest, würde nicht erwarten, dass ich regelmäßigen Content sehe, aber das, was du selber beschreibst, wenn es kommt, dann ballert's. So. Und das hat aber nichts damit zu tun, dass die Frequentierung oder dieses, und deswegen, da hätte ich jetzt auch nachgefragt, diese Eitelkeitsgeschichte dahinter, die habe ich da, also die sehe ich in dem Kontext nicht, weil du bist ja nicht dich selber am Inszenieren, du kannst ja auch einfach andere Sachen in den Vordergrund stellen.
Aber die sich bei euch. Das war ja eher so ein bisschen gegen euch gerichtet. Ich finde schon, dass manchmal das krass ist. Und euch, entschuldige, jetzt mache ich...
Bitte.
Wir bleiben ganz kurz nur im Klischee, in der Diskussion. Ne? Also ich habe das Bild nicht so sehr. Mhm. Aber ich sehe, guck mir Dinge an und sage, warum? Ja. Warum machst du das? Warum traust du dich das? Warum schaffst du Datenmüll? Warum glaubst du ernsthaft, dass das interessant ist, dass das jemand ist? Und da bin ich nicht der Gradmesser für alles, aber ich glaube schon, dass ich verstehe, ob jemand was kreativ mit wenig Mitteln macht oder ob jemand nur sich hinstellt und Ding, weil ich differenziere sehr stark, ob es eine Caro Dauer ist, die einen Mörderjob macht mit dem, was sie da tut. Mm. So, gegen jemand anderen, der einfach nur Duftkerzen verkauft, würde ich sagen.
Die aber auch YouTube macht.
Wer macht das?
Caro Dauer.
Ja, jetzt, aber ich kenne sie jetzt nur von diesen
Instagram dann.
Ja, aber Bewegtbilder, ne?
Genau.
Wo ich sage, krass, das ist richtig gut. Die macht, gibt sich richtig Mühe, das Produkt, was sie bewirbt, indirekt oder auch direkt, richtig gut darstellen zu lassen. Und nicht einfach nur so, ja, hey, hallo. Und das sind so Sachen, die mich eher abtören. Aber das ist das dominante Bild, was man natürlich auch von dieser Welt hat. Oberflächliches Gelumpe.
Ja, aber da sind wir seit irgendwie 4-5 Jahren nicht mehr. Und das ist das, wo ich gerade am Anfang drüber gesprochen habe. Da hätte ich halt eher erwartet, dass man jetzt so, also dass man so einen krasseren Deep Dive macht. Also ich würde dir zutrauen eigentlich, dass du so eine Liste hast von so 5 Leuten im Kochbereich auf YouTube, die du richtig geil findest. Also nicht nur Britain's Got Talent, aber ich dachte, du bist so richtig so jemand, der dann so auch abnerden kann am Ende und sagt so, das finde ich geil, wie die das denken. Weil du suchst ja die Inspiration.
Kennst du den?
Always Hungry, nee, kenn ich nicht.
Guckt euch den mal an, in Ruhe irgendwann, wie der Videos von sich macht, ja?
Achso, für die Leute, die zuhören, ist was mit Hummer.
Ja, stimmt. Hätte man an der Stelle vielleicht sagen können.
Hummer Termidor.
So, und der Typ hat also diesen Instagram-Kanal, wo er mehr oder weniger jeden Tag von der Lasagne über irgendeine Pasta bis hin zu Hühnerfrikassee übrigens, immer im gleichen Style, ne?
Macht ja, Nick Giovanni ist der Ursprung von diesem super schnell geschnittenen.
Wollte ich gerade sagen, danke, so das würde mich interessieren.
Ja. Frage wäre Kopie oder
ja,
nicht?
Ja, das ist für mich Kopie.
Wo fängt's an?
Achso, Nick Giovanni ist so der Prodigy, wenn es um Vertical Content, also Vertical Content, dieses TikTok-Zeug, vertikaler Content immer, nur für, je nachdem wer zuhört.
Für mich.
Nick Giovanni hat bei Masterchef mitgemacht, mit Gordon Ramsay. Und Gordon Ramsay hat, ich glaube, er hat nicht gewonnen. Gordon Ramsay hat ihn aber mega abgefeiert und der ist daraufhin eine Internetpersönlichkeit geworden. War davor auch ganz normaler Koch und ein bisschen YouTuber und hat dann durch diesen Masterchef-Auftritt
Wie heißt der?
Nick, also N-I-C-K und dann Di Giovanni. Und er ist so der Ursprung. Der macht auch immer kurze, kleine Videos, begleitet dann von einem Kameramann, ganz sehr intimes Team, also nicht irgendwas Großes dahinter, hat, glaube ich, gerade sein erstes Buch dann auch rausgebracht, hat aber irgendwie 6 Jahre dran gearbeitet, weil er es immer scheiße fand und dann wieder weggeworfen, dann nochmal neu. Solche Leute halt, ne? Joshua Wiseman, auch immer ein guter Tipp. Joshua Wiseman.
Aber vielleicht ist es genau das, dass wir jetzt darüber reden, warum ich das nicht mache. Ich bin ungerne Zweiter. Ich bin immer gerne First Mover und ich hatte einen klaren Auftrag damals bei Schmeck nicht, gibt's nicht, dass ich gesagt habe, Real-Time Cooking, kein Fake-Kochen, weil wir labern immer von wegen in 20 Minuten umzusetzen. Ich habe nur mal bei meiner Mutter zugeguckt und gesagt, ja, die braucht halt 1,5 Stunden, nicht 20 Minuten. Also machen wir, das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe schnell gekocht, aber ich habe nicht gefaked, sondern wir haben real gekocht. Also ich habe Kartoffeln geschält, gemacht, getan. Das war das Chaos, was ich veranstaltet habe, warum man mich als Schlampe bezeichnet hat. Auch zu Recht, weil es war ja alles ein bisschen chaotisch, aber es war zumindest so, ich habe nicht so getan, als ob jeder andere das zu Hause ganz leicht, wir ohne jede Schweißperle so reinzutun. Nur ganz kurz, lass mich das bitte zu Ende bringen. Das waren mein Ansatz bei den Dokumentationen, die ich gedreht habe für die ARD. Ich wollte nicht wie ein Journalist und Anklagen losgehen, sondern ich wollte Antworten vorbereiten für Fragen, die vielleicht gestellt werden könnten und nicht, aber nicht tendenziös. Deshalb die Frage vorhin nach dem, ist Glutamat wirklich so schlecht? Jetzt mal alle, lass mal doch mal die Kirche im Dorf. Gibt es Dinge, die so viel geiler sind? Ist Bio immer per se richtig gut? Gibt es eine Orientierung? Was ist cool? Was ist schlecht? Was können wir auch den normalen Leuten zumuten, die nicht so wie wir 24 Hours am Tag irgendwie über Kulinarik nachdenken, sondern die ganz andere Probleme haben? Wie kriege ich mein Kind in die Kita? Wie was kriege ich da noch schnell irgendwie für kleines Geld auf den Herd, ohne dass die 3 Meter Küchentresen haben und Kupfertöpfe etc. Das war mein Ansatz in dieser Welt. Bei Kitchen Impossible, mein Ansatz ganz klar war, als mir das Konzept vorgestellt war, hieß es erst in der Erstbesprechung, ja, und dann könnt ihr auch wissen, was ihr da kocht. Ne? Also ihr seid denn schon mal informiert. Ich sage, nein.
Nein, auf gar keinen Fall.
Nein, auf gar keinen Fall. Das ist doch gerade die Herausforderung, sich diese Aufgabe zu stellen. Und was ich dahinter auch toll fand, und das ist das, was ich an Kitchen so liebe, wir egalisieren Küchen. Es ist egal, ob du zu Hause kochst, ob es eine Nationalküche ist, ob es eine Restaurantküche ist, ob es eine Spitzenküche ist oder ob es ein Snack ist, ob es eine ganz Banalität ist. Kochen ist von mir aus in meiner Betrachtungsweise all gleichwertig. Es gibt Dinge, die ich besonders gerne mag und es gibt Dinge, die ich nicht so gerne mag. Aber es ist nicht besser oder schlechter. Es ist nur, ich mag es nicht. Fertig. Und das ist die einzige Wertung, die ich habe. Deshalb auch mit Kitchen, mit der Kamerasprache. Ich meine, das ist ein Game-Changing-Format. Das ist ein bisschen wie Nick Di Giovanni. Mhm. Wenn du dir Formate jetzt anguckst, wie diese Expedition in Amerika mit den 3 anderen Köchen, mit Rosin, Ali und, wie heißt er? Der Hübsche? Der Hübsche.
Ja, was mal?
Nee, komme ich gleich drauf. Entschuldige bitte, wer auch immer, wenn er gerade zuhört. Die Bildsprache ist die Kitchen Impossible Bildsprache. Wenn du ein bisschen raue Reis, die Bildsprache ist ein bisschen Kitchen Impossible. Mhm. Man hat gesehen, oh krass, wir können Kulinarik nicht nur auf dem Teller zeigen, sondern wir können die Geschichte rund um Kulinarik. Richtig. Und wenn du gerade sagst, dieser Nick
Alexander Giovanni, Kumpner,
danke, Entschuldigung, Alex. Ich glaube schon, dass wir da ganz, das ist auch ein Format, was von vielen Medienschaffenden sehr geliebt wird, weil es sehr gutes Fernsehen ist. Es ist nicht gutes Kochfernsehen, es ist wahnsinnig gutes Fernsehen.
Das stimmt, ja.
Und bei diesem Nick Di Giovanni, und natürlich beobachte ich Dinge, und ich bin halt jemand, der extrem schnell gelangweilt ist, wenn ich Wiederholungen sehe. Mhm. Und was mich jetzt dahinter gerade reizt, ist, dass du sagst, er war der Erste. Weil es gibt eine Technik, die steckt dahinter. Mhm. Die könnte ich analysieren, da habe ich bestimmt geile Leute drumherum und dann würden wir das machen. Aber das will ich nicht. Ich will nicht was machen, was andere schon gemacht haben. Ich will meine eigene Sichtweise haben. Und ich überlege gerade in der Tat, wir arbeiten viel bei uns im Team. Was kann ich denn in dieser Welt mit meiner Befriedigung machen? Wir können das Medium nutzen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Damit würde ich Reichweite wahrscheinlich vergrößern können, wenn es funktioniert. Wahrscheinlich würde ich noch andere Zielgruppen für mich erarbeiten können, wenn es denn funktioniert. Aber all das kann ich nur machen, wenn es richtig aus mir rauskommt. Und das kann ich nur, wenn ich eine Erzählweise habe. Deshalb bin ich
verstanden.
Fernsehen hat Blockaden, weil das ist manchmal zu groß aufgepumpt.
Viel.
Der Roadtrip, den mag ich. Aber was sollte jetzt meine Motivation sein? Den besten Geschmack der Welt zu finden? Haben wir das nicht schon mit Anthony Bedwar gehört?
Im Prinzip hat Freddy ja gesagt, etwas, was eben nicht mit Kochen zu tun hat.
Deshalb ist ja der Roadtrip. Du brauchst ja nur eine natürliche Motivation. Und jetzt kommt, weil wenn ich nicht kein Kochen in dieser Welt habe, dann finde ich mich echt nicht interessant genug, als
dass
ich
mich da... Ah, wohl selbst nicht.
Doch.
Nee,
ja,
aber,
ja. Aber du probierst dich doch auf anderen Feldern auf, ob das jetzt Kunst ist, ob das Musik ist.
Ja, aber es ist nicht so interessant, dass andere Leute mich dabei beobachten. Ich finde das wahnsinnig spannend, wie ich mit Essen und Leuten bin, also mit Menschen.
Ja.
Das finde ich wahnsinnig spannend, aber ich finde, das ist einer meiner Stärken vor der Kamera, dass ich es schaffe, verhältnismäßig ich zu bleiben, egal in welchen Situationen, dass ich mich entschuldigen kann, wenn ich mich schäme, weil ich was falsch gemacht habe, da weiß ich mir kein Zeichen. Aber ich kann auch mit String im Tauchbecken von der deutschen Nationalmannschaft rumschwimmen und ich gehe da nach Hause und sage, ja, ich habe alles gegeben, das ist cool. Und wenn die mich nicht mögen, dann kann ich da auch nichts für. Da werde ich jetzt nicht nett sein, nur weil es die Nationalmannschaft ist. Das würde mich nicht reizen.
Ja.
Die waren nett, ne? Also nochmal, das war jetzt gar nicht dieses Thema. Ich habe kein Problem mit Autoritäten. Aber die müssen was können. Wenn die Autoritäten nichts können, dann sind die mir egal, was auch immer die sind, wer auch immer die sind. Ich habe eine Eigenschaft, ich trete selten nach unten. Ich sage immer nie, aber nie soll man nie über sich selber sagen, aber ich trete selten nach unten. Und dann finde ich eben alles außerhalb dieser Welt für nicht spannend genug, dass ich glaube, dass Leute mir dabei zugucken sollten, wenn es nicht eine Story gibt.
Haben diese Menschen...
Es ist so mega interessant, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nur so... Also du bist sehr nah an so der Schwelle von der Türe, dass du was ganz Neues erleben kannst, aber es fehlt noch was.
Ja.
Und was fehlt, ist, glaube ich, und das ist mörderschwierig zu finden. Ich glaube, die Befriedigung, die du suchst, ist ein Storyteller. Irgendjemand?
Sei das, es denn das, dann, kann, das kann ich.
Ja, genau. Aber ein Storyteller, der das einfach mal macht, also jemand, sag ich ja, wie so ein Mensch mit einer Kamera und der dann eine Geschichte erzählt, die voll mit deiner Erzählweise einhergeht. Und das zu finden, ist einfach unfassbar schwierig, ne? Also, und ich habe irgendwie das Gefühl, sobald die Person mal da wäre, sodass du dich damit wohlfühlst.
Wie viel haben wir heute? Ich höre zu.
Heute ist der 28.2.
Weiter?
Das finde ich, und sobald, glaube ich, diese Schwelle da ist, dann würde ich sagen, dass dann passiert da was, dann öffnet sich da was, weil das ist irgendwie, du hast so die richtige, ich finde, du hast voll die, also das ist so spannend, du sagst halt, du beantwortest dir selber häufig, also in den letzten 15, 20 Minuten hast du dir ein paar Fragen selber so beantwortet.
Ja, ich oder bin ja
paar,
auch in dem Prozess.
Ja, genau, ein paar Antworten selber gegeben. Ja. Das dann so, wie wenn du sagst, so, ich bin mega schnell gelangweilt und ein paar Sachen raff ich nicht. So, ein paar Sachen will ich mir auch nicht geben. So, Sally bedient mich nicht. Dann aber auf der anderen Seite sagst du dann irgendwie ein paar Sätze weiter so, ja, früher habe ich das gemacht, weil ich dann einfach Leute irgendwie aus ihrem Alltag befreien konnte, die ablenken konnte und das hat mir da gereicht. Ne? Mhm. Und obwohl wir das neue Medium sind, sind wir vielleicht aber nicht auch noch nicht an der Stelle so progressiv, weil ihr seid ja Wegbereiter. Also jeder von uns, ob du eine Sally hier hinsetzt oder einen Knossi hier hinsetzt, egal in welchem Kontext, ob du Koch bist oder nicht, aber du hast im Fernsehen stattgefunden und ich glaube, jeder von uns, den du hinsetzen wirst, der im digitalen Space unterwegs ist und ein bisschen mehr IQ-Punkte hat als, keine Ahnung, Bombenprank zu machen, so der würde, glaube ich, oder die würde, glaube ich, hier sitzen und würde sagen, ey, danke, dass ihr das gemacht habt, dass wir uns so austoben dürfen. Bin ich auch dankbar für übrigens. Dankeschön. Ne?
Sehe also ich auch beide, übrigens so.
In beide Richtungen.
Und ohne ich glaube, jegliche das ist Eitelkeit.
Ohne jegliche Eitelkeit.
Ja.
Nein, nee, aber nein. Ist ja richtig.
Nein, weil ich bin ohne Kochjacke aufgetreten.
Ja.
Das war früher undenkbar.
Ja, genau.
Da bin
und
ich
das ist
richtig
geil.
Angeschissen worden
genau.
Für. Ne?
Also und weil
ich
du,
richtig Dreck geschluckt.
Und weil du eben genau sowas gemacht hast, wie ich habe den Leuten auf die Fresse gehauen, indem ich so verbal war. Ich habe den Leuten auf die Fresse gehauen, weil ich keine Kochjacke anhatte. Ich habe den Leuten auf die Fresse gehauen, weil ich einfach dann eine Stunde 30 kochen wollte und nicht halbe Stunde, zeig mir nur die Petersilie im Close-Up, konnte ich ein Format machen wie Lieblingsessen. Obwohl wir uns noch nie in irgendeiner Form getroffen haben.
Wir haben neulich das
weißes Papier
rübergereicht. Wir haben neulich mit Frank Elzer einen Podcast gemacht und wir durften das Originalskript vom von Wetten, dass sehen. Das, ja. Was er,
ich habe die Folge gehört, war toll.
Das, was er nachts wach geworden, hat er notiert und es war krass, wie exakt er war. Mhm. Und ähnlich wie Frank bin ich ja auch immer wieder auf der Suche nach neuen Formaten. Weil ich mache jetzt Kitchen Impossible im 9. Jahr. Im 10. denke ich, ist es auch gut. So nach 10 Jahren kann man dann auch mal Platz machen, weil dann bin ich auch nicht mehr so witzig. Also dann wird man redundant, glaube ich, einfach so. Das ist, du wirst immer neue Facetten haben können, einzelne kleine. Aber in der Redundanz wird man von mir jede Beschimpfung, jedes Leid, jede Selbstbelobigung gehört haben. Und dann sollte man drüber nachdenken, eben was Neues zu machen. Also ich beschäftige mich viel mit Konzepten. Ich beschäftige mich auch wahnsinnig viel mit den Möglichkeiten von den Social-Media-Geschichten. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, und wenn ich die nicht beantworten kann, wird nichts passieren in meiner Welt. Das ist die Frage, und ich habe sie aufgeschrieben, nach dem Warum.
Weil du da bist.
So, und warum ist Fragezeichen. Heb diesen Zettel auf und in 5 Jahren kann es sein, dass ich bei YouTube oder welcher Kanal da auch immer dann irgendeine Rolle spielt.
Was auch immer passiert, ja.
Aber es wird eine Rolle spielen, warum? Weil ich finde auch, dass nicht alle alles machen müssen. Ich habe so ein Ding zum Beispiel.
Aber da muss das Ego dann auch stimmen, ne? Also wenn du jetzt, dein Ego ist denn ja offensichtlich.
Nehmen wir mal Kai Pflaume als Beispiel. Kai Pflaume macht das sehr, sehr gut, aber Kai Pflaume moderiert. Danke, dass du das sagst. Aber Kai Pflaume moderiert 200 analoge TV-Sendungen. So, und verdient damit gut. Warum muss der jetzt auch noch eine Plattform, ja, aber warum muss er noch eine Plattform auch mit Präsenz belegen?
Du unterschätzt das. Okay. Du unterschätzt die Leute, die dich würdigen für das, was du machst, für den Kopf, der du bist. Du unterschätzt das, wie sehr die dich gerne um sich rum haben, wie sehr das hilft, was auch immer die sehen. In was für eine Situation. Das muss nicht immer negativ konnotiert sein, aber es hat ja eine Freude. Du transportierst ja Emotionalität. Du transportierst ja die Sachen, die du machst, über auch den Weg, den du selber da gestalten möchtest. Und das noch näher an dich ranrücken zu lassen, ist ja im Prinzip das, wofür du stehst. Du bist ja Authentizität. So, ne?
Bis zum gewissen Grade, ja.
Also in meiner Welt zumindest. Ja, ich sag's nur in meinem Informationsschatz, den du über was für Medien in mich reingestreut hast, während ich groß geworden bin. Ja. So. Und ich glaube, du unterschätzt das, wie sehr Leute das tatsächlich begrüßen würden, wenn du bei denen ins Wohnzimmer kommst. Weil das ist ja der Schritt, den du gehst. Du gehst nicht durch das Schutzschild Fernsehen, wo viele jüngere Leute gerade das sehen, das ist diese erschließende Zielgruppe, bla bla. Aber du bist dann in der Hosentasche. Du gehst einen Schritt weiter. Du bist nicht 20.15 Uhr da, sondern du bist da, wenn die das wollen. Die gucken sich ein YouTube-Video, welcher Kontext auch immer, die gucken sich ein YouTube-Video an, wenn die das wollen.
Und sie müssen kein Abo dafür kaufen.
Genau, und sie können es einfach haben, wann auch immer und wie. Und wenn man dann jetzt immer gegen argumentiert mit, ja, die Mediathek, ja, toll, seid ihr Mediatheken, kein Schwanz guckt. Ist halt einfach so. Ist ein mega sinnloses Konzept. Ja,
bei Kitchen ist Streaming ist ein bisschen anders.
Ich glaube, dass da auch viele Views drin sind, aber keine Ahnung. Ich habe zum Beispiel ich hatte einen vollen Entkopplungsprozess mit Kitchen Impossible, weil ich irgendwann keine Zeit mehr hatte, gemütlich Fernsehen zu glotzen abends, weil es auch bei mir mehr geworden ist. Und seitdem, muss ich dir leider ehrlich sagen, habe ich geil viele Staffeln, die ich jetzt nachholen kann. Aber ums Verrecken nicht, würde ich jetzt in irgendeine Mediathek gehen und guck lieber dann, keine Ahnung, ich sehe dann lustige Zusammenschnitte, wie jemand irgendwie da was backen muss oder so und dann 4-mal Hurensohn schreit in irgendeinem Hinterhof in Malaga oder so und dann denke ich mir so, ha, witzig, sehe ich aber auf TikTok, weil es hier irgendjemand geklaut hat und dahingestellt hat, warum klauen das die Leute und stellen es dann auf TikTok von der Mediathek? Weil sie das gerne dann da hätten, in irgendeiner aufbereiteten Form, die für sie zugänglich ist, wenn sie es wollen.
Gibt es Kitchen bei TikTok?
Nee, nicht offiziell, aber das...
Nee, aber inoffiziell.
Also inoffiziell weiß ich, so nennt sich vielleicht keiner, aber wenn ich jetzt Kitchen Impossible auf TikTok eingeben würde, dann bin ich mir sicher, finden wir einige Sachen relativ zügig, ja.
Ach, guck.
Also es findet ja statt und das zeigt ja eigentlich nur, dass du bist ja gewollt. Also du bist ja nicht nur eingeladen von den Leuten, sondern die wollen, dass du da bist, ne? Und das ist dir, glaube ich, auch alles bewusst, aber ich verstehe, dass dieser eine Knackpunkt... Sei es denn nicht nur eine W-Frage, weil ich glaube, da sind noch ein paar mehr gerade, die zu beantworten sind.
Wie viel ist gut?
Nee, aber wie viel ist auch essentiell? Die W-Frage? Nein, aber die W-Frage ist halt bei dir zu beantworten noch in der Quantität zum Beispiel vom Output, der stattfindet. Oder wo überhaupt? Soll ich einen YouTube-Kanal machen? Oder sagst du, nee, also ich will immer der First Mover sein. Was sind gerade First Mover? Nur Leute, die vertikal machen. Sagst du, hier ist Tim Melzer im Internet, fickt euch alle. Ich mache kein YouTube-Video, aber ich mache nur vertikales Zeug auf einmal. So, wenn du sagst, bist First Mover, ja, Johann Lafer ist, glaube ich, nicht auf TikTok. Also, you go. Dann bist du der Erste aus deiner Welt.
Nein, nicht First Mover in der Plattform, das ist Quatsch, aber in der Ästhetik. In
ja, genau,
in
aber Inhalt. Kann man ja dann...
Ästhetik oder Inhalt?
Ja, Ästhetik und Inhalte werden gerade von null auf seit einem Jahr erschaffen. Du könntest jetzt in einen ganz frischen Markt reingehen, weil vertikal ist ein komplett anderes Spielfeld als horizontal. Das hat auch Fernsehen nie bedient. Das ist eine komplett neue Auslegungsform, wie du da Sachen inszenierst, wie du da Sachen darstellst, weil du nicht so viel Platz hast in der Breite.
Nur ganz kurz, vertikal heißt das, oder was?
TikTok, ja, genau. Ja, genau.
Genau das Gleiche.
Ja, ja, Digga, iPhone.
Digga, dann bin ich Innovationstreiber Nummer 1.
Derbe, ja.
Weil ich immer Anschiss, also wenn jemand sagt, mach mal ein Video, wie muss ich das normalerweise machen? So, ja. Richtig? Und ich mach's aber immer so.
Ja,
und
ist, das schon ist seit, das Beste, ja.
Na, wirklich,
ja, mach ich immer auch so. Wirklich gut, ja.
Aber ich werde immer dafür, aber vielleicht, ich bin ja viel innovativer
als ich. Ja, ich drehe nicht mein Handy rum und gucke mir ein Video an.
Die Ansage von dir kommt deswegen, weil denen du es dann schicken sollst, die wollen es höchstwahrscheinlich für irgendeinen Fernsehbericht und da sollte es ja beim 16:9 sein.
Ja, aber dann bin ich ja sogar im Fernsehen schon wieder Innovation.
Das weil ich fertig kann.
Na, aber krass, aus Ahnungslosigkeit innovativ. Krasser Typ.
Authentisch.
Aus dem Nix. Aus dem Nix.
So, jetzt haben wir wahnsinnig viel über mich gesprochen und das langweilt die meisten Zuhörer sowieso.
Du testest doch auch, oder?
Ich teste auch, ja.
So, Tim, eine Frage an euch beide. Wie ernst kann man denn 3 Restauranttests in 11 Minuten nehmen?
Was für Restaurants waren das?
Es sind teilweise die bestbewertetsten. Wir gehen von Google-Bewertung aus. Das ist ein relativ, ich glaube, das irritiert dann immer viele, gerade aus der Gastrowelt. Die sind dann eher in ein paar anderen Gefilden unterwegs.
Nee, es geht nur darum, aber die liegen ja nicht nebeneinander, dass du die in 11 Minuten testen kannst.
Also wir nehmen uns einen ganzen Tag dafür. Also es ist ja viel Vorbesprechung.
In 11 Minuten zusammengeschrieben.
Richtig, okay, ja.
Gut, ich habe jetzt verstanden.
Nein. Es ist ein Tag. Also morgen machen wir das zum Beispiel. Wir haben jetzt ein paar nicht die bestbewertetsten. Wir haben dann ein paar kleinere Spots rausgesucht oder die wurden mit mir zusammen rausgesucht. Deswegen habe ich auch inzwischen eine wundervolle Redakteurin, die mir da unter die Arme greift, weil ich es nicht mehr bewältigen kann, weil es zu viel zu koordinieren ist. Auch mit dem Output, den wir da pflegen, um einfach für mich selber eine Qualitätskontrolle zu bieten, dass ich jetzt keine Scheiße vorstelle. Also ich muss es nicht am Flughafen den Dönermann irgendwie präsentieren.
Kann
und
sagen. Kann es ja gut sein. Ich hatte bis vor kurzem ein Restaurant am Flughafen, das war herausragend.
Wir hatten tatsächlich im Rewe-Eingang in Frankfurt einen super leckeren Dönermann. Den haben wir zum Beispiel jetzt genommen. Ne?
Ja,
also schwierig zu verallgemeinern, aber ich sag mal, ne, den allgemeinen Place, den jeder kennt, ist auch irgendwie egal. Aber irgendwas, was vielleicht einen kleinen Kniff hat, was interessant ist, was auch die Frage, warum zeigst du mir das, beantwortet. So und dann so ehrlich wie möglich. Also,
wo bist du morgen?
Muss ich meinen Kalender.
In welcher Stadt?
Hier, wir sind bis Ende der Woche hier.
Ach, guck mal.
Ja, ich möchte ja noch dein Restaurant testen.
Kannst du gerne machen.
Da habe ich jetzt mal eine Frage.
Weil da gibt's manch anderen Hamburger Fernsehkoch, der mir das so mehrfach nicht
dein
erlaubt
Kollege,
hat.
Schon. Dein Kollege Max war neulich bei Tim.
Yes,
richtig so.
Genau.
Und Tim sagt, du wusstest davon nichts.
Nicht.
Wirklich nicht?
Nein.
Also, das finde ich so
aber
interessant.
Aber dieser Max hat ja in der Bullerei angefragt, richtig?
Er muss, also er hat in der Küche gefilmt.
Ja, der hatte auch, weil der wurde ja auch in den großen Gastraum gesetzt, also abseits vom öffentlichen Publikum zur Mittagszeit. Ich finde es ja toll, dass deine Angestellten dich offensichtlich nicht fragen müssen, aber müssen dich deine Angestellten nicht fragen?
Also war positiv, muss man auch sagen, ne?
Ja, negativ.
Also ich hoffe, dass sie einmal den Background überprüfen, ob er ein rechtsradikales Arschloch ist, irgendwie so, dass da nicht...
Ist er, aber...
Ne, also
das oder aber das hat man nicht gemerkt.
Aber das muss man überprüfen, dass sie den Background überprüfen, was da Sache ist, also mit welcher Intention, wenn es aber den reinen Test geht und meine Mitarbeiter sind jünger als ich und die sind viel offener als ich, also als Knossi oder Holo bei uns war, irgendwie so, sind die richtig ausgeflippt.
Aber du hast es nicht freigegeben, dieses Video, oder?
Nein.
So? Das ist irre, das hätte ich nicht gedacht.
Nein,
also hättest du das gedacht?
Macht keiner bei uns. Also wir haben auch.
Dann hättest du gedacht, dass das Video von Max nicht von Tim erst freigegeben werden musste?
Ich dachte, es gäbe zumindest eine Rücksprache, dass du sagst, cool, dass er filmt. Kenne ich nicht, aber wenn ihr sagt, cool, mach
mal. Ich habe gute Leute. Also das meine ich ja. Ich bin ich vertraue denen ja. Und das ist ja. Ich bin auch null Anti in dieser Welt gegen nur noch mal, wenn es oberflächlich oder irgendwie blöder Scheiß ist, dann finde ich es auch egal. Deshalb und auch als Holo ja bei uns getestet hat, irgendwie so. Wir kriegen ja mit, dass da jemand ist, der mit einer Kamera auf der Terrasse einen Burger filmt, anders als die anderen.
Das würde ich halt nicht machen. Also da habe ich tatsächlich einfach datenschutzrechtlich zu viel Skrupel.
So, das ist zum Beispiel, was ich nicht möchte. Ich möchte nicht, dass andere Gäste davon belästigt werden.
Also
deshalb lieber so, dann ist es schon kein richtiger Test mehr, weil man eigentlich ja dann schon die Handhabe darüber hat, das, ne? Also das kann man dann sagen. Aber ich bin echt total entspannt. Tester dürfen bei mir reinkommen.
Okay.
Ich halte das aus.
Dann lassen wir jetzt jemanden was testen von dir.
Weil ich über Wir haben ungefähr 12.000 Gäste pro Monat. Das sind 150.000 im Jahr und dann lass doch die drei Tester da ihren Sumpf verbreiten.
Hast du mitbekommen, wie viele Aufrufe das Video jetzt schon nach 4 Tagen bekommen hat bei Max?
Nein.
Also hat schon 320.000 Leute haben das gesehen.
Ja. Unterhalb einer Woche, ne?
4 Tage, glaube ich.
Ja, aber jetzt ist die Frage, wollen Sie das wegen meinetwegen gucken oder wegen Max? Und ich gehe davon aus, dass Sie es wegen Max angucken.
Nein, deinetwegen.
Ach, guck.
Also sicherlich ist die Meinung von Max, oder wenn ich sowas machen würde, die Meinung von mir. Deswegen kann ich auch eine Woche später das gleiche Video machen. Dann, interessant, vermeide ich das gleiche Video, weil wir halt was Unterschiedliches sagen werden. Ne?
Ich glaube sogar, dass ich an dem Tag sogar im Restaurant war und noch nicht mal mitgekriegt habe, dass es ist. Weil es hieß, irgendwann mal jemand war da und hat getestet. Aber weder weiß ich, dass es Max war und
Sehr gut, kann man mal einladen. Ist top.
Nein, finde ich auch. Können Sie auch gerne machen, weil das muss ich ja eh aushalten. Die Szene, Oxmox, Prinz oder wie sie alle heißen früher, Gummiju, Gietmischer, das ist eine alte Welt und deshalb finde ich das geil. Und ich fand ja auch nochmal als Holo seine Kritik geäußert, die war auf den Punkt.
Holle. Nicht die Holo-Bohle.
Holle.
Der kam woanders her.
Die war auf den Punkt, die Kritik. Die war geil gemacht, die war jung, die war fresh, wo ich sagte, oh danke, das mag ich ja. Und am Ende des Tages reden wir immer über Geschmack. Ich mute das Max zu, dass er einen absoluten Geschmack hat und deshalb eine absolute Meinung hat, sondern es ist eine Meinung und die ist wichtig. Die ist genauso wichtig wie die Meinung von Herrn Meier. Und wenn das jetzt negativ ausarten würde und ich das Gefühl hätte, oh, da wird eine persönliche Fehde gerade draus, dann würde ich mich wahrscheinlich zur Wehr setzen. Aber das würde ich auch in der Schriftform von den Etablierten machen.
Mhm.
Dann würde ich sagen, Digi, dann jetzt musst du es aushalten, jetzt pumpe ich. Und dann wäre das ein Sinn befreit ist, weil dann trennen sich wieder die Zielgruppen voneinander. Dann habe ich meine Leute, seine Leute. Also, ich habe nichts zu verlieren. Ich vertraue meinen Mitarbeitern. Ich vertraue, dass sie es gut machen. Und wenn in der Form irgendwas nicht gut geheißen wird, dann gucke ich drauf, was meint er. Boah, hat er recht? Und wenn er nicht recht hat, sage ich, ja, dann ist es halt so. Also da mein Schiff läuft weiter, die Bullerei. Die läuft weiter. Und das sind, also wir haben guten Inhalt. Ich habe auch nicht den Ehrgeiz, jetzt zu den Besten der Welt zu gehören, sondern mein Ehrgeiz ist es, den Leuten eine gute Zeit zu geben. Und deshalb muss man auch eventuell, deshalb kontrolliere ich es nicht, auch Negatives aushalten. Ich finde, negativ ist nicht immer schlecht. Kann ja auch manchmal eine Farbe sein.
Bringt dich ja auch weiter am Ende, ne?
Am Ende des Tages, ja.
Habe ich auch immer gemerkt. Immer wenn es auf die Fresse gab, dann bin ich leider echt am weitesten gekommen.
Ja.
Also haben wir hiermit die Freigabe, dass Sturmwaffel in der Bullerei testen kann.
Darf, gerne.
Geil.
Also Freitag, nicht, weil du Freitag jetzt hier bist. Komm ich, ne? So, ich hab, was soll ich machen? Ein Hausverbot?
Kann ich irgendwen denn noch anschreiben, damit es ein bisschen so, damit die Bescheid wissen, oder willst du, dass wir einfach rein?
Naja, ich glaube, das ist jetzt echt offiziell.
Nein, also ihr macht das ja, wie ihr es macht.
Ich würde immer anfragen und Regenehmigung erfragen wegen auch Gästen.
Genau, damit die
wissen, wo gesetzt wird. Machen wenige so. Also das ist das Thema bei uns in der Szene. Da grenze ich mich ja auch von vielen ab, weil ich das hasse, wenn man undercover filmt. Habe ich auch Dispute mit Max gehabt am Anfang. Ich glaube, er fragt inzwischen auch immer an, weil er sich dann einfach in Restaurants gesetzt hat und dann los. Ne? Ist aber eine ehrlichere Meinung, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja, das meine ich ja.
Und wir machen halt normalerweise dann immer den, also das ist jetzt auch sehr unüblich, wir haben immer mal wieder, wenn es um ein paar, ich sag mal, heiklere Restaurants geht, dann fragen wir super spontan an. Sowas wie, wir sind in der Stadt, wäre das cool, wenn wir filmen? Also so Stunde, in einer Stunde wären wir da. Aber wir haben angefragt und dann sagen die, ja, ich muss mal mit XY reden und dann kommen meistens, ja, machen wir, aber wir wissen, die haben jetzt keine Zeit, sich groß vorzubereiten oder jetzt hier uns einen Arsch zu pudern, sodass wir dann schnell reingehen können und einfach schnell unsere Geschichte in der Ecke machen können. Dann ist immer, wollt ihr die ganze Karte haben? Nein, halt die Fresse, will ich nicht. Ich möchte einen ganz normalen Gang hier haben, ich will am Ende ganz normal bezahlen und dann gebe ich meine Meinung vor der Tür dazu ab, sodass du nicht die ganze Zeit an meiner Schulter hängst und dir reinziehst, was geht. Dann kannst du dir das angucken oder nicht. Du hast gesagt, passt, ich habe keinen Gast gefilmt, wir haben uns an alle Regeln gehalten, ich will nichts dafür von dir, dann ist immer, ja, wir wollen dich einladen, nein, ich möchte das auch ganz normal bitte bezahlen, wie sich das gehört, weil ich gebe hier meine Meinung als absolute Nulpe zu irgendwas ab, ne, aus einem Entertainment-Faktor und sich dann dahin zu setzen und immer, also wir sind schon häufig eingeladen worden, mache ich auch keinen Hehl draus, aber es ist halt echt immer so absolutes Grundthema, wenn ich dann eingeladen werde, dann gehe ich immer hin und stecke jedem Kellner 20 bis 30 Euro zu. Weil ich sage, so, finde ich sonst scheiße.
Pass auf, dann machen wir jetzt mal einen Test hier.
Ich habe was bestellt.
Wir, nee, Tim weiß davon nicht. Das ist das Lieblingsessen von Sturmwaffel.
Oh, das ist ja süß.
Bolognese.
Das
ist die Überraschung. Das ist die Überraschung sozusagen.
Hey, du hast gesagt, Michael Wendler.
Ja, der kommt später. Einer muss sie jetzt bringen. So.
Der wurde im Flughafen festgehalten.
Das ist jetzt eine, also, wir haben jetzt insgesamt, zwei unterschiedliche Bolognese.
Mhm. Ja.
Die eine ist die original Melzer Bolognese.
Mhm. Boah, wenn du mir jetzt
und die
was
andere,
zu essen gibst, was ich erschmecken muss, ich habe Corona gehabt.
Pass auf. Ja, okay. Und die andere ist die von meinem Bruder, jüngeren Bruder Philipp reingebrachte Melzer Bolognese made by Merget. So. Und ich würde jetzt gerne mal natürlich von euch wissen, welche ist am Ende des Tages die leckerere und wie, das würde mich jetzt mal interessieren, testet Sturmwaffel überhaupt Essen?
Mhm.
Dankeschön, Philipp. Schön, dass du da bist. Und du kannst natürlich auch gleich erzählen, wie du diese Bolognese gemacht hast, weil Tim wird dir auch erzählen, wie er die Bolognese gemacht hat. Boah, komm hier gern zu mir, Philipp. Setz dich auf meinen Schoß. Haben wir Besteck? Das habe ich hier nämlich kurz vorher weggenommen.
Du mal hau rein.
Ja,
wir haben noch kein Besteck.
Dankeschön, sehr nett, dankeschön. Oh Gott, ja, ja, super.
Ich erkenne übrigens direkt. Ich erkenne übrigens von die Bollo von meinem Bruder.
Hast du nicht gerade gesagt, als er die hingestellt hat, dass die Bollo von meinem Bruder?
Nee, ja. eine von den beiden eine ist davon. Die eine Melzer und die andere ist Melzer bei Merget.
Hm. Ja, also sind ein paar Themen, ne? Du hast so große, Parmesanflöckchen. Ist natürlich wichtig. Hier sind jetzt kleine Basilikumstängel. Ansonsten sind immer die kleinen Kresse. Wenn es richtig fancy wird, dann kommen immer die kleine Kresse nochmal oben drauf.
Boah, kommt zur Sache, ey.
Ja, ich muss ja ab 8 Minuten gibt's ja erst Werbung. Dann müssen wir jetzt erstmal ein bisschen rumlabern. Also meine Güte, ey. Da muss jetzt auch mal erstmal ein bisschen, ne? Also, was bei dir dann wieder irgendwelche anderen Leute managen mit, nach 4 Minuten kommt jetzt Werbung, ist dann bei mir einfach erstmal nach 8 Minuten, muss ich selber dafür verantwortlich
sein. Das ist wie bei Klitschko. Nach der 6. Runde ist kommt der Break.
Wenn die guten Werbepartner da sind. Ja.
Weil
okay.
Gut verhandelt.
Also ich finde die Nudeln beim einen ein bisschen merkwürdig, aber ich bin auch offen für Neues, muss ich sagen. Ja, ist so muschelig, aber das ist so wie so Pulled Beef Sachen. Und da muss ich sagen, ich glaube, ich habe einen unfairen Vorteil, weil ich habe Tims Box mal bestellt und getestet.
Mhm.
Mein Geschmacksorgan ist auf einem Medium-Level, also ich bin, glaube ich, so bei 40%, würde ich schwer vermuten. Es ist aber sehr geil gewürzt, würde sagen, das ist Tim, das bist du.
Was ist Tim?
Tim ist die hier mit den wilden Muschelnudeln.
Die du in der Hand hast.
Yes.
Ja, okay.
Ja.
Sagst du.
Tim, stimmt das oder stimmt das nicht?
Warte mal, wir müssen mal fragen, was Tim sagt. Ich weiß es ja übrigens auch nicht.
Ich weiß es.
Tim isst übrigens die Pasta stilrecht mit der Hand.
Mhm.
Es geht ja auch nicht um die Nudel. Es geht ja eigentlich ums Ragout, also um die Bollo, ne?
Mhm. Die perfekte Mischung wäre die Soße aus beiden. Das wäre perfekt. Meine ist klar die Tagliatelle und deine sind die Muschelnudeln, denn deine ist sehr fleischig.
Ja, stimmt.
Sehr fleischig, ist eher ein Fleisch, also wirklich ist eher ein Ragout, während wir schon ganz klar versuchen auch ein bisschen die Mentalität des italienischen, fruchtigen, tomatigen ganz klar damit reinzubringen. Wunderschön reduzierte, kompakte Geschmackswelten, ticken zu salzig. Also beim Zweitlöffel wird sie anstrengend, weil dann kommt nur noch Salz, es brennt richtig ein bisschen auf der Zunge.
Finde ich gut, weil dann schmecke ich was gerade.
Hm? Bei der dauert das halt bis zum dritten, vierten Löffel, bis da dann das volle Volumen da ist. Ich sage immer wieder, ich koche für den zweiten Löffel, nicht für den ersten. Das macht es manchmal etwas femininer. Meine ist etwas femininer, etwas leichter und ich glaube sogar, dass bei uns der Anteil von Rindenticken geringer ist. Das wäre so meine Vermutung. Wir haben Schwein inzwischen rausgenommen, wir haben Lamm und Rind.
Mhm.
Schwein eben wegen der Verfügbarkeit, normalerweise dreierlei, Rind, Schwein, Lamm, alles schön geschmort, angebraten, tomatisiert mit Zeit. Du hast mehr Zeit in deinem Schmorvorgang als ich. Ich denke, dass es noch langsamer geschmort ist als das, was wir sowieso schon machen, dass du da locker 4, 4, 4,5, 5, 6 Stunden drauf hast im Fleisch. Das merkt man wirklich in der Intensität, weil es ein unfassbar gutes Umami hat. Und wenn ich jetzt meine etwas zu tomatige Soße, die ist etwas zu frisch, ist nicht fleischig, sondern die ist tomatig, mit deiner kombinieren würde und nochmal einen halben Liter Wasser drauf, dann hätten wir eine perfekte Soße, glaube ich. Ich bin nicht sicher, ob deine mit Milch abgebunden ist.
Ist mit Milch abgebunden. Gut. Ist mit Milch abgebunden.
Weil die Säurespitze
ja.
ist nicht da. Und das ist vielleicht, was ich im ersten Moment vermisse, was aber genau der Einsatz ist, warum man es macht. Mhm. Also alles richtig gemacht. Das ist eine wahnsinnig schöne, eine wirklich schöne Bolognese.
Ist natürlich ein hoher Fleischanteil. Also es ist Rinderbeinscheibe, Rindernacken, Lamm, Schulter am Knochen und Schweinenacken ohne Knochen.
Ja.
Und das Salzige kann ich dir erklären. Und zwar nehme ich ein großes Stück Speckschwarte. Mhm. Brat sie auch scharf an, lass sie 2 Stunden mitgaren und die kommt dann komplett wieder raus. Mhm. Und das ist nochmal dieses, ein bisschen mehr Pfiff noch.
Das ist die sommerliche, fruchtige Variante. Mhm. Das ist die, wenn du die mit Wasser auffüllst und noch ein bisschen kleiner sogar noch zupfst, dann wird sie legendär. Also dann ist herausragend.
Ja, das
also wenn das eine ist, nach meinem Rezept aus dem Kochbuch, dann bist du ein richtig talentierter Koch.
Also nicht aus dem, also erstmal vielen Dank, also nicht aus dem Kochbuch, sondern aus dem aus der 10-Jahre-Zeitung.
Ja. Essen und Trinken für jeden Tag.
Nee, aus der 10 Jahre Bullerei-Zeitung.
Ah, guck.
Da hinten drauf ist
es. Und das kommt aus dem Buch.
Genau.
Ja. Aber dann, du bist ein richtig guter Koch, weil das ist, da ist nichts zu meckern. Nur das, also, und kein nur, ne?
Mhm.
Wenn du jetzt schaust, da ist relativ wenig Soße, das kann ein bisschen anders sein, aber die Würzigkeit ist toll.
Ist auch ein bisschen eingekocht, muss ich sagen. Aber ist
toll. Ganz geil.
Super.
Ja, waren 6 Minuten 20, brauchen noch 2 Minuten 40, Tim, sonst wird hier nicht komplett
naja, das, das ist ja das Prinzip. Ich bin jetzt gerade, momentan bin ich wieder auf Hackbolo.
Mhm.
Wir bereiten gerade das neue Kochbuch vor. Und da versuche ich, habe ich nochmal wieder sehr intensiv drauf geschaut, was eigentlich heutzutage von den normalen Menschen machbar ist. Also ich gucke wieder mehr in den Alltag rein, als dass ich das Besondere kochen. Weil da gibt es mir gerade zu viel Spezialsachen, mit denen, wenn ich mich für die Levante-Küche interessiere, für die Vietnam-Street-Food-Küche, für die japanische Sushi-Küche oder für die japanische Frühstücksküche oder für die Kaffeetafel Südostchinas. Da gibt es alle Bücher für, da brauche ich gar nicht reingehen, um ein differenziertes Angebot zu schaffen. Sondern was wir jetzt gerade machen innerhalb dieses Buches, ist wirklich wieder nochmal, was wir vor 20 Jahren schon mal gemacht haben, nochmal wieder auf den Prüfstand zu stellen. Welche Küche bin ich bereit, Leuten anzubieten, damit sie ein Kochbuch kaufen und damit wirklich was anfangen können. Nicht einfach nur was Schönes hinstellen, das wird wunderschön, richtig geil, Cover wahrscheinlich von Doppeldenke, kreiert T.S. Ullmann, schreibt gerade so ein paar Dinge. Also es wird auch ein bisschen Artifadi, aber die Rezepte bleiben ganz 0815 und wir machen sowas Schönes wie das den Croque Monsieur.
Oh, mega.
Aber den ganz klassischen Croque Monsieur. Da kein Gedönse, keine Kreativität. Ja, aber nur. Da müssen richtig. Wir aus Gustav Wall eigentlich dabei. Ha? Sind wir am Überlegen gerade. Das sind ja so Themen, die wir gerade haben. Und deshalb Bolognese. Aber ja, Mensch, ich rede seit 20 Jahren auf jede Frage, was ist mein Lieblingsessen? Bolognese. Das ist eine relativ aufwendige. Die geht eher in die Al-Ragout-Richtung.
Genau.
Und was mir aufgefallen ist, dass ich jetzt gerade mal auf der Suche bin nach einer Nicht-Tomaten-Bolognese, die nicht nur aufs Tomatenmark und Dosentomaten existiert. Kann ich jetzt, verrate ich nicht zu viel. Na gut, Steffen Hensler kopiert immer alles, was ich mache bei der schmelzenden Nummer. Aber hey, komm. Das gucken jetzt auch nicht so viele an, deshalb kann man das ruhig verraten.
Was glaubst du, ist Steffen Henslers Antwort auf das Warum?
Ah? Weil er, dann muss er sagen, weil ich keine eigenen Ideen habe. Und lieber besser gut geklaut als selber schlecht gemacht.
Stehe ich jetzt dazwischen irgendwas, wenn wir das nicht. Hier so auch
Nein, der weiß, dass ich ihn verachte.
Ich darf ja eh nicht ins Restaurant kommen, von daher bin ich auf deiner Seite. Das passt. So etwas wollen wir hier nicht, stand in der Mail, als wir angefragt haben.
Aber, gut, ich glaube, Steffen hat noch weniger Ahnung, was in seinen Läden abgeht als ich. Nee, und ich wollte gerade sagen, ich mache gerade Hack-Bolognesen. Mhm. Verschiedene Hacksorten, verschiedene Dinge, verschiedene Farbtöne, Geschmacksebenen. Und mit deinem Beispiel, was du mir gerade gibst, gibt es eine richtig schöne, würzige, salzige Variante. Eigentlich ein Geschmack, den ich gerade auch suche. Weil wenn ich meine nehme, ist ein Ticken zu tomatig.
Mhm.
Und ich habe eine Variante, die mache ich aus Salsiccia. Einfach nur rohe Fenchelbratwurst ist Hack. So, brat das Hack an, Pilze dazu, paar Zwiebeln, Knoblauch, bisschen Rosmarin, minimal Tomatenmark, wirklich minimal. Und daraus koche ich mir einen schönen Sugo. Der Sugo ist sehr kurz. Also, ich habe nicht viel Flüssigkeit, weil für mich eigentlich, auch ja in dieser Variante, das nicht soßig ist. Ich finde ja, wenn Pasta-Soßen sollten nicht die Pasta erschlagen, sondern so ein bisschen begleiten. Und deshalb ist die Wahl deiner Soße, deiner Pasta auch zu der Soße. Richtig geil.
Das ist auch genau der Hintergrund, weil an Spaghetti oder weiteren Sorten perlt die, also haftet,
ist zu grob, das
haftet nicht. Ja. Und hier sind es diese eine Art von Rigate, die Muscheln, die werden gefüllt mit dem Ragout und allem drum und dran.
Guck hier.
Und du hast so, einen Mini-Taco so ungefähr.
Das ist ein Träumchen, ja. So, das ist also ein Spaghetti-Pass, rutscht dir halt ab bei der, ja. Ne? Und du wirst immer noch ein tolles Sugo haben, mhm. aber das Stückige, du wirst nachher ordentlich was in deinem Teller haben und das finde ich halt richtig geil. Also du bist ein smarter Junge. Und schon habe ich wieder was gelernt, was ich auch in meinem Kochbuch sofort wieder verarbeiten werde. Natürlich überlege ich über eine Carbonara. Aber werde ich die ganz klassische Carbonara machen? Nein, aber will ich Speck? Also als allein, wenn du das Wort Speck sagst, da bin ich ja inhaltlich schon bei OnlyFans. Also da will ich mich drin einwickeln, da will ich reiben, da will ich Liebe mitmachen, weil ich liebe Speck.
Ja.
So, jetzt ist es in der Tat hier. Ich nehme ihn nicht wahr. Das finde ich ganz interessant, lustigerweise. Also ich habe den Rauch nicht da.
Nee, ist nur Salz.
Ja, aber das hier, das brettert ganz schön. Das ist ganz schön zu viel drin. Und schon habe ich das nächste Rezept im Kopf. Und so arbeiten wir uns gerade ran. Wie gesagt, wir haben das Croque Monsieur. Klassisch, wie man es wirklich isst, weil ich habe mir neulich ein Croque bestellt bei Alphonse. Ich glaube, Fest und Flauschig machen das auch gerade. Können wir jetzt auch gerne machen. Alphonse, eine Croque-Bude an der Holzenstraße in Hamburg, neben dem Drop-In. Sensationelle klassische Croc, wie man sie sich vorstellt in einer Croc-Bude. Also den Belag, die Remoulade, geilen frischen Salat dazu. Also wirklich geil zu fressen. Richtig so Munchy-Ding. Bleiben knusprig, obwohl sie eingewickelt sind in Alufolie, wenn du sie mit nach Hause mitnehmen willst. Alufolie natürlich nicht, sondern Papier, ne? Ist so wegen Nachhaltigkeit und so. Aber so unfassbar geil und so ein geiler 80er-Jahre-Geschmack. Und der hat bei mir dann wieder gesagt, ey, Croque Monsieur, das ist klassisch, ja, Toast mit Schinken, Käse und der Béchamel eigentlich oder mit einer Käsesoße überbacken. Jetzt kommt dann das Toast Hawaii dazu. Habe ich schon mal im Kochbuch gehabt, mache ich jetzt noch ein Toast Hawaii? Nein, aber was wir machen, sind mehr warme belegte Brote. Weil Brot ist eine tolle Beilage und Brot spart Zeit. Alle Rezepte, die wir anbieten, sollen eigentlich, eine Zutat sollst du selber kochen. Es gibt ganz wenige, aber ein paar Gerichte gibt es, die auch Zeit in Anspruch nehmen. Kochzeit, Gulasch. 2,5 Stunden dauert das Fleisch, bis es zart ist. Aber der Soßenansatz, der wird ein ganz einfacher sein. Der wird ein ganz klarer sein. Das heißt, dass jeder normale Mensch mit einem Beruf oder mit einer Familie oder mit einer, was auch immer, mit einem Bedürfnis nach anderer Zeitnutzung, wird davon auch sehr befriedigt werden. Und wenn das denn so dabei rüberkommt...
Finde ich extrem geil. Also ich würde dir auch zustimmen, dass gerade das Fleisch gepaart mit deiner Soße, also diese fleischige, salzige Note noch mit diesem fruchtigen, tomatigen von der Soße, das wird kompletter Zerstörer. Also 100%
das ist genau Zerstörer. Das. Yes. Ich habe gerade eine sehr leichte, eine sehr fruchtige Kochweise. Ne? Mhm. Also ich mag gerade nicht ganz so viel Schwere und Kompaktheit. Ich mag auch nicht wirklich Kochgeschmack. Deshalb bin ich gerade so befriedigt, dass du das so machst. Und weil ich jetzt sage, okay, du musst ja nicht, es gibt mehr als schwarz-weiß. Bei mir ändern sich Rezepturen auch über das Jahr. Und das heißt, also eigentlich ganz selten kriegst du bei mir immer das Gleiche. Ganz, ganz, ganz selten. Weil ich bin nicht immer in derselben Stimmung. Ich habe ein anderes Wahr, ich habe eine andere Wahrnehmung. Du schmeckst gerade weniger.
Ja.
Das geht mir natürlich auch so. Oder auch meinen Köchen. Wir schmecken nicht, Geschmack ist nichts, was du monochrom abrufen kannst. Und das ist aber auch das, was ich beim Fressen so geil finde. Und deshalb scheiße mir auch absolut nichts zu sagen, dass ich eigentlich deine gerade ein bisschen geiler finde.
Ja.
Das ist keine Arschkriecherei, aber es ist so, wo ich sage,
aber ja. Würde ich tatsächlich zustimmen. Ich muss aber auch sagen, höchstwahrscheinlich, genau wegen dem saisonalen Aspekt, es ist noch ein bisschen kälter. Mhm. Wir hatten zwar heute einen geilen Tag in Hamburg mit Sonne, aber das passt auch so geil in den Tag gerade. Ich hatte wirklich heute Morgen, wir sind in so hier gegenüber Frühstück reingegangen, dann war die Kaffeemaschine kaputt, dann gab es einen Filterkaffee, dann hatten wir nur diese Sachen, also wirklich ein Filterkaffee und Brötchen bis dato. Und dann bin ich nur rumgelaufen, schön in der Sonne, man hat richtig schön ein bisschen ausgedünstet und dann gleichzeitig fehlt dir aber so dieser Salzgehalt und das puncht mir so in die Fresse und das wäre mir auch ein bisschen zu wenig.
Und jetzt wird Ass-Kicking, jetzt bleibt ihr sitzen und dann sind beide Gastgeber raus.
Ja, ich wollte gerade sagen, was machen wir denn hier? Ja, also, ja, schön. Hi, schön, dich kennenzulernen. Dann übernehmen wir jetzt an der
Stelle. Ja, warum auch nicht, ne?
Ja, also hast du wirklich, also unfassbar lecker. Also ich ziehe diverse Hüte. Ich weiß jetzt nicht mehr, was passiert.
Ja, vielen lieben
jetzt
Dank.
Jetzt sind beide
gekommen. Cool. Wo ist Tim?
Der ist jetzt groß.
Ah, okay, gut. Ein someone has to do the job. Ja.
Genau.
Ich weiß es nicht. Irgendwas passiert jetzt noch. Er hat gesagt, er ist aufgesprungen, als er jetzt die Bolognese zu Ende gegessen hat, so gefühlt, und hat gesagt, ich muss dringend was holen. Ich glaube,
er wollte Nachschlag holen.
Nachschlag? Höchstwahrscheinlich. Der wird dir einmal den Topf klauen und das mitnehmen und dann schön analysieren lassen hier gegenüber.
Genau.
Schmeißt aus dem Fenster und sagt, Leute, das da, jetzt. Ja, was tatsächlich der Wahnsinn. Also es ist wirklich sehr gut. Also ich, wenn du das jetzt gesagt hast, deine Bolognese, hast du gesagt, ist es jetzt? Und du hast sie nur nachgekocht?
Nee, oder Tims wie? Bolognese.
Tims Bolognese. Also weil du gerade meintest, das ist ja deine gegen Tims. Und von nein,
genau, es ist Melzers gegen Melzer bei Merget.
Genau.
Wer Brüder sind, okay, bleibt okay. In der Familie.
Okay, okay. Also ja, und da muss ich sagen, also die Nudeln waren auf jeden Fall das Dead Giveaway. Weil irgendwie hätte ich jetzt auch solche Muschelnudeln nicht gesehen bei Tim. Also das war das Einzige. Aber die kleine Kresse hat mich verunsichert, muss ich sagen. Aber die großen Parmesanplatten, das ist, glaube ich, eher so, das ist dieser Restaurant-Appeal, würde ich sagen.
So, jetzt kommt Melzer wieder rein.
Ich kenne das unabhängig voneinander. Ich wusste nicht, dass das bestellt ist und die wissen nicht, dass das bestellt ist.
Was passiert denn jetzt?
Digi. Hä? Zweite Sache.
Du lässt auch testen?
Nee, ich hatte einfach Bock vorhin drauf.
Oh, hey, hey, hey. Oh nein!
Oh Gott! Oh nein. Es ist Eiscreme gerade halb runtergefallen, aber nur in der Tüte. Also ist alles gut gegangen.
Aber ist doch nicht nur Eiscreme, was ist das?
Ach du Scheiße. Das
ist Spaghetti-Eis.
Spaghetti-Eis von Nandalo.
So, ich hatte aber wahnsinnig Bock auf Spaghetti-Eis. So, es gibt die Eisdielen, haben jetzt langsam wieder aufgemacht. Das kenne ich selber persönlich noch nicht, habe es noch nicht gegessen. Ist aus der Nachbarschaft von Lucellas. Aber ich feiere Spaghetti-Eis dermaßen ab. Also. Und wenn wir jetzt hier nochmal von Tests ausgehen, ne? Das können wir jetzt gemeinsam, wir sagen noch nicht, von wem es ist, je nachdem, wie unser Urteil ausfällt, können wir es gemeinsam analysieren und dann mal gucken, ob du wirklich ein Tester bist oder einfach nur eine Luftpumpe.
Ich würde 100% sagen, eine Luftpumpe.
Ich bin ja kein Tester. Ich auch, aber trotzdem.
Ja, aber ich kann auch genauso lange drüber reden, also 8 Minuten kriege ich hin. So.
So, also wir haben Spaghetti-Eis aus einer benachbarten Eisdiele.
Es ist in der Mitte sehr kalt.
Naja.
Steht jetzt ein bisschen, weil der Junge da zu lange rumgelabert hat, wie eine Bolo.
Hör mal, du hast hier 20 Minuten geredet. Ich bin nach 4 Minuten unterbrochen worden, damit du einen Monolog gehalten hast. Also das ist wieder mal...
Aber schlecht ist es nicht.
Mit der ganz klassischen gefrorenen Sahne in der Mitte. Das meinst du?
Findest du das konsistenzmäßig geil? Mit der gefrorenen Sahne, oder findet ihr das geil? Mit der gefrorenen Sahne in der Mitte? Ist es so der Bringer? Weil das hat mich immer abgefuckt an Spaghetti-Eis, muss ich ehrlich zugeben. Das ist ein persönliches Ding. Jetzt hat jetzt absolut nichts mit dem Geschmack zu tun.
Okay.
Also ich hatte es früher nicht verstanden mit der Sahne. Ich fand's immer scheiße, aber ist mittlerweile...
Billiger. Halt. Sieht noch mehr aus.
Aber
die Lache.
Ja, genau. Aber es gehört anscheinend ganz klassisch mit dazu. So habe ich jedenfalls gehört.
So.
Na kommt, jetzt testet mal.
Komm, Freddy.
Ja, was erwartest du denn jetzt? Also, ich will die Fragen genauso beantwortet haben. Das ist ja was wir auch in der Vorbesprechung mal gesagt haben. Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich muss die Gegenfrage stellen. Was ist deine Erwartungshaltung jetzt an den Tester? Soll ich jetzt den Gourmio rausholen?
Na, wie würdest du es jetzt testen?
Ambiente nett?
Ja.
Leute auch nett?
Ja.
Mir fehlt der Alkohol? Nein, Quatsch. Also ich würde jetzt sagen, ich finde das schön, ich finde es jetzt nicht unbedingt neu gedacht. Es kommt ein bisschen auf Setting an, jetzt hier in einem düsteren Podcast-Raum, gehört bei mir immer viel dazu. Ich finde es wunderschön und süß und muckelig angerichtet. Bei mir ist Preis immer ein großes Thema, wie Preis-Leistungs-Verhältnis ist.
1,50.
Wie viel? Bitte?
1,50.
1,50 €? Ich wollte gerade sagen, in welcher fucking Welt leben wir denn hier?
Mach dir doch mal dieses Eis.
Ab nach Hamburg.
Warum? Das ist kein Eis. Ich habe gerade Philipp getroffen. Geilster Junge.
Ja, wirklich. Hat's geschneit.
So, weiter.
Ja, nach wie vor, und das ist jetzt eine persönliche Komponente, deswegen gucken die Leute zu, ich verstehe dieses tiefgefrorene Sahne-Ding nicht. Also ist für mich immer ein Abturner, weil dann finde ich wieder raus, ob ich nochmal einen Zahn zumachen muss oder ob ich keinen zumachen muss. Und das fuckt mich dann immer ab, nachdem man einmal Wurzelbehandlung hatte. Da wäre dann jetzt an der Stelle, wenn du es geskriptet haben willst, ein Wurzelbehandlungs-Gag. Jetzt hier ausgereift nochmal und aufbereitet von einem 20-Schreibender.
Ihr würdet in euren YouTube-Videos in dem Moment irgend so einen lustigen Zahn über dein Gesicht wandern lassen, der sich dreimal dreht.
Höchstwahrscheinlich, da vertraue ich meinen Mitarbeitern so viel, dass sie mich lustig inszenieren als großen Zahn dann zum Beispiel. Das würde ich denen niemals vorgeben, aber das machen sie dann. Da haben die so viel Freiheiten, wie sie denn nur wollen. Ich finde den Mini-Krokant oben drauf, finde ich geil. Ich finde das Eis super lecker. Ich finde die Soße okay, aber wie gesagt, ich bin bei Eis zu wenig bewandert. Ich esse auch zu wenig Eis, um mir hier ein klares Urteil zu bilden. Mich holt das ab wie damals an der Eisdiele. Wir haben immer eine Bewertungsskala bis 5. sage ich. Und wir fangen bei 0 an. Mhm. Das heißt, 2,5 ist immer eine merkwürdige Zahl für viele, ist aber genau die Mitte. Das heißt, voll normal. Das ist nicht das Geilste, was ich jemals gegessen habe. Ist aber auch nicht das Schlechteste, was ich jemals gegessen habe. Ich würde voll gerne mehr in die Tiefe gehen bei diesem Vanille-Thema, weil ich habe das Gefühl, also ich mag die Konsistenz derbe gerne, aber ich habe halt übelst das Gefühl, dass die Vanille richtig reinkickt, weil wenn ich das schon schmecke, dann ne, passiert da einiges auf jeden Fall im Geschmacksspektrum, was ich gerade einfach nicht mitnehmen kann. Weil ich Corona hatte und das fuckt mich derbe ab. Also ich glaube, das Vanille-Ding würde für mich vieles rausholen. Ich glaube, ich würde dann in die Richtung 3-3-5 gehen. Aber es ist ein Bauchding. So, was sagst du jetzt dazu?
So, und damit gehst du ins Internet und damit kriegt man 547 Millionen Klicks. Das war's.
That's it. Ja, that's it.
Krass.
Ich habe aber keine Zeit, ich muss ja morgen weiter, muss das noch dreimal machen.
Die Welt ist so tolerant geworden.
Ich muss jetzt mal ganz ketzerisch sagen, du kriegst mit einer Aneinanderreihung von wirklich miesesten Schimpfworten auch Millionen Leute, die das sich angucken.
Ja, aber hochgradig analytischen Sachverstand. Mhm. Also ich, eine Verbalperlenkette nach der anderen und ich mache Essen spürbar und sichtbar.
Mhm. Aber siehst du, so hat jeder seine Talente.
So, deshalb kann ich das ja auch machen.
Was sagst du denn zu dem Eis?
Was sagst du denn?
Ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin da bei Freddy. Ich verstehe diese kalte Sahne in der Mitte überhaupt gar nicht. Mhm. Und mir ist die Konsistenz gut. Wie lange stand es jetzt draußen?
Na, kam er rein, dann kamen die Nudeln.
Also Viertelstündchen.
Dann hat er 15 Minuten gelabert. Ich noch kurz das Ganze zusammengefasst.
Komprimiert auf den Punkt, muss man sagen. Also deswegen wäre er auch der perfekte TikToker sein.
Das Eis an und für sich fand ich jetzt ein bisschen zu flüssig. Aber ich fand die rote Soße obendrauf und dieses Vanillekrokant auch sehr geil.
Mhm. So. Jetzt kann ich sagen, jetzt verteile ich mal euch eine Note. Da ist weder ist dann irgendein Vanillekrokant da. Wo ist da bitte ein Krokant? Wo?
Welchem?
Was ist denn diese Kieselsteine da oben drauf?
Da ist doch gar keine Steine, nimm's doch mal in den Mund, probiert doch mal die Konsistenz. Ihr dürft nicht einfach nur sagen, was ihr seht oder was ihr glaubt, sondern ihr müsst das mal auf den Mund zergehen lassen.
Schokoladenraspeln.
Dankeschön.
So. Weiße Schokolade, schade. Weiße Schokolade.
So, und das ist doch eins der elementaren Dinge. Das ist das, was mich wütend macht, wenn dann irgendjemand, ja, aber der Schokoladenkrokant, das ist kein Krokant, das ist halt weiße Schokolade geraspelt und impliziert beim Spaghetti als doch den Parmesankäse. Es ist eine deutsche Erfindung, ich glaube übrigens aus dem Pott.
Nein, das ist falsch. Dario Fontanella aus Mannheim hat das Spaghetti als
erfunden. Ist Mannheim nicht der Pott?
Hat es sich übrigens nicht patentieren lassen.
Ui. Na, wie auch? Wie willst du Rezepte patentieren können?
Er hätte ja sagen können, ich habe das Spaghetti-Eis erfunden und das müsste sich jetzt jeder bei mir abkaufen. Hat er nicht gemacht.
Das kann man nicht.
Gut, dann konnte er es nicht machen. Jedenfalls ist das der Erfinder vom Spaghetti-Eis.
Okay, weil du kannst ja nicht... kulinarische Ideen kannst du dir nicht patentieren lassen. Du kannst Rezepturen und Grunddinge. Und dann kannst du ganz viele Einschränkungen schaffen. Dann kannst du patentieren. Das ist aber so teuer, dass du dann brauchst gar nicht erst mit anfangen. Also selbst wenn ich das Risotto dreimal links rühre, ist das schon ein neues Rezept. Mhm. Statt dreimal rechts. So ist es einfach. Ich bin noch ein bisschen hin und her gerissen, weil es gibt eine Sache, die ich richtig eklig finde daran. Wir essen vom Holzlöffel. Mhm. Und der Holzlöffel schmeckt. Der gibt die ganze Zeit so einen muffigen Zeitkick. Aber du nicht.
Ich nicht.
Guck, geil. Da ist der Unterschied. Ich esse hier vom Holzlöffel. Und bei aller Liebe, bei aller Freude für die Natur, ich schmecke Holz. Ich schmecke Holz und das macht gerade das Ding weg. Ich finde, dass die ein bisschen zu viel Sahne drin ist im Verhältnis Vanillesoße und Vanilleeis und Erdbeersoße. Und das Vanilleeis kommt mir ein ganz kleines bisschen indifferenziert rüber. Mir fehlt da ein bisschen eine leichte Säure drin. Säure nicht wie Zitrone, sondern Säure als Öffner hinten im Gaumen, die über die Erdbeersoße eigentlich hineinkommt. Aber in der Verhältnismäßigkeit bin ich nicht ganz mit diesem erfrischendem Touch zurückgelassen, den ich sonst beim Spaghetti-Eis habe. Aber grundsätzlich ist das ein sehr, sehr gutes Spaghetti-Eis. Aber es hat eine Sache nicht, und das hast du schön gesagt, und da kannst du mal drüber nachdenken.
Ich gucke mal auf den Zettel, während du mir das sagst, wo ich drüber nachdenke.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Es hatte für mich nicht die Emotionalität der alten Eisdiele. Das hat es nicht. Weil da sind andere Verhältnisse, da ist eine andere Konsistenz, die Vanille ist anders, weil hier habe ich ein bisschen das Gefühl, dass ein Vanillinpulver drin ist und keine reine Vanille. Und das schmeckst du deutlich, weil dieses Vanillinpulver hat so ein bisschen, bleibt sehr lange im Rachen stehen, so ein bisschen wie bei so einem Vanillekeks oder so. Das bleibt sehr lange, das ist eigentlich ein typisches Zeichen für Vanillin. Und ich weiß nicht, ob es denen jetzt gefällt, deshalb sage ich den Namen nicht. Aber es ist ein sehr gutes Eis. Und ich freue mich sehr drüber und sage den Kollegen vielen herzlichen Dank.
Total, auf jeden Fall.
Dankeschön. Fragen?
Ich habe keine
Voll Fragen. Gerne.
Okay, ich gehe mal ganz kurz Pipi machen.
Philipp, vielen, vielen, vielen Dank. So. Sehr, sehr
gerne. Kommen wir mal zu nachvollziehbaren Themen.
Sag doch mal, mein Bruder, tschüss.
Achso, Entschuldigung.
Er geht jetzt. Ja, komm
her. Toll. Vielen, vielen Dank. Ganz toll, wirklich gut. Und ich weiß, dass du immer aufgeregt bist beim Kochen. Das habe ich ja schon mitbekommen. Kommen wir mal zu anderen Themen, weil ich glaube, dieses Analysieren von Essen über das Radio ist sehr schwer. Und vor allem,
ihr Radio. Kein,
und was?
Ja, über das Radio.
Ist ja über Radio.
Ja, wir sind hier FM Fiete.
FM.
Ist ja sowas wie Radio.
Es ist sowas wie Radio. Du hast vollkommen recht. So wie YouTube sowas wie Fernsehen ist.
Ja, ist es auch. Ja. Modernes, abrufbares Fernsehen.
Ich bin doch voll bei dir. Ich bin auch alt.
Gut. Was ist dein Beruf? Also was hast du mal gelernt?
Nix.
Ja, nichts?
Also ich habe Medienwissenschaften studiert,
gut,
3 Jahre,
ja.
Und habe dann, während ich meinen Bachelor schreiben musste, abgebrochen.
Worüber hast du deinen Bachelor geschrieben?
Ich habe ihn nicht geschrieben. Ich bin genau an dem Punkt gegangen, als wir Thesen gepickt haben.
Okay, was wäre für dich von Interesse gewesen?
Kunst ist tot.
Kunst ist tot, gut. Mhm. Dann bist du, mutige Aussage,
messbar aber?
Merken wir uns den Satz bitte. Kunst ist tot. Wie bist du dann jetzt darauf gekommen, dass du dich dabei filmst? Du warst erst Gamer oder was warst du?
Genau, erst Videospiele.
Das finde ich übrigens das Arroganteste, wenn man sagt, ja, aber da spielen ja Leute nur irgendwie da und dann gucken da Leute zu. Das verstehe ich nicht. Schach ist nichts anderes.
Tennis ist nichts anderes. Finde ich schön. Bei mir ist es immer genau das. Warum guckst du dir Fußball an?
Ja.
Können die auch besser oder sind lustiger? Warum guckst du den Comedian an? Kannst du mal zum Stammtisch gehen? Der ist höchstwahrscheinlich lustiger.
Ja.
Oder was den Vergleich, den ich auch gerne gebracht habe, damit das viele verstanden haben, war der große Bruderkomplex. Mein großer Bruder zockt ein Spiel vor mir. Ja. Habe ich immer gemacht als kleiner Butzi, bin ich immer zu meinem großen Bruder und habe geguckt, wie der ein Videospiel spielt. Ja. Das fand ich ganz toll.
Ja.
Und viele haben halt keine Geschwister und dann gucken sie dazu.
Nee, und ich finde auch, dass da auch die League Sinn macht. Ne? Mhm. Heißt die League oder sowas?
ESL, genau, ja, elektronische Sportliga.
Dass das schon totalen Sinn macht und nur weil es jetzt nicht mit unserer Welt, mit unserer Bolzplatzwelt, kurze Hosen, Holzgewehr auf dem Grandplatz zu tun hat, finde ich, sollte man da ein bisschen vorsichtig sein. Vor allen Dingen, weil natürlich ursprünglich mal die große Angst immer hieß, dass das Computerwelten soziale Nerds hervorruft. Das ist bestimmt oft der Fall.
Ist auf jeden Fall, glaube ich, ist Generation.
Aber ist nicht anders als die Modelleisenbahn. So, ja. Also auch die hat ja eigentlich Nerds hervorgerufen. Und trotzdem, man hat den Leuten immer sehr schnell das Sozialverhalten abgesprochen. In bestimmten Bereichen stimmt das bestimmt, aber nicht in dieser Ausschließlichkeit. Sondern es gibt ein Extrem in jeder dieser Welten. Und deshalb da habe ich gar keine negative Meinung zu. Dann warst du Gamer, warst aber ein schlechter Gamer und hast dir dann eine...
Auch Entertainer, ja. Nicht der Beste auf jeden Fall. Habe ich auch nie so beworben, selber, ja.
Was heißt denn Entertainer? Was hast du da gemacht?
Ich habe zum Beispiel als einer der ersten dieses Amerikanisierungsmodell. Ich habe dann was in Amerika gut ankam. Das war so einfach wie simpel dann dementsprechend damals. Ich habe als erster oder mit einer der ersten Videos zusammengeschnitten. Also früher war es immer gang und gäbe. Ich setze mich vor ein Videospiel, da ist meine Kamera dann in der Ecke, kennt man ja inzwischen alles und dann drücke ich auf den Knopf und dann mache ich hier Ludeludeludu für 25 Minuten und dann Stopp drücken oder fertig, ne? Also so und das war's und ich habe dann gesagt, ich finde das super langweilig.
Das ist wie lange her?
10 Jahre jetzt, das sind die ersten Videos auf dem Kanal. Und dann habe ich dann die Videos angefangen zusammenzuschneiden, habe halt 2 Stunden anstatt 20 Minuten aufgenommen und habe halt anstatt große Videospiele, Minecraft glaube ich inzwischen bei allen irgendein Begriff, löst irgendwas aus, Counter-Strike, Fortnite, die ganzen Riesenspiele, anstatt die nur zu fokussieren, habe ich immer Independent-Spiele genommen, also Indie-Spiele nennt man das dann, die vielleicht eine Person kreiert hat und dann bist du Bugs Bunny, der durch irgendwelche Ringe hüpft. Und das ist der ganze Spielinhalt und dann habe ich immer meine Mission, weil ich muss das Spiel kaputt machen. So, ich gucke, wie weit ich dieses dumme Spiel, ich habe einmal den weißen Raum-Simulator gespielt für 3 Stunden, da bist du nur in einem weißen Raum, Punkt, das ist das Spiel und du kannst nur springen. Und dann habe ich 3 Stunden gespielt und aus den 3 Stunden so 10 Minuten rausgenommen mit irgendwelchen, ich werde wahnsinnig, alles spontan, on point überlegten Sachen, um mich selber zu challengen, wie weit ich das treiben kann sozusagen.
Und warum spielt man dieses Spiel?
Bei mir war es eine eigene Challenge. Kann ich das lustig machen?
Okay. Und konntest du?
ist arrogant zu sagen, wenn man sagt, ich glaube schon, ja, aber
ja, wirst haben, mehr im Feedback.
Haben Leute, fanden es okay, ja. Also ich fand es absurd, die fanden die Idee absurd. Das ähnlich wie dein First Mover hat halt keiner gemacht, weil niemand würde sich da ernsthaft hinsetzen und sagen, ich verbringe zu viel Lebenszeit in so einem weißen Raum.
Und dann hast du für dich irgendwann festgestellt, ist durchgedaddelt?
Ich bin nicht mehr mit der Geschwindigkeit mitbekommen. Also ich habe damals alles alleine gemacht und habe auf dem einen YouTube-Kanal, auf dem Sturmhaft-YouTube-Kanal, die Sachen sind auch noch alle online. Also man kann wirklich zurückscrollen, 10 Jahre zurück. Und du kannst ja alles von Anfang an angucken.
Das ist ja auch wichtig.
Voll, ja. Also ist ein naturelles Storytelling dann sozusagen. Nur du kannst halt alles dir nochmal anschauen. Und es war zu viel. Also ich bin, glaube ich, dreimal im Burnout reingerannt. Also dieses, ganz spannend. Das haben, glaube ich, ganz viele. Also, weil du bist ja alles. Also Leute kommen irgendwann zu dir und sagen, ja, du solltest ein Management haben. Dann hast du Leute, die dich auf einmal vertreten. Und dann kommen irgendwelche Werbedeals. Aber dann sitzen da ja auch nur 24-Jährige und sagen dir, mach mal eine Instagram-Story. Und dann ist was in dir selber, wo du sagst, fühle mich unwohl mit, ich will aber jetzt da keine Story zu machen. Hast du überhaupt überprüft, von wem das kommt? Und dann sagen die, hä, warum alle machen das so? Also vor 10 Jahren jetzt, ne? Das war dann halt so ein irgendwelche Marketing-Julias, kein Front an Julias, aber saßen dann da und haben dir irgendwie keine Auskunft über nichts gegeben. Und ich hatte da immer ein massives Problem mit. Und dann musst du dich irgendwie selber da durch diese Welt wursteln, als bin Studienabbrecher und dachte, das ist eine geile Idee. Und Mama hat gesagt, probier's mal einen Monat, aber wenn dann nicht, studierst du bitte zu Ende. So. Und dann bist du dann gleichzeitig aber auch noch ein Merch-Produzent und da ist eine Erwartungshaltung, die im Raum steht, auf jeden Fall von den Leuten, die dann halt sagen, hey, du solltest dich schon mit Textilien irgendwie auseinandersetzen, so jetzt nicht nur halt irgendwie 3D-Druck.de sein, wo du einfach irgendein Logo draufklatschst, das heißt, du musst auch irgendein Designer ausfindig machen, du musst ein bisschen personalen und du machst halt immer alles alleine und irgendwann wurde dann zu viel, denn ich habe am Tag dann nebenbei noch abends gestreamt, jeden Abend, Minecraft mit Zuschauern, 2,5 bis 3 Stunden und habe in der Woche 14 Videos produziert, mir ausgedacht, geschnitten, hochgeladen, Thumbnails bearbeitet, alles selber beigebracht. Ich habe nie einen Medienkurs für irgendwas besucht. Alles immer Tutorials von irgendeinem 11-Jährigen, der mir mit einer Piepstimme erklärt, wie ich jetzt hier mich selber ausschneiden kann in Photoshop, weil ich keine fucking Ahnung hatte. Aber ich habe ja niemanden, der mir das beibringt. Ich bin Medienwissenschaftler. Ich musste irgendwie Niklas Luhmann lesen. Ich habe nie Fernsehen geguckt, aber hier ist meine 20-seitige Kritik über Fernsehen. Dachte mir, was? Nee, bin ich nicht. Also findet bestimmt jemand geil. Ich habe noch viele Freunde aus dem Studium, die sind jetzt am Dozieren und sind habilitiert und sonst irgendwie was und unterrichten das Ganze jetzt, weil sie es so spannend fanden. Ich fand es immer scheiße und habe dann immer Pokémon-Simulatoren gespielt, während ich da an meiner komischen Uni rumgehangen bin, weil mich das totgelacht. Ich bin durchgerutscht, bin immer gut durchgekommen, ich bin da nie hängen geblieben. Hat immer irgendwie geklappt, vielleicht weil ich da irgendwie, keine Ahnung, neuronale falsche Verknüpfung habe oder so. Aber hat funktioniert, bin durchgekommen, aber war immer mörderunglücklich. Und habe dann irgendwann während des Studiums aufgrund meines Unglücks in der Sommerpause oder in unseren Semesterferien für den Sommer, wir mussten eigentlich ein Auslandspraktikum machen und da wollte ich zu einem Mallorca-Ballermann-Produzenten. Weil den habe ich irgendwie über 9 Ecken kennengelernt, Eltern immer im Sommer das übliche Malle, aber dann auf dem Land, bloß nicht Assi, ne? Schön auf dem Land, schön irgendwie im Nordosten, so schön in Ruhe, schön nach Arta, das höchste der Gefühle, bloß nicht, ne, hier Stamm-Italiener seit Ewigkeiten, zu dem wir gehen und solche schönen Sachen, das verknüpfe ich auch immer viel mit dieser kulinarischen Reise, was meine Eltern da gemacht haben und dann hat der abgesagt oder hat sich halt nicht mehr gemeldet und dann hatte ich für den Sommer nichts zu tun. Und aus dieser Laune, 4 Monate lang rumzusitzen, das konnte ich nicht, da bin ich zu hibbelig für, da muss ich was machen, das wäre ich irre. Saß ich da und hatte im Prinzip dieses Stückchen, was du mir gegeben hast, wo dein Warum drin steht, saß vor YouTube und habe mir Videos angeguckt und dachte mir, was für inhaltsloser, dreckiger, langweiliger, ätzender Scheiß und hab dann aus einer Arroganz heraus, und vielleicht ist das der Punkt, wo du zeigtest gerade so auf dich, und hab aus einer Arroganz raus gesagt, kann ich besser. Aber für mich zeige ich mir, dass ich das besser kann.
Ja, geht.
Weil ich wollte das immer werden. Ich hatte ja keinen Zugang durch Medien und sonst was. Ich wollte halt seit YouTube, seit 15 Jahren, seitdem es YouTube gibt, wollte ich seit 14 Jahren, ein Jahr nachdem es da war, als Clipfish noch aktuell war, wollte ich immer was machen mit Videobearbeitung. Weil ich das was toll ist
das? Das könntest du theoretisch noch kennen. Das kam kurz nach Handy-Klingeltöne.
Ja, Clipfish war immer, das war so das Meeting, wo Leute am Tisch saßen und gesagt haben, ja, wenn ein Video gut ist, 5 Fische. Mhm. Das ist, glaube ich, ein gutes Ratio.
Aber ich
das
können wir dann so ich gar nicht mitbekommen. Na, da hast du nichts verpasst.
Okay, gut.
Ja.
Wirklich nichts.
Und dann habe ich halt, weil ich so klein war, ich hatte halt immer eine sehr hohe Sensibilisierung dafür, dass ich zu jung bin dafür und dass es keinen juckt. So, und das war dann im Studium, ich habe das dann vergessen, weil das so irrational ist, du wirst irgendwas mit Medien, das ist ja der totale Schwachsinnsberuf und auch ein ganz komischer, nicht greifbarer Traum. Ich will Koch werden, ist greifbar, da gibt es einen Weg irgendwo, ja. Und wie der dann endet, ist dann dir überlassen. So, aber ich will irgendwas im sozialen Medienbereich machen und diesen Job, also du kannst ja kein Geld damit verdienen vor 10 Jahren. Mhm. Als ich angefangen habe, ging das langsam los mit Werbung und ein bisschen
Wollte ich gerade sagen, aber du hast jetzt eben schon gesagt, dass du einen Manager brauchtest und dass da...
Das kam mit der Zeit, okay. Und das waren halt die Burnout-Geschichten. Ja. Wir sind jetzt so in 2 Stories ein bisschen gegenseitig ausgebrochen. Ja. Ja. Und es war dann zu viel, dann war halt, wie gesagt, irgendwann das Burnout-Thema, aber das ist jetzt alles so ein bisschen hinterwurm. Es kam eigentlich tatsächlich alles aus so einer Arroganz selber raus.
Und kommen wir mal ganz kurz zu dem Business-Thema, zu dem Zeitpunkt. Was hast du oder wie verdient man damit Geld und wie viel Geld verdient man damit wirklich?
Schwierig immer, weil natürlich alle andere Kennzahlen liefern. Ich glaube, Knossi saß hier mal mit dem Philipp im Podcast und hat mal seine YouTube-Einnahmen von dem Monat veröffentlicht.
Die waren überschaubar.
45.000 Euro.
Das fand ich überschaubar, dafür, dass er so präsent ist.
Ja,
wenn du sonst
ist nur der Kanal, ne?
Ja, ja, aber wenn du sonst diesen Schmodder siehst, irgendwie was Leute behaupten, für Instagram-Posts zu bekommen.
Ist aber real. Also es gibt schon Leute, die da auch für ein Posting, wo sie ein Handybild machen, bestimmt an die 50.000
ja, Euro. Genau, das ist ja das, was Tim, glaube ich, meinte. Wenn du das dann 5-mal im Monat machst, dann kriegst du alleine...
Ja, kriegst du ganz schön viel Cash, ja. Aber das jetzt gibt so viel inzwischen von den ganzen Nulpen und Leuten, die vielleicht was Interessantes zu sagen haben und irgendwas dazwischen, dass halt natürlich das aber auch ganz anders jetzt zentriert wird. Früher gab es so 80 und ich kenne die alle und ich bin mit denen dann sozusagen aufgewachsen. Jetzt gibt's halt so, alleine durch die TikTok-Leute in den letzten 2 Jahren ist diese Szene nochmal, hat sich verhundertfacht gefühlt. Also,
weil ich gerade sage, also ich glaube schon an die Spitze. Ich glaube nur nicht, dass die Spitze so groß ist, wie immer behauptet wird.
Nein, nicht mehr. Also sie ist sehr viel diversifizierter inzwischen. Also die Leute, also es gibt immer noch, ich sag mal, oldschoolige Leute, die dann sagen, ach, wenn du bei mir ein Instagram-Bild willst, dann, also kenne ich auch, die sagen, ja, 50.000 Euro sonst nichts. Und da sitzen halt jetzt dann Kunden und sagen, ja, aber wenn wir 50.000 Euro nehmen und wir packen das auf nicht einen Kanal mit 1 Million Abonnenten auf Instagram, sondern halt so 50 mit 100.000, dann haben wir halt eine viel größere Streuweite. Also kannst du dir mal ins Knie ficken, kriegst keine 50.000 Euro.
Ja.
Und das war dadurch, dass wir so wenige waren, früher deutlich zentrierter. Also da haben richtig viele Leute richtig viel Cash gemacht.
Ist dann Peak erreicht mittlerweile?
Definitiv, wir sind schon da drüber. Es geht gerade nach unten und normalisiert sich alles. Auch weil das die Industrie, die dahinter steckt, also Leute, die Produkte verkaufen, deutlich bessere Tools haben und deutlich bessere Vertreter, die auch inzwischen gelernt haben in dem Bereich, wie man solche Kanäle ausliest. Also was viel Reichweite ist ja nichts. Wenn du ein Produkt verkaufen willst, brauchst du ja eine Conversion. Das verdienst du dir, indem du nicht lügst und Vertrauen aufbaust und ehrlich bist und was schön präsentieren kannst. Ne? Viele Faktoren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Messer verkaufen möchte, dann also kann Max 100.000 Klicks machen und nicht 100.000 Klicks, aber da werden definitiv andere Verkaufszahlen am Ende der Fahnenstange dann stehen. Und woran das liegt, muss man dann sehen, wenn verkauft wird.
Mhm.
So am Ende.
Jetzt haben ja viele Leute immer noch das, oder nicht, also gerade so die jungen Leute, habe ich neulich irgendwie einen ganz interessanten Bericht gesehen, dass deren Berufswunsch wirklich Influencer ist.
Das ist eine scheiß Idee.
Das würde ich ja noch nicht mal sagen. Ich verstehe nur nicht, was genau der Beruf Influencer ohne Inhalt ist. Also ich sag mal, das klingt so ein bisschen, ich will Handwerker werden, aber ich weiß nicht, was für ein Handwerker. Also
ja,
so
aber das ist
Handwerker
ja das
kann Kfz-Mechaniker werden, wie dies. Was ist exakt der Beruf eines Influencers und wo wird er sich in den nächsten 10 Jahren hinbewegen? Weil es geht ja darum, dass junge Menschen oft viel zu früh im Leben entscheiden sollen, immer womit sie ihr Dasein fristen werden oder wovon sie leben werden. Und das hört man ja eben auch an der einen oder anderen Stelle raus. Ja, es gibt die Glam-Welt, es gibt die ähnlich wie bei den Köchen, die Fernsehköche, die schweben ein bisschen darüber, nicht weil sie so geil sind, sondern einfach, weil sie eine andere Wahrnehmung oder aufmerksam bekommen haben. Wie sieht der Beruf des Influencers so in 5 bis 10 Jahren aus, weil ihr lebt in einer wahnsinnig schnellen Welt.
Ja, viele kommen und gehen, also viele werden sterben, auch einzelne höchstwahrscheinlich Nischen werden dann aussterben. Also das
digital ist halt, sterben?
digital sterben, ja, im Sinne ihrer Arbeit. Also,
nicht in der analogen Welt.
Nee, ich hoffe nicht. Ja, das würde ich niemandem wünschen.
Ja.
Es ist eine durchweg zu individualisierbare Frage, weil wir halt selbstständig sind. Weißt du, wenn ich sagen würde, ist in 10 Jahren Vox tot, was machen wir da? So, wo geht die Reise hin?
Davon gehen wir aus.
Gehen wir mal zu. Grüße. Dann weiß ich mal was. Also wie gesagt, wir sind noch Internetköche, falls ich nochmal ein neues Format. Wir machen Kitchen Impossible nur viel schneller geschnitten.
Na gut, aber da ist.
Aber
ist,
auch
ist,
mit weniger Know-how. Also würde richtig scheiße. Also ihr könnt uns aber viel Geld noch geben.
Aber ist denn der oder die Influencer zwingend mit einem Produkt eigentlich immer verbunden?
Überhaupt nicht. Nee, ne? Also mit sich selber. Ich glaube, du machst schon aus dir selber ein Produkt, aber die Gewichtung ist halt unfassbar unterschiedlich. Also es ist halt nicht nur unterschiedlich, wie ich mich selber als Produkt verkaufe oder als Marke, ich würde nicht mal Produkt sagen, als Marke inszeniere, sicherlich. Es ist unterschiedlich bei dem Influencer selber, bis hin zu jedem Einzelnen, der das konsumiert, wie stark er diese Wahrnehmung wirklich kriegt, weil ich habe ja kein Konzept dahinter. Ich bin ja vor allem ich. Ne? Sturmwaffel ist jetzt nicht 4 Wörter und ein Farbkatalog und sonst irgendwie was, sondern ist ja von vor allem auch immer mehr, umso älter ich werde, wird es immer mehr Freddy auch. Also weniger eine Kunstfigur, wo ich damals deswegen habe ich auch vom Gaming verabschiedet, habe ich immer sehr kindlich ab irgendeinem Punkt angefangen
zu reden. Das ist jetzt der Reich Ranetzky, der YouTuber. Ein garstiger alter Mann.
Nein, aber es wird halt einfach irgendwann so ausgelutscht. Irgendwann
willst du gesiezt werden.
Bitte, ja. Du siehst ja schon an den ausführlichen Kritiken, die ich dir hier 2 bis 3 Minuten abgeben kann, wie unfassbar wertvoll das wäre, ja. Nee. Und das ist, hast du dir gerade gekniffen jetzt?
Ja, ein bisschen.
Hier? Oh, das ist ja unfassbar. Ja. Also es ist einfach zu krass diversifizierbar. Ich könnte, wenn dann immer nur für mich antworten, ich könnte, glaube ich, für niemanden anders darauf antworten. Das wäre vermessen.
Ich bin dein kleiner Bruder jetzt. Und jetzt sage ich, Mensch, Freddy, ich will auch Influencer werden. Hm. Jetzt gib mir doch mal 2, 3 Ratschläge.
Okay, erstens mal nicht. Studier erstmal und lern mal was. Und wenn dir das nicht.
Das ausgeredet, diese hannebüchende Bande, das jetzt sagt, so lernen
wir das nicht. Ich würde immer sagen, mach erstmal das, was dir gefällt und dann entwickelt sich das schon in die Richtung, weil du musst ja zumindest irgendeine grobe Orientierung haben. Ja. Hätte ich was nicht mit Medien geil gefunden, hätte ich nicht Medienwissenschaften. Und ich habe auch Kulturwissenschaften studiert, da bin ich aber dann so mehr oder minder rausgeflogen, war ein Studiengang. Deswegen
muss also kann man, machen. Das waren bei uns früher immer die späteren Taxifahrer.
Ja, safe, wäre bestimmt in die Richtung gegangen, aber ich kann ein bisschen labern. Das ja. ich dann der
was
einzige
aber ja Punkt so gewesen. Ein geiler Beruf ist.
Taxifahrer.
Ja, überleg mal. Super. Wenn du gerne Auto fährst, du kannst deine Musik hören den ganzen Tag und wenn du Lust hast,
aber
unterhältst du dich noch mit den Menschen.
Jeder ist ja Taxifahrer durch Uber. Ne? Ja. Ist ja auch totes Thema.
Durch Navigationssysteme.
Ja, unter anderem auch. Ne?
Ja. Nein, vorher war es eine richtige Leistung. Ja,
wirklich, natürlich. Sie fragen dich ja nach dem Weg, ne? Ja. Weil sie zu faul sind, das Navi zu bedienen.
Das ist das Prinzip der Flughäfen. Wo willst du hin? Wo? Egal. Gut, also du sagst, erstmal was Anständiges lernen, habe ich jetzt und jetzt was?
Dann schaust du mal, ob sich das in die Richtung bewegt. Man kann ja leicht anfangen, mach doch zum Beispiel erstmal einen Instagram-Account und guck mal, ob du dich damit wohlfühlst, wenn du Bilder postest. Mach doch mal mit deinem Handy, mit Gratis-Tools und Gratis-Software. Probier mal ein Video zu schneiden und dir selber beizubringen, weil dir wird keiner auf dem Weg helfen. Mhm. Will ja jeder werden.
Muss man was können?
Also man sollte kein Problem mit Einsamkeit haben.
Mhm.
Ist ein zum Beispiel, ganz langer alleine Weg, den du gehen musst. Man sollte ganz schön wenig Ellenbogen haben, denn das
wenig.
Ja. Es ist nicht viel Platz da. Und
also brauchst du viel, um Platz zu machen.
Kannst du machen, ist der schwerere Weg. Mhm. Wenn du jetzt mein kleiner Bruder bist, dann will ich dem natürlich einen einfachen Way to the Top garantieren. Ne? Heißt nicht, bück dich. Auf gar keinen Fall soll es nie sein, immer eigene Meinung sagen und immer geradeaus argumentieren. Aber ich glaube, durch solche Wege, also durch so einen Weg, zeigt sich dann, ob das funktioniert oder nicht. Mein kleiner Bruder übrigens, genau in dieser Situation, fand das immer ganz toll, was ich gemacht habe, hat sich dann einen eigenen YouTube-Kanal erstellt und hat dann gemerkt, als er selber Videos aufgenommen hat, hat mich auch nie um Hilfe gefragt, wollte das wie ich selber lernen. Der war halt nur 8 Jahre jünger, ne? Und dann hat er dann irgendwann aufgehört. Mit seinen besten Freunden hat er zusammen dann Videos hochgeladen. Da gab es dann Kommentare drunter, manchmal von Leuten, die er kannte, manchmal auch vielleicht auch von einem Fremden. Haben die sich total gefreut über einen Kommentar. Und er hat dann einfach in dem Prozess gesagt, so, ich könnte das nicht. schon als Kind dann gerafft. Ich habe gesagt, ich könnte das nicht, ich finde es so anstrengend. Ich sitze hier teilweise wochenlang, ohne dass mir jemand Feedback gibt für irgendwas, was ich hier mache. Ich weiß gar nicht, wo lang mit mir. Ich weiß auch nicht mehr, über was ich reden soll, wenn niemand da ist. Das ist das größte Problem für viele. Über was laber ich denn, wenn nichts da ist? Weil für mich ist ja das Leichteste. Jo, ich mache jetzt hier Fragerunde Instagram mit Tim Melzer, stell mal Fragen. Wumps, habe ich jetzt einen riesen Fragenkatalog gratis erarbeitet vom Internet. Aber wenn ich anfange damit und ich habe die Chance, weil du mein Onkel bist, mit dir irgendwie sowas zu machen, dann have fun. Das ist der Weg, den du ja gehen musst, um dich erstmal zu beweisen. Mach mal mit aus nix etwas. Ne? Mhm. Und das dauert. Bei manchen dauert es jetzt 10 Jahre und nach 10 Jahren kickt es auf einmal und die haben in einem Jahr 1 Million Abonnenten. Bei manchen geht es nach einem halben Jahr.
Und jetzt bin ich ein, ich sag mal, durchschnittlich begabter oder durchschnittlich erfolgreicher Influencer, YouTuber, TikToker, was auch immer. Ihr bedient ja immer alle Plattformen, soweit ich das mitkriege.
Ja.
Was ist da für ein durchschnittliches Einkommen möglich? Und wir reden nicht von der Spitze, wir reden von dem Grundgehalt sozusagen, wo man, damit man nicht diese Utopien aufbaut, weil, sondern einfach so.
Ja, ich werde was anderes verdienen als jemand, der 300.000, 400.000 Abonnenten hat. Erstmal natürlich diversifizierende Einkommensstränge. Du hast Werbeeinnahmen, ganz normal, wie das im Fernsehen.
Was?
Eine Zahl jetzt dahinter.
Ja.
Ist bei auch wieder jedem unterschiedlich, deswegen ist das so unfassbar schwierig zu errechnen. Du hast pro 1.000 Klicks, wirst du aber immer bezahlt mit einem festen Eurogehalt, also nicht einem festen, sondern einem variablen, der variiert auch täglich.
Was ist das?
Variiert von bei mir zum Beispiel 4 bis 6 Euro pro 1.000 Klicks. Jetzt, früher in der Gaming-Zeit, war der deutlich geringer. Da war der bei dem Euro zum Beispiel. Die bei der Beauty-Riege haben auch nochmal andere. Warum?
Ja, weil 476 Millionen Klicks.
Ja, deswegen, selbst das kannst du nicht darauf.
Wenn ich das mit 1 hochrechne.
Nein, du kannst das nicht da so rund. Auch vor 10 Jahren gab es teilweise Centbeträge pro 1.000 Klicks. Das ist jetzt der Fall.
Da kommen ja immer noch nicht die Tränen.
Ja, also schlecht geht's uns, glaube ich, allen nicht. Nee. Aber sind jetzt nicht über Millionen, die da rumliegen würden. Das wäre eine absolute Lüge, wenn ich das jetzt angeben würde.
Hab ich irgendwas bei YouTube? Nee, ne?
Wie, ob kanalmäßig?
Ja, wie kriege ich eigentlich so einen Kanal?
Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung,
hast du eine Google-E-Mail-Adresse?
Eine
darf man das sagen öffentlich? Weil du bist ja auch ein privater Typ. Da hast du eine Google-E-Mail-Adresse?
Nein.
Wenn du eine Google-E-Mail-Adresse hast, dann hättest du automatisch einen YouTube-Kanal. Er stellt das dann alles mit. Ist ja Google. Das ist ein Google-Account, dann hast du automatisch auch einen YouTube-Kanal.
Ich habe Google, wenn ich Google.
Ja, aber das ist ja nicht
korrekt, mehr. Wenn du eingeloggt wärst, wenn es sowas wie dein Outlook oder sonst was. Das ist ja dann auch eine Google-E-Mail, dann hast du automatisch einen YouTube-Kanal erstellt.
Also, wie kriegst du einen YouTube-Kanal?
Gehst auf YouTube, oben rechts steht Anmelden, klickst du drauf und dann steht da neues Konto erstellen. Und dann, was da steht, was sie wollen, gibst du ein. Punkt. Fertig.
Und dann, wie kriegst du so ein Video da rein?
Gleicher Button oben rechts ist dann so ein kleiner Pfeil, der zeigt nach oben, weil du was hochlädst.
Ja.
Da machst du ein Video und dann packst du das Video da rein und dann lädst du hoch. Fertig.
Und wie oft muss ich da was reintun? Was ist so Empfehlung? Wie lange musst du was rein?
Du willst. Ja, kommt auf deine Intention an.
Und wie lange sollte sowas sein? Weil ich habe gehört, TikTok ist nur noch 30 Sekunden.
TikTok ist bis, glaube ich, 2 Minuten 30.
Ja, war früher mal, aber das reicht nicht für die Wahrnehmung. Ich habe gehört,
umso schneller, umso besser auf jeden Fall. Wie gesagt, kommt drauf an, was deine Intention ist. Willst du ein geiles Produkt schnell und easy präsentieren, nur diesen Teller Bolo, machst so, wie du dich wohlfühlst. Eine Minute 30 in einem normalen Video, mach dein Ding. Wenn es eine neue, geile Idee ist, werden es die Leute lieben.
Aber wann ist es denn ein Klick? In dem Moment, wenn es angeklickt wird? Weil dann kann es mir egal sein, wie lang es ist.
Genau, du kannst ja eine genaue Auswertung und Statistik dann darüber am Ende abrufen, wie viel und wie intensiv die Leute dann da reingegangen sind.
Ist das richtig?
Tatsächlich ja. Ab irgendeinem Punkt ist die wichtigste Metrik, die wir seit Jahren haben, ist, wie lange die Leute auf einem Video verweilen und tatsächlich zugucken. Also Zuschauerstunden und nicht der eigentliche Aufruf.
Wofür ist das wichtig?
Zeigt dem Algorithmus, also der Maschine, die im Hintergrund lernt, dass Leute nicht nur draufklicken und weg sind, sondern draufklicken und da bleiben, suggeriert mehr Interesse als Leute, die nur kurz ein- und ausschalten. Okay. Heißt, du guckst mein Video von 10 Minuten, 8 Minuten, Sebastian macht aber auch ein Video, 10 Minuten und da gucken die Leute nur 4 Minuten, sagt die Maschine im Hintergrund, okay, einfaches Rechenkonzept, 8 Minuten besser, 4 Minuten nicht so gut. Beide machen irgendwas mit Lebensmitteln. Mhm. Lassen wir es darunter laufen. Geht dann noch viel detaillierter nach hinten raus.
Wenn du jetzt deine Leistung hinter einer Bezahlschranke verstecken würdest, also OnlyFans, würde das doch ein relativ gutes Rechenmodell für dich sein, auch ohne dass du dich ausziehen musst, oder?
Nee, die Leistung, die ich erbringe, da bin ich so realistisch, die erbringen andere auch für gratis. Also gratis rezipierbar.
Aber du hast ja Fans, die dich immer noch sehen wollen.
Korrekt, aber die Konvertierungsleistung wäre irgendwie nicht korrekt und ich finde auch nicht, dass ich meinen Leuten dafür Geld abnehmen sollte. Die Zugänglichkeit, die müssen die sich selber etablieren durch einen Rechner, ein iPad oder ein Tablet oder ein Laptop oder sonst was, aber ansonsten möchte ich dafür kein Geld von denen verlangen. Das, was ich verlange, ist Zeit und das, was ich will, ist Aufmerksamkeit. Mhm. Und der Rest wird ja nicht durch mich etabliert sozusagen. Und das fände ich unfair für die Leistung, die ich erbringe. Wenn ich dein kulinarisches Wissen, deine Reise, deine Expertise, einen wirklichen Lehrwert hätte, dann würde ich eine Bezahlschranke als Zuschauer akzeptieren. Aber nicht bei jemandem, der sagt ganz klar, mein Wert soll auf Unterhaltung liegen und nicht auf Wissen zum Beispiel. Für Wissen bezahle ich gerne, für Unterhaltung, da wird es komplexer auf jeden Fall bei der Debatte. Für was ich da bezahle, weil das sehr drauf zugeschnitten ist.
Für einen gut geschriebenen Sketch, für einen, also ist ja wie Musik.
Genau.
Ne? Also
genau, da wird es komplexer, aber für welche Musik bezahle ich, ist halt ein bisschen komplexer dann zu erläutern, warum ich nicht U2 als iPhone-Benutzer immer auf meinem Handy haben will, ne? Fand ja auch viele Scheiße. So, ne? Da gab es ja mal die Debatte, dass.
Ist ja immer noch drauf.
U2 hat immer du hast automatisch immer iTunes auf deinem Handy auch damals gehabt und da gab es ein U2-Album immer dazu. Und dann haben sich alle beschwert und meinen, warum habe ich scheiß U2 auf meinem Handy jetzt?
Ja.
Mach mal runter die Scheiße. Das war eine Werbeaktion. Okay. Ne? Aber ich sag mal, das ist komplexer, bei einem Unterhaltungswert zu erklären, warum ich für was Geld ausgebe, wie Wissen. Ich will Japanisch lernen und dann gibt's viele Wege, aber es ist meistens immer eine Bezahlhürde, weil Leute mir was beibringen. So, die haben eine Leistung, die können Japanisch und Deutsch, das heißt, die können dir was beibringen, ob das jetzt gut ist oder schlecht, bewerte man nach hinten raus. Bei Kunst und Unterhaltung komplexer, für was man sich da individuell entscheidet. So,
jetzt bist du ein Gamer, du bist in deiner kleinen verschwitzten Wichsstube unten im Keller vor drei Bildschirmen,
ja.
Schneidest deine Videos, machst was irgendwie bis kurz vorm Burnout und dann sagst du, geil, ich werde Restauranttester.
War das
psychischer Zusammenbruch, den du da gerade hattest und einfach, ich mach was ganz anderes?
Tatsächlich, oder teilweise, ist, ja. Also ich bin nicht hinterhergekommen mit der Geschwindigkeit. Also mein Tag früher Gaming, bevor es so richtig runterging, war 4 Jahre lang nicht angepackt worden vom anderen Geschlecht, also komplett depressiv schon mal in der Birne, weil ich dachte, geht nichts mehr. 35 Kilo zugenommen, weil nur gesessen, 7 Tage die Woche, 15 bis 16 Stunden. Nur noch Kopf, weil ich muss immer lustig, ich muss immer funny, ich muss immer happy, mir bringt das keiner bei. Das ist mein Zugang dazu. Das heißt, nur noch Comfort Food in die Rübe geballert. Als Foodora in die Welt gekommen ist, bin ich explodiert vor Glück, weil ich hatte nicht nur Pizza und Pommes dann, sondern ich hatte dann geiles Essen mal. Ich habe schon bei Foodora bestellt, damals, da war das noch Volo. Ich weiß nicht, ob sich daran noch jemand erkennen kann.
Ich kann mich nur an den Minifahrer erinnern, der mit Krawatte, Anzug dir den Tisch gedeckt hat.
Richtig, ja. Und dann habe ich da halt irgendwie darüber nur noch gesessen, gegessen, nur noch Wohlfühl, fressen, irgendwie dann fetten Pancake mit Nutella drüber. Hauptsache Energie ist da, irgendwas.
Was der komplette Gegenentwurf von der Klemmerwelt ist, wenn Leute denken, ein YouTuber ist erfolgreich und hat Spaß am Leben.
Nein, du sitzt doch da nur da. Also wie gesagt, morgens aufgestanden, dann, wann ich wach geworden bin, da bin ich auch immer ganz ehrlich, inzwischen deutlich strukturierter, das hat mich schon mal komplett Matsche gemacht damals immer. Dann meistens war es so gegen 9, 10, 11, 12 in dem Bereich bin ich aufgewacht, dann bin ich direkt an den Rechner und habe erstmal auf meine Zahlen geguckt. Ich bin in meinen Kanal gegangen, habe gesagt, lief gestern gut, ich habe jetzt 24 Stunden, wo die Videos Zeit hatten, ausgewertet zu werden, also komplett krank machen, den ganzen Kopf. Dann, wie viel war Kanalzuwachs im Vergleich mit den anderen, also auch noch verglichen dann. Weil sagt dir ja keiner, dass dich das irre macht irgendwann. Dann bin ich meistens direkt in Research gegangen und habe morgens erstmal geguckt, was zockst du heute? Was gibt's heute Abend im Stream? Was machen wir für ein Programm? Und dann bin ich direkt in die Aufnahme gestartet, habe aufgenommen, ein Video ungeschnitten, ein Video geschnitten war damals immer der Zyklus, weil ansonsten nicht bewältigbar. Und dann im besten Fall eine Formatierung finden, also irgendwas, was viele Klicks erzeugt, damit ich ein Format draus machen kann, damit ich direkt mehr produzieren kann. Also dann habe ich mir 8, 9 Stunden genommen, am Stück, sitzend eigentlich, nur Klogang war dann das Aufstehen, um dann zu produzieren das Video zu schneiden, also die richtige Tonalität auch im Schnitt zu treffen. Heute war ich nicht so gut drauf, das heißt, ich muss mehr im Schnitt regeln. Ich muss ein bisschen schneller schneiden. Hier habe ich 3, 4 Mal angesetzt. Das heißt, das nochmal machen, dann Schnitt gegenprüfen, also die ganzen Sachen machen, dann ein Thumbnail machen, das heißt dann irgendwie wie so ein einsamer Trottel in so einer Bude sitzen und dann erstmal ein paar Fressen ziehen, die vielleicht interessant und lustig sein könnten, damit Leute den Anreiz haben, drauf zu klicken, mal gucken, wie machen es die anderen, was gibt es da für Neuerungen, ein Tutorial vielleicht auf dem zweiten oder dritten Bildschirm laufen lassen, nicht selbst berieseln mit irgendwas, sondern immer weiter, damit man mithalten kann. Dann habe ich immer noch ein, zwei Leute gehabt, mit denen ich dann auf dem Teamspeak, also so wie Skypen, ne, irgendwie unterwegs war, mit denen ich dann irgendwie gequatscht habe dabei, die auch nochmal berichtet haben, was die gerade heute gelernt haben. Also es ist ein absolutes Abnerden gewesen. Und dann, sobald das fertig war mit denen, war entweder alleine ein Stream angesagt für 2-3 Stunden noch und oder mit denen zusammen. Und dann ging es eigentlich in den Abend rein nur nochmal mit der Planung für den nächsten Tag so ungefähr, was da ansteht. Und ja, ich.
Und warum ist da so ein Druck denn da? Also warum hast du nicht gedacht, ich mache jeden dritten Tag was?
Das war früher das ungeschriebene Gesetz. Es gibt ja manchmal so Sachen, die sind so, du bist jetzt drin und kannst es nicht ganz erklären. Und früher war es das Gesetz, dass 2 Videos am Tag, das sind, was die Großen machen. Orientierst dich an den erfolgreichen.
Ja, ich kenne das aus eigener Erfahrung. Als ich damals mit einer täglichen Kochsendung unterwegs war, habe ich ja die Müdigkeit an mir gemerkt. Vor allem, weil ich auch Inhalt schaffen musste. Ich hatte keine Rezeptschreiber, sonst war alles von mir. Nicht die Rezepte geschrieben, das hat jemand anders gemacht, aber die Kreativität, dieses Denken, okay, kriege ich das in der Sendung genau mit welchen Handgriffen hin? Ich hatte einen Schnitt vorher im Kopf von dem, was ich da getan habe, ist zwar immer nochmal kontrolliert worden. Wurde dann in ein Sendungsformat gepackt, wo ich aber sage, aber die Abläufe sind anders, musst du nochmal wieder ran. Und ich habe um eine Pause gebeten. Und da hieß es, nee, können wir nicht machen, dann bist du weg vom Fenster. Das war eine Aussage von außen, der ich Glauben geschenkt habe. Und habe dann weitergemacht, weil ich natürlich diesem Geschenk des Schicksals jetzt auch nicht in die Fresse treten wollte, aus Faulheit. Ne? Das war dann sozusagen meine Variante. Und ich kenne das, aber da ist noch so ein bisschen... ich wurde nie gepusht, ich wurde nie gezwungen. Ich habe gefragt, habe die Antworten bekommen, mit denen bin ich dann versucht klarzukommen und habe dann dementsprechend zu reagieren. Auch im Nachhinein würde ich sagen, was für ein Quatsch, und wenn, dann ist es so. Oft, aber die Fähigkeit eben auch gerade in der Überforderung, egal in welchem Beruf man unterwegs ist, auch mal zu sagen, nein, bedeutet nicht automatisch, dass es dann nie wieder von der anderen Seite da ist, sondern auch das Gegenüber muss an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, mal akzeptieren, dass ein Nein nichts damit zu tun hat, dass man grundsätzlich was dagegen einzuwenden hat, nur dass man sich selber, glaube ich, am besten kennt. Und wenn man nicht mehr in der Lage ist, das abzurufen, was man eigentlich abrufen möchte oder darstellen möchte, dann ist das, kommt es halt in so ein Unverhältnis.
Ich glaube, das ist aber übrigens ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist schön, dass wir da gerade drüber reden, dass nur, weil man einfach mal sagt, es geht gerade an dem Punkt nicht weiter, dass keine Entscheidung dagegen ist und die schon gar nicht persönlich zu nehmen ist. Nee, ne?
Überhaupt nicht. Also das ist für das Gegenüber, was vielleicht gar nicht die Anstrengung gerade mitbekommt oder die Überforderung. Und ich finde es halt interessant, dieses Bild zu sehen, ich hätte jetzt gesagt, okay, du hast so viel unaniert oder weil du, aber aus humoristischen Gründen, weil du da in der Kiste drin bist und irgendwann wirst du halt daddelig, weil das sind ja auch Elektroreize, die der Kopf ja auch noch verarbeiten muss. Was ich glaube, wir auch nicht ganz zu unterschätzen ist, zumindest wenn ich mir manchmal Kinder angucke, wenn die sich mit Medien auseinandersetzen können, da passiert was im Kopf.
So Elektrosmog-mäßig oder was?
Nein, aber das sind ja Reize, die zu verarbeiten sind. Und wenn du jetzt mal guckst, ich bin ja schon ausgestiegen, das ist kein Geheimnis, bei dem Tennisspiel mit dem Balken. Stufe 3, das war mir zu schnell. Weißt du, wo dieser Ball hin und her fällt? Da bin ich schon, weil ich dann mit der Koordination von dem Drehrad nicht mehr klargekommen bin. Danach habe ich mich auch nie wieder dieser Welt geöffnet. Ich habe dann geflippert, also ich bin eher mechanisch unterwegs als alles andere. Aber irgendwie hier so dieses Raketenspiel, wo so ein Ding links und rechts lief, wo sie da irgendwas abgelöst hat, das war für mich schon viel zu viel. Und wenn du dir jetzt die Grafiken anguckst, wie viele unterschiedliche Perspektiven es da innerhalb von Sekunden reingeht, das ist so, ich bin mal aus dem Flugzeug gesprungen mit einem Tandemspringer, und dann machst du erstmal ein paar Rollen. Du musst ja erstmal gucken, wo du überhaupt sich befindest irgendwie, und das machen die so natürlich und so aus dem FF. Ich erkenne bei den heutigen Spielen gar nichts und ich weiß auch nicht, worum es geht. Und wenn sie dann noch die Optik ändern, das geht's, glaube ich, dass du, manchmal sieht man noch den Lauf von irgendwas oder die Spitze von einem Auto oder von irgendwas. Wenn sie dann diesen anderen Modus haben, wo es nicht mehr, da bin ich komplett raus.
Wenn du sozusagen die Kamera frei bewegen kannst, noch mit dem anderen Stick, also mit 2 Sticks, dann ist komplett Schüsse.
Komplett raus. Ja. Und das ist doch, ich meine, die haben keine Fähigkeiten mehr, sich 30 Sekunden zu konzentrieren.
Das TikTok schuld, ja.
Ja, aber auch nicht, weil sie können ja das spielen. Das heißt, aber da muss eine andere Konzentration von da sein.
Ja.
Weil wie lange wird so ein Spiel gedaddelt? Keine Ahnung, 2 Stunden, 3 Stunden?
Nee, die, hey? Der normale Inhalt von einem großen Spiel.
So ein, so ein Ballerding irgendwie.
Ja, also sagen wir mal von einem Story-basierten Spiel. Da gibt es ja auch noch Unterschiede. Also irgendwas, was Geschichte hat, ist meistens so 24 bis 36 Stunden.
Was?
Story-Inhalt. Und dann geht's noch an Completion-Content.
Also das ist das gesamte Spiel, aber...
Wie von der Hauptstory meistens. Das ist so, wenn du die jetzt für... Wenn wir jetzt rübergehen, wir gehen in Saturn rein und kaufen uns für 50 Euro ein Story-Spiel, zum Beispiel neue Harry Potter, was rausgekommen ist, jetzt gerade vor ein paar Wochen, dann hast du 36 Stunden, glaube ich, Hauptstory-Inhalt und dann gibt's noch Nebenstories und Completionist-Content, also
Ich glaube, Tim meint, wie lange sitzt du dran und spielst ohne Pause?
Am Stück?
Ja.
Also ich habe damals schon auch 24 Stunden Streams gemacht.
Wow. Wo ich aber guck mal, aber das zeigt ja, dass die Konzentration ist da, aber sie ist nur noch... Wie soll ich sagen? Sie ist nur noch fokussiert da auf das Spiel. Da kann ich das, guck mal, das spiele ich.
Du spielst, darf man es sagen? Oder willst du keine Werbung?
Doch,
machen? Möhrchen. Weil die schreiben dich dann direkt an. Das sind so App-Leute, die haben immer viel Geld.
Ja, also ich spiele Möhrchen, Farm Heroes, super. Da muss man vier Möhrchen zusammenschieben und dann verschwinden die oder werden eine große Möhre.
Aber warum machst du das, wenn ich fragen darf?
Um den Kopf auszumachen.
Okay, ja. Das so, machen ja genau
keine
deswegen.
Keine Information, aber ich will ja nicht mich
man
noch
stressen.
Man
muss dazu auch sagen, wenn Tim das zum Beispiel im Flugzeug oder so macht, hängt der Kopf nach zwei Minuten unten und du bist dann ja weggepennt.
Ja, das ist, ich schlafe damit ein. Ne? Also das ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht so. Auch ich bin ja,
also du hältst keine 24 Stunden durch.
Meistens komme ich auch an die Fünfer. Meistens komme ich auch an die Fünfersperre, das heißt, fünf Leben sind tot und jetzt muss ich erstmal wieder drei Stunden warten.
Das Abo dann,
bezahlen.
Das Abo kaufen.
Geld bezahlen muss.
Ja, das sehe ich ja nicht ein.
Das ist ja, genau. Das ist aber das ist ja und die Urge, die dann
bei das ist ja nicht so toll, lass mich denn sehr gerne sponsern, liebe Farm Heroes Super Saga.
Ach, jetzt auf einmal dann doch, ne? Ja, jetzt auf einmal dann doch nochmal den Instagram-Post bald mit so einem kleinen Schweinchen auf dem Arm, sag ich dir, ein paar Möhrchen drin.
Ja, aber das ist ja schon krass, dass manchmal Menschen, die eben sowas können, so eine Visualität haben, so eine Reaktion, so eine, ich meine, die Fingerfertigkeiten. Ja. Ich habe mal bei jungen Leuten zugeguckt, wie die unterschiedliche Ebenen mit ihren Fingern malen, aber sie kriegen kaum eine Schleife gebunden.
Ja, der virtuelle Raum ist auf jeden Fall deutlich besser erforschbar für die, was halt toll ist jetzt als Skillset auch für viele neue Berufe, ne? Architekten oder so werden natürlich mit dem Grundgedanken, den dreidimensionalen Raum einfach so direkt einordnen zu können und sich darin zu bewegen, mega aufgehen, ne? Also ein Game-Developer kann auch perfekt als Architekt inzwischen die Räume 3D nachmodellieren. Ich bin auch gerade in der Bauphase und arbeite auch in einem Architekten zusammen, der so ein Virtual-Reality-Konzept hat. Und ich habe nur mit dem deswegen jetzt angefangen zu arbeiten, weil ich dann durch die Bude laufen kann und jeden Raum mir reinziehen kann mit, lass mal die Wand doch wegmachen, sieht scheiße aus. Können wir mal Sonne auf 14 Uhr? Ja, nee, komisch, ne? Also so einen wirren, absurden Future-Scheißdreck, den finde ich sogar schon. Das wird mir dann langsam zu... Future-mäßig, ne? Dass ich da auch sage, boah, also ich bin mit sowas aufgewachsen, find's geil. Ich hatte das erste Virtual Reality Headset und habe damit Gaming-Videos gemacht und jetzt bin ich voll raus, mal so 4-5 Jahre und jetzt sitze ich hier beim Architekten und kann hier durch eine Bude laufen und mir die Uhrzeit einstellen lassen, wo dann die Sonne durchscheint. Das ist ja Wahnsinn.
Es gibt ja inzwischen schon sowas, also Schachcomputer gibt's seit Ewigkeiten, aber im Rahmen der KI gibt es so schon so künstliche Gamer.
Ja, schon ganz lange.
Weil es gibt ja auch die DJs, das liebe ich immer, wenn irgendwelche Leute auf imaginären Knöpfen rumdrücken, irgendwie wo sie, also ganz ehrlich, am Ende des Tages, der DJ, der selber auflegt, der fällt einen Stick rein und dann machst du boom, 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 boom.
Das Selbstspiel, das ist so, gab es schon vor 30 Jahren.
Ja, das meine ich, aber deshalb auch im KI-Bereich, also auch was Schrift und solche Sachen angeht, da ist ja gerade auch eine krasse Entwicklung, die da irgendwie stattfindet, muss es doch eigentlich auch im Gaming-Sektor auch schon geben.
Ja, Gaming gibt es ja schon ganz lange, gerade
Könnte ich jetzt mit so einer Fake-Geschichte mich zum Spieler aufspielen? Man sagt ja, dass ja dieser junge Schachspieler mit diesen Elektrobällen immer
am der den Magnus besiegen wollte.
Der im Arsch ein bisschen gereizt wird, wie auch immer da dieses Morse-Alphabet funktionieren soll. Aber ja, der soll mit Liebeskugeln spielen. Ja. Gibt es die Möglichkeit für mich als Fake-Spieler, wenn ich lustig bin, jetzt nicht ich persönlich, Tim Melzer, sondern dazu bin ich, glaube ich, zu bekannt. Mhm. Und auch meine Abneigung gegen das Gaming ist da relativ
gut. Es gibt tolle Voice-Changer, dann kann sich anhören wie Karl Lauterbach zum Beispiel und das wird auch keiner rausfinden dann.
Aber gibt es Vermutungen, dass es Fake-Leute gibt?
Es gibt immer zu allem, was du hochlädst, auch den dementsprechenden Gegenentwurf. Es gibt dann sogenannte Meinungsblogger, Das sind ja immer von allen Bereichen die Liebsten. Also Leute, die das Kontra präsentieren, die in die Fresse hauen. Muss nicht immer stimmen, aber sind ja genauso frei wie ich. Wenn ich das hochlade, können die ihre Meinung auch dazu ablassen. Und da würde es definitiv genügend Leute geben, die ab einem bestimmten Erfolgsgrad, also muss ja auch erstmal jemand angucken, nur weil du gut bist, guckt heutzutage dir nicht jemand zu beim Spielen.
Ist nicht so.
Nee. Und also es gibt so viele Leute, die sind so gut. Wenn du jetzt nur sagst, du nimmst dir irgendeinen Pong, ne, wo wir gerade waren bei dem Hin- und Her-Tennisspielen, wo du gesagt hast, bin ich schon früher ausgestiegen, Pong-Konsole. Hin und her, zwei Scheiben rechts, links und da ist ein Ball und dann geht's aber nur bis Level 3, war mir schon zu schnell, der Ball habe ich nicht mehr hinbekommen. Ja. Dann gibt's jetzt 100% Leute, die das auf Level 100 spielen und es gibt nur 100 Level. Und wenn du sagst, ich benutze jetzt einen Cheatcode, um auch auf Level 100 zu kommen und mache ein paar kecke Sprüche nebenbei, da kannst du sicher sein, sobald das einmal bei denen in der Szene ankommen wird, dann werden die erstmal ihr Nötigstes tun, um dich da wieder rauszukegeln, weil die schon sagen, nee, nicht von 0 auf 100, das macht überhaupt keinen Sinn. Also so schnell und so gut kann der never sein.
So wie Fake-Follower
auf Instagram. So wie Fake-Follower auf Instagram. Da gibt es ja auch Leute, die dann totale Deep-Dives machen und du kannst halt alles rausfinden. Also es gibt im Speedrunning-Bereich schon total...
Das ist Mario.
Ach so, das ist, wenn du so schnell wie möglich es schaffst, ein Spiel durchzuspielen. Also siehe Mario, was du jetzt gerade gesagt hast, von Anfang bis Ende gibt es dann ganz viele verschiedene Auslegungsweisen. Einmal von Anfang bis Ende durchspielen ohne Sterben in 5 Minuten zum Beispiel ist dann der Weltrekord oder noch schneller. Oder das erste Level ist dann nur so schnell wie möglich, also Speed, Geschwindigkeit, einen Run machen, einen Versuch dann sozusagen, einen Schnelligkeitsversuch. Und die haben schon seit Ewigkeiten riesige Probleme mit solchen Leuten, die sich dann eben, weil da gucken viele zu, dann da einschleusen wollen und da geht's dann wirklich bis in Videometadaten, wo du an dem Video Ausschnitt erkennst, wo ein Schnitt gesetzt wurde, weil sich dann die Metadaten verändern und da reinzukommen in so Videometadaten, da musst du so weit in irgendwelche Technologiestränge runtersteigen, aber das machen die dann, nur um zu sagen so, du bist übrigens ein Arschloch und cheatest. Und hast die Spiele, deine zwei besten Versuche von Level 1 und 2, hast du zusammengeschnitten, als der Screen dunkel geworden ist. Kann ich genau analysieren. Auch wenn mit dem Video, was du auf YouTube
hast. Ja, aber vielleicht ist genau das, was ich will. Ich will vielleicht der bekannteste Cheater werden.
Gibt's schon.
Das ist
der bekannteste Gamer tatsächlich. Der hatte genau diesen Eklat vor 2 Jahren mit einem selbsternannten Videospiele-Journalist. Der hat rausgefunden, dass er damals, Billy Mitchell, Grüße gehen raus nach in die USA, der Mr. Pac-Man damals, hat nämlich den Pac-Man-Rekord aufgestellt, bis sich Pac-Man aufgehangen hat. Pac-Man ist ein Begriff, ne?
Ja.
Und Pac-Man wird ab irgendeinem Level...
Dem ist schlecht geworden.
Genau, ist die Hälfte des Bildes, wird ganz verpixelt und dann kann man nur noch auf der Hälfte spielen und den Rest muss man komplett blind machen. Und dann kann man nur noch den Highscore steigern, aber nicht mehr ein höheres Level. Und es wurde jetzt nachgewiesen, mit allen alten Videodaten, dass der damals die Boards in dem Automaten, wo der den Rekord gemacht hat, ausgetauscht worden sind von seinem Freund... Weil die waren der Beauftragte von der Firma in den 80ern, der das gemacht hat, der hat das Board ausgetauscht mit ihm zusammen. Und nachweislich konnte bestätigt werden, dass dieses Cheatboard drin war, sodass er nicht sterben konnte. Der war aber so gut, dass man es nicht gesehen hat. Aber selbst das ist rausgekommen, das ist vor Gericht gegangen, da gibt's zahlreiche YouTube-Dokumentationen, das wird über Jahre begleitet, der hat dann auch den Typen verklagt, dann waren die vor Gericht und dann ist so ein ganzes Scheme aufgedeckt worden, dass der so einen Typen auch immer unterdrückt hat, der immer dann der Zweite war, aber der war in echt dann eigentlich der Beste. Ja, ja. Aber der war jetzt 35 Jahre einfach der gelackaffte Zweite, der in mehreren Spielen immer hinter Billy Mitchell war. Und Billy Mitchell hat ihn richtig fertig gemacht. Geiles Storytelling, nur von einem YouTuber zum Beispiel, ein Video im Jahr kommt da, nur zu dieser Reihe und that's it. Und da kannst du dann richtig drin versinken.
Ich habe eine halb kulinarische Frage.
Ja, mach mal. Wir haben uns ein bisschen verloren, entschuldigen
wenn
wir
Sturm,
zu,
wenn Sturmwaffel,
Zuschauer, Zuhörer.
Wenn Sturmwaffe angenommen in die Bullerei geht, um dort ein Testvideo zu machen.
Hatten wir doch schon.
Wissen deine Zusehenden, wer Tim Melzer ist?
Definitiv, ja.
Alle?
Nein.
Wie viele wissen das nicht?
Das kann ich dir nicht beantworten.
Schätzung. Also du kennst ja ein bisschen deine Zielgruppe.
Also,
oder bevor du was sagst, was glaubst du, Tim, bis welchen Jahrgang, also welches Alter bist du ein Ding?
Ah, da ich jetzt ein bisschen in der Familie stattfinde, werde ich auch generationsübergreifend ein Ding sein, nur dass sie kein übergeordnetes Interesse an mir haben. Aber ich bin schon sowas wie ein Tempotaschentuch seit 20 Jahren, sehr präsent in diversen Formaten über diverse Kanäle hinweg. ich glaube schon, dass ich an der einen... Was?
Du hast ja selber auch mal gesagt, wenn du über die Schanze gehst, dann gibt es wirklich viele, die kennen dich einfach gar nicht. Weil die wissen gar nicht, wer du bist.
Bei den ganz Jungen, ja.
Ja, deswegen frage ich ja. Was glaubst du, wo ist die Schere, wo du noch ein Ding bist und wo ist die Schere, wo die sagen,
oder? Ich sage mal so, bis bei den 30-Jährigen habe ich noch eine Bekanntheit von 80% ungefähr, würde ich ansetzen. Bei den über 40-Jährigen bin ich bei 90. Bei den über 50-Jährigen bin ich, glaube ich, bei 92. So würde ich mich einschätzen. Und bei den derzeitig 20-Jährigen bin ich vielleicht auf 50. Mhm. Also, weil ich merke es ganz oft, ich bin da noch der Kocher.
Also, worauf ich hinaus will, also
ich bin der Koch, ne?
Ist das noch,
oder der Fernseher.
Ist das noch ein Ding für deinen YouTube-Kanal? Also, ist Tim ein Pusher für das Video?
100%, ja. Einfach, weil er auch Zielgruppen mitbringt, die ich nicht hauptsächlich bediene. Also, Ü40 bin ich weniger. Und die gucken dann aber nochmal meine Meinung dazu an, weil die sagen, ich komme aber von Tim. So, ich finde das, ich will mir mal angucken, was die Nulpe hier labert über meine Bullerei. Ich wohne hier seit, bin ja nach Hamburg gezogen, damit ich jeden Tag Bullerei essen kann. So, und die sind, gucken dann mal, was ich für eine Scheiße erzähle oder wo ich vielleicht auch recht habe, wo ich sage, auf einer emotionalisierenden Grundlage, bla bla, ich habe gerade Kof und mal gucken, ob so reinballert, dass ich selbst eine Geschmackssensation habe. Wovon ich jetzt ausgehe, weil ich ein Stück weit auch natürlich Fan bin, ne? Also auch dir gegenüber. So, da ist natürlich dann bei mir auch eine Fan-Erwartungshaltung.
Und würdest du sagen?
Würden die das auch kritisch beugen und höchstwahrscheinlich auch bewerten, wie ich mich da
umgehe. Also ich habe ja vor allem schon sehr kritische Fans. Also das ist ja
voll.
Einer meiner Keynotes, würde ich fast sagen.
Weißt du? Finde ich gut, dass du das sagst.
Nein, das meine Fans, das lassen gut. Mir nicht alles durchgehen. Das heißt, wenn ich mal richtig scheiße bin, dann sind die auch ganz schön garstig. Also dann schimpfen die mit mir. Dann sagen die, was sie nicht haben. Also nicht grundsätzlich, aber die sagen schon sehr deutlich, in welchen Situationen sie was von mir nicht geil finden.
Und machst du noch...
Deshalb eine Überlegung, wir hatten nämlich vorhin nur ganz kurz ich hatte jetzt gerade ein Angebot im Urlaub, eine Vergünstigung zu erhalten für 2-3 Postings und ich habe gedacht, habe ich mein ganzes Leben
nicht gemacht. Das würde auch sofort auffallen.
Ja, habe ich auch gedacht.
Also da gibt es ja viele Beispiele.
Ja. Außer ich mache Reisen zu meinem Image. Dann wiederum wäre es in Ordnung.
Aber das hört sich immer so ein bisschen an, als würdest du darauf hinarbeiten, dass das so wird.
Nein, ich interessiere mich dafür.
Und, ja,
ich interessiere mich sehr dafür.
Irgendwas arbeitet,
ja. Ich versuche ja nicht, das zu sagen, also ich bin, wo hatten wir das denn neulich? Da habe ich was konservatives Fernsehen gemacht und da ging es ganz viel um diese neuen Welten irgendwie und die meisten haben aus der Angst raus sich nie damit beschäftigt. Ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, aber eher aus dem Intellekt heraus. Und du merkst richtig, dass da auch eine so richtig trauen sich nicht da reinzugucken und auch kein, die sehen auch nicht die Möglichkeiten. Ich sehe schon immer Möglichkeiten. Ich kriege nur die Möglichkeiten mit meinen Ansprüchen noch nicht miteinander verbunden. Aber ich unterhalte mich mit ganz vielen Leuten drüber. Ich glaube, es ist auch ein Generationsding, weil die Schnelligkeit in der Denke, die muss jünger sein, als ich es jemals, also als ich es wieder sein kann. Allerdings glaube ich auch, dass ich eine sehr gute Geschichte erzählen kann, weil ich ein Qualitätsficker bin. Ich achte auf Qualität, ich achte auf Inhalt. Das heißt, das könnte einer meiner USP sein, innerhalb dieser ganzen Welt eben wirklich für eine Deepness zu stehen.
Korrekt.
Innerhalb dieser ganz schnellen Welt. Aber ich brauche totale Unterstützung, um die Denke zu machen. Nicht, dass ich anfange, analoges Fernsehen, Homestyle-Video irgendwo bei YouTube zu posten, weil ich denke, oh, ich bin jetzt aber kreativ.
Ja, aber
das glaube ich halt nicht. Und deshalb ist, also viele Dinge passieren da bei mir und ich versuche es sehr zu verstehen. Und ich denke manchmal, krass, jetzt habe ich gerade das verstanden und jetzt ist es schon wieder uncool. Also du hast mich vorhin ausgelacht für Facebook.
Nee, hab ich
du
hast nicht.
Wann hast du denn das letzte Mal Facebook geguckt? Kann ich nicht sagen, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich Facebook nicht cool finde.
Nee, aber
das
nicht
hat was damit zu tun, dass es noch nie was damit zu tun hatte. Ja. Und Instagram ist momentan bei mir eine Welt, die betrete ich, die gucke ich. Ich habe einen Verlauf, weiß jetzt habe ich ja, ich lerne das ja jetzt alles. Also die Bilder, die mir vorgeschlagen werden, werden nur mir gerade vorgeschlagen, weil der Computer irgendwas in meinem Verlauf gesehen hat, dass ich mich dafür interessiere. Das Lustige sind Sportvideos, es sind Kochvideos und es sind
Tiervideos.
Nee, Tiere habe ich nicht so.
America's Got Talent Videos, ja.
Ja, sowas in der Richtung.
Aber
ja, so emotionale Videos.
Aber es gibt ja trotzdem...
Lustigerweise werde ich mir selber nie vorgeschlagen.
Es gibt
und
ja,
ich feiere mich schon extrem.
Es gibt ja trotzdem den
Warum
einen
eigentlich?
Oder den anderen aus
Warum
deinem
ich mir nicht
aus deinem beruflichen Umfeld.
Du suchst nicht nach dir.
Doch, nur.
Ich nur?
Bin ja, na, ich bin ja die Nummer eins in meinem...
Auf welcher Plattform? Die sind ja alle eigenständig,
Instagram.
Ne? Suchst du auf Instagram die ganze Zeit nach dir selber, welche Bilder da hochgeladen
werden? Ich habe jahrelang ausschließlich, bin ich nur mir gefragt.
Ja, ihr seid wirklich ein bisschen komisch aus der anderen Welt. Das ist ja auch ich öffne einfach mal ganz kurz die Debatte, ob er es jetzt will oder nicht. Ich muss mal kurz eine Geschichte von Johann, die da sehr passend ist, dazu holen. Ja. Ich hatte ja über Johann und sein Umfeld auch mal da kurz was so angerissen bekommen, wie er noch zu dem Thema Internet steht. Er hat halt auch ähnlich übertrieben Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Macht ja dann auch schon ein paar Sachen, um einfach auch mehr zu lernen. Er hat dann aber wohl auch einen Stream mitgemacht und dann wurde mir gesagt, hat er danach angerufen, hat gesagt, wie war die Quote? Und dann hat er gesagt, hier gibt's keine Quote, sondern, einer weiter. Er hat dann noch gesagt, wie war die Quote? Also wie viele haben zugeguckt? Durchschnittlich so. Und dann hat er gesagt, warum hat sich noch niemand bei mir gemeldet, um mir zu sagen, wie die es fanden? Weil das wohl ein großes Fernsehthema war, dass wenn eine Sendung gemacht wurde, gerade eine Live-Sendung, Leute danach meistens aus dem Umkreis nochmal Feedback gegeben haben.
Wenn sie gut war, ja.
Richtig, genau. Und das hat den total verunsichert, was ich super spannend finde. Also ich glaube, ich plaudere jetzt hier auch nicht aus dem Nähkästchen. Nee. Sagst du ja auch, ist genau das. Also
es ist ja voll nachvollziehbar.
Ja, genau. Aber passiert halt bei uns nicht, weil es so viel Grundrauschen, dass wenn jemand zuguckt, also durch Zufall, also in Deutschland habe ich dann 5 Sender, die Kids irgendwie gucken, ne? Von den 5 Sendern sind 4 Stück bei einem Unternehmen so. Und dann da mal über eine Sendung zu stolpern und zentriert die Aufmerksamkeit, eine Stunde noch was auf Kitchen Impossible zu lenken, ist so viel einfacher, wenn jemand ein Fernsehgucker ist, als irgendein Sendungsformat im Internet zu finden, wo du dann gerade drin auftauchst. Wenn du nicht deine eigene Reichweite mitbringst und Leute drauflenkst, ne? Wenn du sagst, jo, ich habe jetzt mit Max zum Beispiel, ein Video in der Livestream in der Bullerei, der kommt jetzt am Mittwoch vorbei und dann streamen wir. Dann holst du deine Leute auch, die dir dann Feedback geben, mit in den Livestream. Aber du musst die Leute jetzt halt so in das Card mit reinsetzen. Noch mehr als vorher.
Ich habe ja immer so eine These, jeder Trend erzeugt auch einen Gegentrend. Voll. Das, was ich derzeit nicht mag, und das habe ich eigentlich auch schon immer gesagt bei den ganzen Streaming-Diensten, als es immer hieß, du musst das haben, dieses haben, jenes haben, also das, was da jetzt schon bei den Fernsehern so mit reingebracht wird, aber du musst natürlich noch das Ding abschließen. Wie nennt sie das? Streaming-Dienste. Also sowas wie Netflix und dann gibt es was noch?
Dann gibt es noch Amazon Prime.
Dankeschön.
Was noch? Dann denkst du wahrscheinlich an Sky, was kein klassischer Streaming-Dienst ist. Dann gibt es wahrscheinlich DAZN, vielleicht auch Disney Plus. Sowas, ne?
So, und jetzt gibt's aber auch RTL Plus.
Apple TV,
dann gibt es jetzt aber auch diese
RTL Plus, ProSieben, Join.
Genau, und diese ganze Variante. Und das ist mir zu viel Angebot und ich habe die Kontrolle darüber verloren, was ich suchen will. Das heißt, ich brauche wieder das Selektiv.
Yep.
So, und an dem Selektiv ist ganz spannend. Und ich gehöre nach wie vor zu den Leuten, die ganz wenig im Internet einkaufen. Also eigentlich gar nichts. So, nur wenn ich räumlich keine Chance habe, da ranzukommen. Und selbst Socken, Unterhosen, also die banalsten Dinge, weiß ich, kann ich mir bestellen, aber ich gehe lieber nochmal zu Butnikowski und kaufe mir Zahnpasta und Haargel. So, das ist irgendwie für mich eine andere Nummer.
Richtig, ja.
Meinst du, dass das Jagen irgendwann mal wieder eine Rolle spielt in der Jugend, auch was visuelle Erlebnisse oder soziale Erlebnisse angeht? Weil momentan ist es ja, ich habe die freie Auswahl, ich kann machen, was ich will, aber dadurch findet ja auch so eine gewisse Langeweile statt, weil irgendwann wird es ja reizlos. Also muss ja die Aufgabe immer höher sein,
richtig,
Dinge erleben zu können. Der Reiz an Pokémon Go, so erkläre ich mir
genau,
das.
Genau.
Das ist ja eigentlich aus dieser Welt und dann gehst du raus und du musst richtig wieder was jagen und diese Kombination aus Jagderlebnis und digitaler Welt.
Mhm.
Das ist zum Beispiel eine Welt, mit der ich mich sehr beschäftige. Ich muss gar nicht allen gerecht werden, aber ich möchte einen Erlebnisfaktor plus schaffen. Du musst was dafür tun, mich zu erleben. Und ich habe genug Zeit, weil ich habe ein Einkommen, ich habe eine Karriere, ich bin jetzt im Alter, wo ich wieder Zeit habe. Ja, dann wird das halt so eins der bestgehütetsten Geheimnisse bei YouTube. Und irgendwann wird es aber spannend werden. Irgendwann wird es sagen, bist du schon da gewesen? Hast du schon gehört? So, weil diese ganzen Koch, wie so Schnippschnapp-Dinger hier, wie irgendwas geht, Gronders und Co. Das sind alles tolle Eindrücke. Aber es sind keine Erfahrungen, die man macht. Und aber
vielleicht hast du so eine Art First-Mover-Gen ja in dir. Also,
aber mich interessiert, ob Jagen mal wieder eine Rolle wird oder muss ich zugänglich bleiben?
Wenn man die Geschichte der Welt sich anguckt, dann wird das passieren, was du glaubst, dass es kommt, weil alles wiederholt sich. alles, was du trägst, die Bootcut-Jeans, kommt alle 25 Jahre wieder. Und genauso wird es auch damit sein. Die Leute suchen also Entschleunigung und genau, dann ist das analog.
Also was ist die nächste Nummer nach YouTube?
Selbst Netflix, sagt man doch, ist auf dem abfallenden Ast.
Also sind mehrere Sachen, die sich da irgendwie bei mir gerade im Kopf abspielen. Ich würde immer sagen, toll. Natürlich findet so eine, ja, selten.
Ja, toll.
Nein, aber es wird halt so grundsterilisiert, da würde ich dir zustimmen. Also es findet immer mehr Angebot statt und dadurch findet auch so eine Konsenssterilisation statt oder Content-Sterilisation. Das ist sehr, also ich gehe weg, dann geht der Nächste. So, und da könnte man sicherlich anknüpfen, hat da ein paar andere Macken und irgendwie einen anderen witzigen Spruch, aber kann sicherlich eine Geschichte genauso gut erzählen. Könntest du auch, ne? Da ist die Unterscheidung, bei dir ist es ein extrem hoher educational, also ein Wissensanspruch, den du den du aber trotzdem mitgibst, sieht man ja an dem Thema. Bei mir ist es ein Angebot, ne? Also weil das ist, glaube ich, das größere Thema, was ich dann bedienen möchte, ist halt mein fehlendes Wissen. Probiere ich mit viel Angebot auszugleichen, dass ich auch sehr viel probiere und mir dadurch auch schnell Wissen aneignen kann, weil nur mit Erfahrung, echte Welt, kann ich besser mehr in die Tiefe gehen. Das, was du mir heute sagst, was für dich wichtig ist, kann ich übernehmen bei einem Testvideo zum Beispiel und sagen, okay, muss ich mich mal auseinandersetzen. Weiße Schokolade habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt, entweder weil ich hier Ausrede dann Corona zu wenig schmecke oder weil ich einfach ein dummes Stück Scheiße bin und mich mal mehr damit auseinandersetzen sollte, weil das auch Leuten wichtiger ist.
Scheiße weg, aber der Rest ja.
Ja, ne, aber nee, aber weißt du, was ich meine? So, das ist auf jeden Fall was, da würde ich sagen, das bedingt sich auf jeden Fall. Also dadurch, dass alles immer gleicher wird und alle, die einfache Mittel haben, um mehr anzuziehen, sei es Qualität oder auch Quantität vor allem zu pushen, geht es, glaube ich, wieder klassisch eher zu diesem Jagen-Thema rüber. Aber dadurch, dass die so berieselt werden, wissen die, welches Angebot stattfindet. Und das heißt, diese speziellen Sachen, diese haptischen Sachen wieder erleben zu können, werden dann noch gezielter. Also sowas wie, es gab mega Hype im Internet, dass du Donuts, ne, dass du Donuts in irgendwie ausgefallenen oder Cinnamon Rolls in irgendwelchen ausgefallenen Variationen machst. Und jetzt gibt's halt Läden, die machen nur Mono Cinnamon Rolls. Einer hier um die Ecke. Bei denen haben wir auch mal früher was gemacht. Die haben in Köln ersten Laden aufgemacht. So haben wir Pärchen kennengelernt, mit denen gequatscht und mal so die Story, warum, wie. Ja, wir waren gecampt, haben was im Internet gesehen und dann aus dieser Internetgeschichte von tausenden Leuten, die geile Cinnamon Buns mal gemacht haben, also so Zimtbrötchen, so haben die dann halt gesagt, wir probieren mal ein Startup. Wir gucken mal, dass wir ein paar geile Sachen finden, tüfteln da jetzt mal ein paar Jährchen rum und machen dann einen Shop auf. Und da ist dann wieder was Haptisches passiert, wo Leute dann auch in den Laden rein wollen, das erleben. Nicht das Nachkochen, sondern halt wieder ein Produkt erlebbar machen wollen. Ne? Also jetzt natürlich bei Essen ist eine größere Emotionalisierbarkeit als vielleicht bei Budnikowski, wenn du dir irgendwie eine Zahnpasta reinprügeln möchtest da. Aber ich glaube, das bedingt sich. Es wird immer gleich, es wird immer homogener, die Masse, die im Netz stattfindet. Dadurch aber eine riesige Auswahl und dann werden sich Leute wieder umorientieren, weil sie auch überlastet sind.
Ja, was ich total lustig finde, sind solche Sachen wie Gamescom, wo ich dann sage, naja.
Thema geht nach unten. Thema ist,
also, weil ich habe es nie verstanden, weil ich dachte, ihr seid doch diejenigen, die sich alle Informationen sowieso schon habt. Warum geht ihr jetzt auf einmal aus diesem?
Es war ein Influencer-Treffen. Deswegen sind die Leute.
Aber dafür gibt's jetzt E-Sports. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur in tausendfach größer
raus. Nee, das gab's das Gleiche. Das E-Sports war damals auch schon genauso riesig. Auf der Gamescom triffst du die Entertainer, bei E-Sports triffst du die Fußballer, wenn du so möchtest, um das zu übersetzen für alle. So. Da triffst du die Sportler.
Nimm mal den vielen Leuten, weil ich glaube, dass wir hier so ein bisschen analoge Zuhörer auch haben, wenn die überhaupt noch dran sind.
Tu mein Bestes, sorry.
Nein,
das hat nichts mit dir zu tun.
Das hat mit dir überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das ist wahnsinnig sympathisch und jeder sollte sich in den Arsch speisen, der nicht zu Ende zugehört hat. Nimm mal die Angst vor dieser Welt, diesen Schrecken, weil dieses Unverständnis von der alten Welt gegenüber dieser neuen Welt, gerade auch was mit der Jugend zu tun hat, hat ja was mit Ahnungslosigkeit zu tun. Ahnungslosigkeit wird oft über, nee, mag ich nicht, will ich nicht. Nimm mal die Angst davor. Also welche Chancen birgt das, was du tust, getan hast und noch was auf den Zukunft? Welche Chancen birgt das zum Beispiel in meiner Welt, ohne ausschließlich Geld zu verdienen?
Ja, ich habe das letztens mit meinem kleinen Bruder.
Ja,
ich habe das mit meinem kleinen Bruder genauso besprochen, weil der hat jetzt bei mir angefangen. Wir haben, ich habe ein Unternehmen gegründet, ein neues, für Küchenwerkzeug. So, also Messer, Brett und das Ganze drumherum, was mir auch schon länger in den Fingern gebrannt hat. Und habe ich ihn gefragt, ich bin gerne kreativ, du bist der Zahlenmensch. Und ich brauche da Unterstützung, weil das ist ein anderes Business, das habe ich noch nie gemacht. Und ich habe und ich brauche dich da so. Und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet und dann meinte der so, warum machst du sowas immer? Und habe ich gesagt, weil ich in der wunderbaren und glücklichen Lage bin, alles das, was ich mir in den Kopf setze, zu machen können in dem Tempo, wie ich es will, wann ich es will und wo ich es will. Also es ist ein vielleicht egoistischer Gedanke, aber für mich hat das eher was unfassbar Romantisches, dass ich eine absolute berufliche Selbstbestimmtheit leben kann mit der Grundlage, die ich mir geschaffen habe. Sei es denn, ich nenne es manchmal den Werkzeugkasten, den ich mir erarbeitet habe, dass ich weiß, wie die Plattformen funktionieren, dass ich weiß, wie die Mechanismen dahinter funktionieren, den ich beliebig auf alles, was ich mir in den Kopf setze, mitnehmen kann, um es zum Beispiel nur als Marketing-Tool zu verwenden oder aber auch als Storytelling-Tool. Ich mache die ganze Zeit, was für mich interessant ist und wichtig. Und das ist, glaube ich, immer das, um den Leuten die Angst zu nehmen, das muss man dann nicht selber machen, das kann man aber auch konsumieren. Wenn ich jetzt Bock habe, als alleinerziehender Vater, Beispiel heutzutage. Du hast eine Tochter zu Hause, wenn ich jetzt Bock habe, dann einfach richtig einzusteigen, mal dem Kind die Haare zu flechten und dann einfach down the rabbit hole, weil ich es irgendwie funny finde, doch nochmal Friseur zu werden, habe ich jede Möglichkeit, einfach den lustigsten, charmantesten Content von Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, was auch immer du sprichst, wofür du dich interessierst, zu lernen, andere Kulturen dadurch eröffnet zu kriegen, mit anderen Leuten zu connecten, die vielleicht das gleiche Rabbit Hole haben und sagen, boah, ich habe meiner Tochter morgens die Haare geflechtet und irgendwie fand ich es übel funny. Und jetzt bin ich da so abgestiegen in so eine komische Haarflechtkultur und bin aber eigentlich, keine Ahnung, Ingenieur oder so. Und habe da aber übelst Spaß dran gefunden und überlege jetzt tatsächlich, ob ich Friseur werde. Dann gibt dir das die Rückendeckung, auch als Konsument und auch vor so einer Gamescom muss man keine Angst haben, weil du bist absolut selbstbestimmt in dieser Welt, was du konsumierst, in welchem Tempo. Du bist nicht mehr abhängig
von Staffeln. Aber genau das ist ja mein Problem mit dem, was ich konsumiere. Gibt es sowas wie YouTube Ü40?
Du kannst einfach, glaube ich,
wie so eine.
Du musst doch einfach nur das Interesse eingeben,
worauf du jetzt Bock hast. Du
sagst 40-Jährigen, der
Bolognese salziger und dann ab dafür.
Wenn ich ehrlich bin, ich finde auch auf YouTube in der Art und Weise, und das meine ich jetzt gar nicht blöder, aber in der Ästhetik spricht mich das einfach nicht an. Mich holt das nicht ab mit den vielen kleinen Bildschirmen und dem
Daumen links und rechts. Da sage ich, du bist noch zu wenig drin.
Lass mich doch da eine schöne Ästhetik machen, vielleicht einen schönen grauen Hintergrund und einen schwarzen Hintergrund. Was?
Dark Mode. Einfach Dark Mode Digi ist ein schöner Folgentitel auch, ja.
Du kannst doch alles auf deinem Handy, kannst du alles einfach einklicken, alles ist dunkel. Alles ist weiß ist schwarz.
Echt?
Kannst du auch einstellen, sobald die Sonne untergegangen ist.
Kannst du jetzt machen, das sind zwei Klicks. Warte, wir zeigen es dir.
Er muss selber lernen.
Das ist mein Opa manchmal, der Typ.
Aber ist das nicht geil? Aber ich bin doch ein einziges Silicon Valley. Ich bin doch ein Innovationsgeist. Aber dass ich sehr stark meine Bedürfnisse habe und sage, das wäre doch spannend, wenn es sowas gibt. Und ihr sagt immer so, das gibt es schon. Dann sage ich, aber guck mal,
das kannst du für dein ganzes Handy einstellen.
Und jetzt lass mich doch da reinarbeiten in dieser Welt, da bin ich ja ein Innovationstreiber sondersgleichen. Gut, 100% davon sind schon erfunden, aber grundsätzlich ist der Ansatz.
Du erkennst die Bedürfnisse direkt von allen. Dankeschön. Ja, das ist super wichtig.
So, das finde ich doch schon
super wichtig. Ich denke ein bisschen an die Bedürfnisse unserer Zuhörer Kopfhörer bitte ganz kurz auf, lieber Freddy. Deswegen drücke ich mal diesen Knopf hier.
Essen und winken.
Schmeckt oder schmeckt nicht?
Doch, ganz hervorragend.
So, das ist wir sind wieder mal in der weltbesten Kategorie angekommen, die es in kulinarischen Podcasts geben kann. Essen und Winken. Und dieses Mal werfen wir das Folgende in den Raum.
Hier oben, runterwischen.
Ach, schön, dass wir keiner von den abgefuckten.
Und dann auf den hier.
Auf welchen?
Auf den da. Das ist so ein bisschen.
Den habe ich nicht.
Den hast du nicht?
Nee, den musst du dir noch in deine Mitteilungszentrale.
Den habe ich kaputt gemacht.
Hat er nicht? Hat er nicht den Night Mode?
Nö. Guck mal, das ist ja, ich bin, nochmal. Ich bin,
ist noch nicht
ich, bin, ich bin der
Nein, du der, hast ihn dir nur nicht raufgelegt.
Ich bin
du
der hab, Internet. Du
musst ihn in deinen Einstellungen rein.
Internet alles Tester. Ich mache euch das Internet kaputt, ich schwör's.
Mein Freund.
Dann kann man sehen, dass es ganz gut weiterentwickelt ist. Das Internet habe ich, aber Bluetooth habe ich alles schon kaputt gemacht. Ja. Aber Internet selber habe ich noch nicht.
Also ich werfe mal bei Essen und Winken in den Raum und stelle unserem Gast die Frage: Essen oder Winken, Selleriesaft? Kommt natürlich daher, weil ich natürlich schon wieder weiß, dass unser heutiger Gast Selleriesaft scheiße finde und die Frage wäre natürlich, warum?
Ist geschmacklich gar nicht mal so ein Riesenproblem, aber ist auf jeden Fall eine Kackerraschung, sage ich.
Eine was?
Kackerraschung. Da passiert was in dir drin und dann musst du ganz schnell in der Nähe vom Pott sein, auf jeden Fall, ja.
Wie ich das finde?
Ja.
Wahnsinnig überflüssig.
Ja. Was, du, Selleriesaft?
Ja,
wahnsinnig. Also beide winken.
Also das ist so.
Also das erste Mal, dass du mal bei etwas mitwinkst.
Ja, aber generell, so bei gesundheitsabführenden Säften finde ich die generell richtig scheiße.
Und Sellerie an sich?
Kann lecker sein.
Hat auch was in der Bollo zu suchen manchmal, oder?
Muss nicht, aber kann. Im Sofrito, ja.
Ja, okay.
Kann, also grundsätzlich Sellerie ein natürlicher Geschmacksgeber, deshalb Sellerie, Salz etc. solche Sachen und Sellerie auch in den goldenen Drei immer drin. Aber Selleriesaft ist schon... Verstehe ich nicht wirklich. Ich bin aber auch jemand, der klassisch Karottensaft abgefüllt im Regal nicht versteht. Oder Sauerkrautsaft oder Brottrunk oder so. Ich, als Geschmacksgeber.
Wurstwasser, ja, ganz wichtig.
Wurstwasser ist ganz geil.
Ja, Wurstwasser ist ganz wichtig. Das ist immer Silvestersee. Ja. Kann man gut mit anstoßen.
Ja, Wurstwasser ist ganz wichtig.
Bringt dich runter, erdet dich.
Aber Selleriewasser, denke ich, nein, müssen wir nicht haben.
Mhm.
Müssen wir wirklich nicht haben.
Und Bowls mit Mango?
Bowls mit Mangos ist super. Ich nenne sie nur Salat mit Mango.
Hm. Nee, deine Bowls.
Ha?
Du nennst deine Bowls Mango. Ach. Nicht deine Bowls, Bowls Salat. Oh Gott.
Meine Bowls, ne? Salat.
Ja, mit gesagt, Mango. Das ist deine Mango Salat.
So, aber, und dann, nee, aber Mango ist super. Mango ist in allen Lebenslagen fantastisch.
Mich interessiert die Retention Rate von diesem Podcast.
Ja, was ist das?
Ja, wie lange die Leute zugehört haben.
Ja.
Das interessiert mich dieses Mal tatsächlich, wirklich. Weil wir sind natürlich ein bisschen speziell geworden.
Total.
Und unter dem Strich. Macht aber überhaupt nichts. Tim, stell bitte nochmal deine Frage. Du hattest, Kunst ist messbar. Darauf wolltest du nochmal eingehen.
Und willst du das fast jetzt auch machen, Digi? Wir sitzen schon 5,5 Stunden hier.
Nö, es sind nicht ganz. Aber ja, Ricky kann ja nach Hause gehen. Aber okay. Wir brauchen...
Der will sich ja abwerben lassen. Der sitzt ja die ganze Zeit im Raum und steht so zu dir rüber, Tim. Also ich würde jetzt langsam angeboten.
Nee, also Frederik ist ein feiner Kerl, aber ist nicht der Meister der kurzen Antworten.
Das von dir, ja. Ich habe auch mal hier ein bisschen Vorbereitung hier die Folgen gehört. Ich habe mir schon 4,5 Stunden hier so den einen oder anderen gegeben. Erste Folge, die ich gehört habe von euch, wollt ihr wissen, komplett Todesangst gehabt mit Billy.
Ja gut,
das war die erste Folge, die ich gehört habe und dachte ich mir so, oh, das kann...
Ja, aber der ist auch inkompetent, das heißt, also da das, kann man sich...
Das ist euer so Thema, da schließen wir, sind im Internet auch,
Ich glaube, die letzte Folge mit Kafka war auch 4,5 Stunden.
Nachhaltigkeitsinfluencer, aber halt so einer, der von nichts eine Ahnung hat.
Würde der Mango auf seine Pasta machen?
Niemals, nie, ist doch
gefroren. Naja, wenn die Mango aus Berlin kommt...
Klassische Berliner Mango in diversen Hinterhöfen, ja, wächst
dann,
sie.
Dann schon und aussieht wie eine Vagina, dann wird er dir aber sofort auf seinen
Liebe
Salat
Grüße an liegen. Billy, das war ein sehr schöner Podcast. Ich mag das sehr, wenn kontroverse Meinungen aufeinandertreffen.
Es hat wirklich Spaß gemacht.
Und man sich dann trotzdem noch in die Augen gucken kann und sagt,
total.
Gut, so ist es. Die Welt hat unterschiedliche Sichtweisen und ich habe diesen Podcast sehr genossen. Trotzdem liebe ich es auch immer wieder, in eine kleine Abwesenheit reinzudrücken. Voller Liebe, muss man sagen.
Ja.
Das war richtig, richtig, richtig fein. Vielen Dank. Ich hoffe, wir behalten Kontakt. Und gibt es sowas wie einen YouTube-Manager? Weil ich bin jung, würde gerne auf der Tanzfläche gerade entdeckt werden.
Willst du dich mit jemandem von YouTube selber unterhalten? Da kann ich dir direkt jemanden geben.
Ja, aber nehmen die mich auch ernst? Oder sagen die...
Die werden dich mit Handkuss begrüßen.
Geil ist das doch. Ich bin der Do-it-yourself-YouTuber für YouTube. Weil wenn ich es verstehe,
ja.
ich bin ja Dummy auf zwei Beinen. Es gibt auch diese Hälfte, Dummies für, hier dieses so, das Internet für Dummies, in dieser Buchform. Das bin ich doch in dreidimensional.
Also plus, dass ich innovativ... Du bist ein Pixie-Heft als YouTuber.
Plus, dass ich noch Innovationsseeker bin.
Ich finde es gut.
Und Keynote-Speaker und so. Aber wie geil wäre das, wenn ich das schaffe, einen YouTube-Kanal bei YouTube zu kriegen, mit Hilfe von YouTube...
Mhm.
Ich meine, das ist doch eine Imagewerbung, die
du
ist
bist direkt
unfassbar.
Verifiziert also, und direkt
alle
am Start.
Alle Menschen Ü50, die bislang noch das Telefon mit Drehscheibe benutzen, die sind, das ist meine
definitiv.
Gefolgschaft.
Und ich bin mir
das
auch ganz sicher,
hat noch keiner dran gedacht.
Ich bin mir ganz sicher,
und
dass
die sind
ein,
hier finanzstark.
Ja, und ich bin mir ganz sicher, dass ein ganz bestimmter Zuhörer, Steffen Hensler, gerade sehr nervös wird, weil er jetzt merkt, scheiße, ich muss mit YouTube anfangen.
Hatte doch schon.
Das gibt mir,
ich hab mit dem Produzenten
das
geredet,
gibt mir
Woche
die
toll.
Möglichkeit, an diesem Podcast heute eine, ich muss eine Sache und all unseren Zuhörenden mitteilen und beichten,
ja.
Weil sie es immer wieder schreiben und sich wünschen. Steffen Hensler wird safe niemals zu Fide Gastro kommen. Wir haben eine Absage auf Lebenszeit bekommen.
Das stimmt nicht.
Doch?
Nee, das stimmt nicht.
Ja, ich habe sie bekommen.
Ich hatte neulich seinen Hodensack so im festen Schraubgriff.
Na,
wir machen ja eine Sendung zusammen.
Ja, das weiß ich schon, aber das ist mir egal, mir ist wichtig, was hat er gesagt?
Ja, ich komm, aber lass los.
Ja, ich meine nicht das kommen. Oh, Mann. Jetzt, okay, also dann, liebe Zuhörenden, eventuell kommt der Hinzler halt
auch. Auf jeden Fall.
Also, dann bleibt es einfach spannend.
Sag mal liebe Grüße und frag mal, ob ich in eins der Restaurants, was wirklich noch ihm gehört, wo der Name nicht verkauft worden ist, oder dass ich nicht wieder ein falsches YouTube-Video veröffentliche, ob ich da hinkomme. Das ist ja kein Geheimnis. Mir wurde es 100 Mal in die Kommentare geschrieben. Ich wusste es ja nicht.
Welche hat er denn verkauft?
Also der Vater hat doch damals die Namensrechte vom Nachnamen verkauft oder irgendwie sowas. Das stand alles bei mir in den Kommentaren. Nein, an den Nachnamen. Und deswegen sind irgendwelche Hensler-Restaurants, wo du bestellen kannst. Das bestbewertete Restaurant in Hamburg, das Hensler-Ding, ist nicht vom Hensler.
Ja, weißt du, wem es gehört?
Sag mal. Ist deins?
Ist deins? Du hast es... Das ist eine gute letzte
Teaser. Ein schöner Cliffhanger.
Das ist krass.
Also,
Können wir klären? Ich würde da gerne Licht ins Dunkle bringen.
Da kann aber Steffen
dafür,
ja
aber,
kommen.
Aber dafür brauche ich halt auch Personen, die da Einblick drin haben.
Ja.
In diesem Sinne.
Also.
Steffen, wir freuen uns.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören, lieber Steffen, und an alle anderen auch. Lieber Tim, danke, dass du dir Zeit genommen hast.
Ach, immer gerne, immer gerne. Ich werde gut bezahlt.
Behalte dir die Stimme bei.
Ja, ist schon ganz
geil. Ja, schlecht ist die nicht.
Ja.
Freddy.
Allerdings, wenn sie, ja, komm.
Ich habe noch nie so viel nicht ausreden können wie heute. Freddy aka Sturmwaffel, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Danke für die Einladung.
Ich bin sehr gespannt, ob und wenn ja, was sich daraus entwickelt, ob Tim Melzer in die YouTube-Welt eintauchen wird und der erste YouTube-Koch-Milliardär wird.
Warum
also in den Videos.
Ich kenne nicht so. Warum machen wir eigentlich keinen YouTube-Podcast?
Spätestens jetzt dürften dir der ein oder andere Mitarbeitende bei OMR so richtig gedanklich in die Schnauze hauen, weil das haben wir ja schon so oft vorgeschlagen und das wurde immer mit den,
nicht, ne?
Ja, das wolltest du nicht, aus Gründen der Privatsphäre, oh Mann, die du hier brauchst. Und übrigens hatten wir ja auch schon ein paar. Den mit Heinz Strunk, der ist gefilmt worden, der mit Mario Lohninger ist gefilmt worden und auf YouTube sichtbar. Fide Gastro übrigens hat einen YouTube-Kanal.
Ach, guck
mal. Das ist jetzt, ja, fällt mir gerade ein. Freunde,
da können wir gleich mal in die Analytics gucken. Mal gucken, wie viel Geld es gibt.
Abonniert, wollen wir mal machen gerade?
Ja, lass mal reingucken.
Nee, das ist peinlich.
Das ist peinlich. Ist keine Werbung an, oder was? Dürft ihr nicht sagen?
Was?
Und wir Influencer dürfen nicht über Geld reden, oder was?
Wieso, wer sagt denn, dass ihr nicht dürft?
Nee, diesen...
Ja, und 500 Klicks, man kann mal nachgucken.
Wir haben gelernt, dass man pro Klick 3-4 Euro bekommt. Du hast 576 Klicks, das bedeutet, du bist ungefähr bei 1,8 Milliarden.
Ja, genau, ja.
Da bist du ungefähr.
Ich fliege vielleicht zurück nach Russland.
Also ja, mein
Oligarchen chill ich dann erstmal ein bisschen auf meinen 8 Golfplätzen, weil ich habe immer für ein Loch einen Golfplatz gebaut.
Also es tut mir schrecklich leid, wenn es ein bisschen Chaos heute war, liebe Zuhörer, denn so ist das manchmal bei Fide Gastro, dem auch kulinarischen Podcast. Hier ist nämlich nicht alles Kulinarik, wo Kulinarik draufsteht. Ich sag's noch einmal, Tim, danke, dass du dir Zeit genommen hast, Freddy. Schön, dass du da gewesen bist. Vielen Dank.
Nur Freunde dürfen wir Freddy nennen. Ne? Wir sind Freunde, ich darf ihn Freddy nennen.
Ja, dann Frederik. Möchtest du in meinem Namen Danke, Freddy sagen?
Danke, Freddy.
So, dann hätten wir das nämlich auch geklärt.
Ja.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bleib gesund, bis zum nächsten Mal.
Oder stell dir vor, ich bin ein alter Ego. Und dann machen wir mit KI, also so, dann hier, wie heißt das so mit, wenn du so Gesichter
Face-Swapping.
Ja.
So. Ja, das sagst du den Leuten jetzt im Internet, ne? Hier nimmt gerade jemand auf. Wenn das veröffentlicht wird, ist das die Challenge für die Leute, die jetzt zugucken. Dann könnt ihr in der nächsten Folge mal drauf reagieren.
Ne, aber stell dir mal vor, dass du morgen mit Steffen Hensler durch die Straße gehst.
Mit dem zusammen?
Ja, die.
Ich freue mich drauf.
Die. Verstehst du?
Steffen
Hensler.
Verstehe.
Wir machen hier.
Verstehe, ja.
Facebook.
Ja,
wie heißt denn das?
Was denn? Zwinkern?
Nee, da wo du andere Gesichter...
Deepfakes.
Dankeschön.
Ja.
So, das... Deepfake, wir machen Deepfake mit Steffen Hensler, das ist auch das einzige Mal, dass der Tiefe erlangt.
Boah, ja.
Steffen,
ja, ich möchte mich distanzieren.
Brudi, Brudi, Liebe. Und bei aller Liebe, ich habe nur abgelesen, was die beiden mir hier hingelegt haben. Tschüss.
Ciao.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.